Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Wisst ihr, was ich jetzt für eine schöne Zeitreise habe, weil ich eine Tätowierung sehe?
Ja.
Ich hatte nur ein paar Sequenzen im Kopf von uns oder Begegnungen, aber jetzt mit den Tätowierungen, je mehr ich wiedererkenne, bin ich so, ah krass, war die Zeit, das Gefühl, die Begegnung. Spannend, wie das so konserviert, auch so Zeiten konserviert, hätte ich gar nicht so gedacht.
Ja.
Und damit sind wir live schon dabei.
Oh.
Herzlich willkommen beim Podcast Augen zu und durch. Vor uns sitzt Philipp Ohme. Hallo.
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 Hey, ihr könnt ruhig weiter darüber reden. Ihr kennt euch nämlich.
Wir kennen uns.
Sebastian. Mhm. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen?
Boah, Jahre.
Sag mal ungefähr.
Das weiß ich nicht mehr, weißt du es noch?
Also ich würde sagen, mindestens 8 Jahre her. Mhm. Bei 7 bin ich weg aus Deutschland und ich glaube, den letzten Guesswort, den ich bei euch damals noch bei Lowbrow gemacht habe, da warst du, glaube ich, nicht da, weil da habe ich nämlich bei dir im Zimmer gearbeitet.
Na, dann könnte es so sein.
Aber also ich war es wahrscheinlich noch davor. Ja. Also ja. Und, aber ich glaube, ich war so einmal im Jahr. Mhm. Bei euch.
Ach, du hast gespottet.
Ja, genau.
Okay,
ja. Genau. Das war so einer meiner ersten Guestspots auch. Tatsächlich.
War schön, ey.
Wer war zu der Zeit noch alles da? Anni?
Anni war da.
Ja.
Auch, ich glaube, sogar den ersten, vielleicht sogar schon bevor sie da war. Also ich habe relativ früh einen Guestspot dort gemacht. Ich glaube, ich habe da vielleicht 2-3 Jahre tätowiert, würde ich meinen.
Mhm. Hm. Ach so, du hast gerade erst 2 Jahre
tätowiert. Ich habe noch nicht so lange tätowiert, genau. Und ich habe da schon mal ein Guesswort gemacht.
Aber du hast ja nicht so eine lange Aufwärmphase gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt dann quasi Azubi oder Newbie hatten.
Ja, das wollte ich nämlich wissen.
Ob ausgereifter Tätowierer aufgrund, also es war
Also solltest nicht oder wolltest du was lernen von denen? Oder
ja,
kamst
auf jeden
du nur zum
Fall.
Guesswotten?
Nein, also so war das ja nie. Also man lernt ja immer was. Und das waren auf jeden Fall, also ihr beide, du und Matthias, damals, ihr wart auf jeden Fall Leute, zu denen ich auch aufgeschaut habe. So, ne? Also, ja, war das auf immer ein Laden, den ich auch von Anfang an auf dem Schirm hatte. Und das war dann schon auch ein gutes Gefühl, dass man da auch ein Guesswort machen konnte.
Wo kommst du eigentlich her?
Ganz ursprünglich aus Thüringen, aus einem kleinen Dorf. 600 Einwohner.
Ach, okay. Das ist
also wirklich,
wirklich klein.
Neben einer Kleinstadt mit, weiß ich gar nicht, wie viele Einwohner. Ja, also die Kleinstadt heißt Bad Lobenstein. Also das kennen wahrscheinlich
kennt
manche
man
Leute.
Vom Wandern?
Ist am Rennsteig.
Ja.
Ist am Rennsteig. Also nicht genau am Rennsteig, aber es auf jeden Fall liegt am Rennsteig. Und wenn man da wandert, wenn man sowas macht, dann vielleicht. Ansonsten ist es auch an der Autobahn, wenn man von München nach Berlin fährt.
Ja.
Einfach nur dann
ich kenne den Schriftzug auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Und als du den Guesswort bei denen das erste Mal gemacht hast, da kamst du dann von Thüringen nach Berlin.
Nein, also als ich angefangen habe zu tätowieren, ich habe dort gelebt und dann bin ich zum Tätowieren nach Coburg gezogen, was ja nicht ganz so weit von dort ist, was aber in Bayern ist, aber direkt an der Grenze zu Thüringen, weil ich da meine Lehre machen konnte.
Als?
Tätowierer.
Achso,
ja,
schon
ja,
die
genau,
richtige.
Das war schon die.
Ah.
Genau, also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich noch zu Hause oder also in meiner Heimat gewohnt habe, auch eine Lehre gemacht als Altenpfleger.
Mhm.
Und dann aber habe die dann abgebrochen, weil ich damals schon so im Tattoo-Studio da abgehangen bin und mit denen so Flash gemalt habe.
Mhm.
Und die haben mir das angeboten, haben gemeint, naja, wenn du es lernen willst, dann kannst du das hier machen.
Wer war die? Um noch
Tim hat damals noch in Deutschland gewohnt. Tim Pausinger, genau.
Mhm.
Der jetzt in Kanada wohnt, schon seit wahrscheinlich auch schon seit mindestens 12 Jahren oder 13 Jahren. Mhm. Weil der ist auch, also ich habe bei dem gelernt, aber der ist dann auch schon relativ zügig danach auch weggezogen.
Mhm.
Genau, und da bin ich nach Coburg gezogen und da habe ich auf jeden Fall noch in dem ersten Studio, weil ich hatte 2 Studios in Coburg und bin auch einmal von Coburg zwischenzeitlich weggezogen und war da in Coburg und habe den ersten Guesswot
da in, aber wie bist in du Berlin auf die Idee gekommen, in Coburg diese Lehre zu machen?
Weil ich Tims Sachen gut fand. Ach damals so, schon. Ja. Genau. Der war auch jung und ich fand es gut. Es hat mir auf jeden Fall gut gefallen und das war nicht mal so, dass ich da hingegangen bin jetzt mit dem Ziel, so ich bringe da jetzt meine Zeichenmappe mit und bewerbe mich da als Lehrling, sondern das hat so ein bisschen, glaube ich, einfach zwischen uns gefunkt, weil ich auch schon so ein Verständnis hatte übers, also nicht direkt übers Tätowieren, über das technische Tätowieren, aber über so, also ich hatte schon einen Geschmack, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
So.
Wo kam der her, der Geschmack?
Gute Frage.
Danke.
Wo kam der her? Also vielleicht, also ich bin da glaube ich schon immer ganz gut so mit so Sachen gewesen, dass ich da relativ, wenn ich was gut finde, wie so Skateboarding, Musik, Graffiti oder sowas davor, dass ich dann schon da eintauche und mich damit befasse und dann nicht nur so am Rand so ein bisschen langkratze, sondern da schon versuche irgendwie, oder wenn es mich wirklich interessiert, dann schon gucke, was es da gibt. Dann auch, also über Deutschland hinaus relativ schnell, auch was da so in den USA passiert und so. Und dann, ja genau, mit Tim war das so ein ganz gutes, so eine ganz gute Kommunikation, weil ich schon Sachen gut fand und der mir aber auch neue Leute so dargelegt hat.
Näher gebracht hat.
Näher gebracht, genau. Und ja, genau, das war cool. Und dann hatte ich damals, also ich habe damals schon, einfach weil ich Lust hatte, so Flash gemalt. Das war jetzt wirklich nicht so, dass ich da irgendwie irgendwas damit machen wollte, sondern ich hatte da einfach Lust dran.
Aber und schon, weil du wusstest, dass so Tattoo-Flashs gemacht werden
ja, genau,
oder entstehen.
Genau, und ich fand einfach irgendwie, ich fand einfach den Look so cool von Tattoo-Flash.
Von diesen Blättern.
Ja, ja, also das war auch so ein Ding, dass so eigentlich so Flash mich so fast mehr mitgenommen hat am Anfang als wirklich die Tattoos. Also, also auch, ich bin über natürlich das Interesse von Tattoo zu Tattoo-Flash gekommen, aber das ging dann schnell so, dass ich irgendwie das so faszinierend fand, dass Leute da auch das so malen. Also meine Wahrnehmung als Kind oder Jugendlicher war dann eher so, dass es eher so ein wirklich so ein Dienstleister-Ding ist. Man geht in ein Tattoo-Studio und das ist so alles schwarz-grau und man sagt dann, ich hätte gern den Dämonenkopf hier. Aber das, dann habe ich mich damit schnell beschäftigt, als ich da Interesse für hatte mit Tätowierern und hatte dann meinen ersten Termin.
Wie alt warst du da?
18.
Ach, schon mit 18 erst.
Und habe da auch, glaube ich, schon gleich eine gute Wahl getroffen. Das war bei Sachse in Leipzig damals, mein erstes Tattoo. Und war da so total geflasht vom Flash.
Ja, sehr gut.
Weil der Laden auch voll hing mit so Sachen, die er gemalt hat und so. Und ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass Leute das so machen. Also ich wusste ja natürlich schon, dass der so einen Style hat irgendwie und so schon ein cooles Ding fährt. Aber dass das dann auch alles so war, dann fand ich das irgendwie, da hat es mich, glaube ich, richtig mitgenommen. Als ich das so gecheckt habe, dass das schon auch so eine künstlerische Komponente hat und nicht nur einfach so Motorrad, würde ich jetzt mal als Motorrad-Ding stehen lassen, ja, irgendwie, ja. So, irgendwie so, also so Accessoire für so Leute, die halt sowas machen.
Ja, was hast du dir ausgesucht?
Das habe ich auch selber natürlich damals schon gezeichnet und als vollendetes Kunstwerk mitgebracht.
Und damit hat, erst tätowierst.
Ja, naja, also das war meine Auffassung, dass man das vielleicht so macht. Und das hat er natürlich komplett auseinandergenommen, was auch, da hatte ich auch Glück, dass er das gemacht hat. Und genau, das waren, ich habe es immer noch in der Hand mit Schlüssel und Schlange und Rosen und einem Herz.
Herrlich.
In richtig der Zeit.
Ja, ja, voll.
Chromige Farbverläufe, fast, da oben, ja. Die Hand.
Ein paar Sachen sind, so, also Orange war drin.
Das ist, Farbverläufe.
Orange hat sich verabschiedet, aber der Rest ist noch eigentlich ganz, das Türkis,
Türkis
ist
wie immer dabei.
Hammer. Immer noch Hammer, genau. Das Grüne hier oben finde ich auch noch geil. Aber da war vollkommen Orange durch die Blätter gezogen, das hat sich echt einfach.
Wie wurde das damals genannt? War das dann schon New School, Neo Traditional?
Ja, schon so neo-traditional, aber schon, also eigentlich eine relativ klassische Machart mit einer Linienstärke und so.
Ich weiß nicht, ob es damals das Wort neo-traditional ja, so, so gab. Also jedenfalls nicht an diesen...
Weil es ist ja ein bisschen wie deine...
Es ist Hals von Lars stark inspiriert, weil Sachser sich da inspiriert hat. Und das würde ich sagen, ist alles so ein bisschen San Francisco inspiriert. So.
Ja.
Barton, so die Ecke, ein bisschen Effekt, es aber trotzdem wieder.
Also viele Leute, wo das so aussah. Also es war eigentlich so, ich würde es fast mal Horror-Traditional nennen, weil alles immer so ein bisschen grimy war, alles immer so ein bisschen, grimy, also anstatt so eine Hand, einfach Handfarben zu machen, sondern die dann halt so Zombie, alles Zombie war und so ein bisschen. Also sagst du ja sowieso viele Zombies so gemacht haben, wo immer so die Backe runterhingen und sowas. Das fand ich schon irgendwie auch cool. Aber es ist natürlich auch alles der Zeit geschuldet.
Und als du diese Tätowierung bekommen hast, war dir da wolltest du schon Tätowierer werden?
Nee. Also da habe ich so gedacht, ich lasse mich tätowieren einfach. Mhm. Und ich habe da ein Interesse für. Und irgendwie habe ich nach dem ersten Tattoo auch fast so gedacht, naja, vielleicht habe ich nur eins.
Ist ja auch groß.
Ja, das war auch groß. Irgendwie ist auch... Eins okay, und ich musste mich da auch erst so nach dem ersten so ein bisschen damit anfreunden. Also ich fand das schon cool, aber irgendwie war es dann trotzdem so, vielleicht war es das. Und dann war da aber gar nicht so viel Zeit dazwischen, glaube ich. Und dann habe ich dann auch den zweiten Termin gemacht und habe dann die Innenseite machen lassen noch von ihm.
Ja.
Und dann nach dem zweiten Mal war es dann wirklich so, dass ich da wirklich Bock hatte und habe ihn dann schon so ein bisschen gefragt, was er denn so für Farben nimmt, so zum Malen und wie das so ist.
In welchem Jahr sind wir?
Also ich habe angefangen zu tätowieren 2010 und das war 2008, 2007, 2008.
Ja, okay.
Ja, also das ist schon eine ganze Weile.
Der Anfang vom Traditional hoch in Deutschland. Also ich weiß, dass das damals so... Boah, da immer traditioneller, einfacher zu werden, wurde moderner und das war aber Neuland noch. Das war alles noch sehr newschoolig eigentlich, durchgängig war. Und da war die erste Mal, dass man sagt, okay, Newschool geht auf dem absteigenden Ast. Wo können wir mal suchen und was ist eigentlich Tradition?
Ja, ja.
Und also viel Blick nach Amerika.
Voll viel mehr so krasse Perspektiven davor und dann, ja, das war aber schon das irgendwie, was ich auch cool fand, so New School-Kram und auch gerade so Lars Uwe zu der Zeit und sowas, das hat mich total mitgenommen. Ich habe das auch immer gesehen auf so Hardcore-Shows und so, hatten auch Leute da vollen Arme und das sah ja auch in real auch so krass aus und steht ja immer noch so krass da. Und dann habe ich aber irgendwie über das dann so Traditional Flash gesehen und war dann irgendwie halt schon mal in einem Tattoo-Studio, aber nur so mitgegangen mit einem Kumpel und die hatten dann so einfach so Sailor Jerry an der Wand irgendwie. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, aha, eigentlich ist genau das, was mir gefällt. Also das andere fand ich auch gut. Ne? Man hat ja trotzdem immer eine Wertschätzung auch für andere Sachen, aber ich glaube, das ist es. Das ist, glaube ich, das, was ich gern mag. Und dann auch direkt angefangen, das also halt so klassische Motive so zu malen. Vielleicht noch ein bisschen mehr so auch so Sachse inspiriert zu der Zeit, als ich wirklich angefangen habe, da die ersten Striche aufs Papier zu setzen, so mit viel Olivgrün und sowas.
Du bist aber schnell gewechselt. So hatte ich den Eindruck, dass du schnell nach Amerika dich orientiert hattest.
Ja.
Durch Tim inspiriert auch so.
Ja.
Also das ist mein Zugang zum Traditionellen, kam auch viel von dir zu merken. Ja. Okay, so weit brechen die es runter, so alte Vorbilder nehmen und Redraws sind jetzt vollkommen okay. So,
ja,
das war so der Erstkontakt. Was? Das macht er.
Ja, das war auch, als Tim dann auch die ersten Male er ist immer nach Kanada damals schon gegangen zum Guestspotten.
Ah, da kommt er einfach.
Und der, also wir haben uns damals schon dafür interessiert, so, also da ging so diese Smith Street Zeit los, als Leute sich da, also es war noch lange vor dem Hype, so, also was heißt lange, aber da haben die gerade erst so aufgemacht. Und da gab es so eine Dokumentation auf YouTube. Es war noch vor Weiß, da gab es einen, so einen Italiener, der so irgendwie an der ganzen Ostküste irgendwie lang ist und hat sich da so einen ganzen Arm voll machen lassen von vielen verschiedenen Leuten. Und das war auch auf Italienisch, aber mit so englischem Untertitel. Und da habe ich dann die ganzen Sachen gesehen auch und dachte so, wow, das ist es, ey.
Ja, das beschreibt es ganz gut, ne? Mit diesem bei YouTube irgendwas Unpopuläres noch rumkramen, das.
Ja.
Und Weiß war ja dann schon der Hype.
Da kam es ja schon. Ja. Da waren wir, zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon dort gewesen, haben uns damals schon tätowieren lassen. Also ich habe 2010 angefangen zu tätowieren. Ich glaube, so, also einen Monat, nachdem ich meine Lehre offiziell begonnen habe, sind wir dann auch nach New York geflogen und haben uns da von denen tätowieren lassen.
Und da war das ja noch hart im Importware. Also da ihr kamt dann wieder und wir alle so, krass, machen die nicht wirklich? Also da richtig, ja, wirklich Importware.
Ja, das war auch irgendwie krass.
Hat ja keiner so in dem...
Das war noch nicht, also schon, glaube ich, schon so Liebhaber. Ja, Chris war ja damals schon immer schon in...
Der Chris hat mal so der, als Pionier so,
der aber war ja immer verbreitet. Der war ja schon bei Jeff damals schon zum Gästen und sowas und... Genau.
So also das heißt, warte, 2010 hast du angefangen und also da hast du in Coburg dann angefangen.
Genau.
Und kurz davor bildete sich das sozusagen als möglichen Berufswunsch dann raus. Ja. Und du hast aber die Flashes schon gezeichnet.
Genau.
Musstest dann aber eben jetzt nicht in Coburg nochmal Mappe und sonst was zeigen, sondern hast...
Nee, wir hatten uns da ja schon so ein bisschen ausgetauscht.
Und dann hast du angefangen.
My Precious.
Most Precious
Most Ink. Most Precious Ink. Genau, das, habe ich gesagt, das Lächeln kenne ich jetzt. Yeah. Warst du damals auch schon nicht...
Es gab da eine Band, auch Most Precious Blood, und davon war das irgendwie, glaube ich, inspiriert. Und Ink war dann auch noch präsent in vielen Shop-Namen und damals.
Schon ist das Lächeln da. Aber habt ihr euch nicht umbenannt oder wolltet? Nee, danach.
Nee, ich glaube, der Name blieb so. Genau, ich habe den Laden dann so übernommen halb, als Tim weg ist.
Aber warte, das ist ja ein Zeitsprung jetzt von Freunde.
Ja.
Schön chronologisch.
Also er hat die Ausbildung angefangen, dann hat er den Laden übernommen.
Genau.
Nee, und dann war jetzt hier in Berlin. Und
jetzt bin ich da.
Und schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, das war super nett mit euch. Genau. Nee, genau, also du kannst du kurz über die Ausbildung was erzählen? War die klassisch?
Also schon klassisch in dem Sinne, dass ich Aufgaben bekam, die mir das beigebracht haben und dass es da auch eine Hierarchie gab, aber es war jetzt nicht so super krass, so dass ich da wirklich irgendwie eine posttraumatische Störung davon habe, wie vielleicht das bei manchen Szenarien war. So, also das war wirklich schon auch in einem freundschaftlichen Kontext. Und natürlich habe ich da Sachen gemacht, wie sauber gemacht und Griffe geputzt und was man so macht. Aber ich habe da jetzt nicht gelernt, Nadeln zu löten oder sowas. Weil ich glaube, das Team auch nicht gelernt hatte. Und der war ja auch noch relativ jung. Also das war, glaube ich, auch so ein Ding, dass der mich überhaupt als Lehrling genommen hat, weil er selber noch gar nicht so lange tätowiert hat. Wurde vielleicht auch, glaube ich, also bin ich mir auch sicher, dass das, glaube ich, auch ein bisschen beäugt wurde von älteren Generationen damals. Ist auch okay, ich meine, da würde man wahrscheinlich, also...
Aber war das sein Laden oder hat er auch nur in dem Laden? Achso, es war sein Laden.
Es waren zwei Leute, es war Tim und Michel. Michel hat damals auch tätowiert, aber so... glaube ich, schon weniger. Er hat dann angefangen, Tattoo-Maschinen zu bauen, hatte dann seine Werkstatt einfach mit in dem auf derselben Ebene, aber waren nicht mehr so richtig viel im Laden. Die hießen Dickie Golden Tattoo-Maschinen, genau.
Kennt man.
Und genau, das war dann so. Und er hat sich dann so immer mehr rausgenommen und dann war ich damit drin und genau, ich habe das schon also relativ traditionell gelernt, so. Ich hatte da Aufgaben auch zum Zeichnen und wie ich das machen muss und so.
War das ein Walk-in-Shop?
Ja.
Genau. Also du hast erstmal geschrubbt.
Geschrubbt und natürlich auch eigentlich überhaupt nicht das tätowiert, warum ich das angefangen habe am Anfang. Was eigentlich, glaube ich, so das Beste war, was mir hätte passieren können. So. Natürlich hat damals die Leute, die einfach reinkamen und ein Traditional Tattoo haben wollten, hat Tim abgefertigt, weil er natürlich der Chef war. Aber ich glaube, dass mich das tatsächlich, das Zeichnen von so Walk-in-Ornamentik und sowas, glaube ich, schon doch krass geprägt hat für auch gerade so das, was ich jetzt noch so mache an Style und so, dass ich das dann wieder so integriert habe und dass mir das doch sehr viel hilft. Also da bin ich doch ganz froh drüber.
Was kam da so rein?
Naja, zu der Zeit war eigentlich fast alles floral, was so Walk-In haben. Es war auch noch auf jeden Fall noch so Kanjis, also so Schriftzeichen waren noch aktuell. Tribalige Sachen waren schon weniger, aber kamen schon auch immer mal rein. Und das meiste eigentlich so florale Geschichten.
So Lilien.
Lilien, genau, Surferblume.
Ja, genau.
Hibiskus. Und dann immer mit einem Schnörkel dran.
Na klar. Ja. Ach ja, die hatten noch also so schwarze so Ausläufer mit
eine,
so.
Eine Blume und dann musste sich dann einmal so ein S durchziehen.
Ja.
Und dann vielleicht noch ein Ding ab und Blätter natürlich. Und das war so das, das klassische Ding. Meistens so im Lendenbereich.
Ja.
Und, oder hinten oder auch mal oben. Aber ja, das war so eigentlich, glaube ich, das, was ich mich am, am meisten erinnern kann, dass ich das tätowiert habe.
Ja.
Und auch regelmäßig auf jeden Fall.
Okay, und dann, warte, wir sind jetzt in Coburg, das heißt, genau, wir sind ja so 2010.
2010 habe ich angefangen, genau. Das war dann so wirklich der Start der, August 2010 war der Start der Ausbildung offiziell.
Wann war sie offiziell vorbei?
Als Tim weggezogen ist, glaube ich, das war dann, ich würde sagen, zwei Jahre später.
Ah, und dann hast du den Laden schon übernommen?
Ja. Also
wer es jetzt nicht sieht, der grinst.
Ja, ja, also ich meine, natürlich, wenn man da jetzt drauf guckt, das ist total witzig. Also zu der Zeit habe ich mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht, dass ich jetzt dachte irgendwie, naja, vielleicht gehe ich woanders hin und lerne noch weiter. Habe ich dann auch, vielleicht, das kommt dann vielleicht später nochmal, aber auch dann doch nochmal gemacht und dann auch auf jeden Fall noch viel mehr gelernt. Aber das war dann so. Genau, Tim hat dann gesagt, hey, ich ziehe nach Kanada. Und ja, dann war das so das Ding, oh, damn, was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Und dann, naja, du kannst es vielleicht übernehmen, wenn du machst du ja einfach weiter. Michael bleibt auch nur drin, wir haben uns dann trotzdem das noch geteilt, er hatte trotzdem noch seine Werkstatt drin. Und so war das. Und dann war ich dann noch.
Du warst ja vor allen Dingen noch voll jung, ne?
Ja, ja. Also ich habe angefangen mit 20, 21 und dann.
Und hast ja allein und warst alleine dann eigentlich.
Ja, ja.
Ist ja schon krass, ne?
Das war auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen gruselig manchmal. Also klingt jetzt doof gruselig, aber ich habe mich dann wirklich manchmal gefürchtet. Also vor mir selber, ob ich das wirklich alles kann, natürlich. Und aber auch so, da waren so Sachen, die kamen damals irgendwie zum Vorschein. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Für mich war das alles nur cool. Aber dann kam mal so zur Aussprache, dass es da auch so, so Biker-Kram gibt, das so.
Also in der Stadt?
Also jetzt nicht mal so unbedingt in der Stadt so, aber dass das dann, dass das überhaupt eine Sache ist, dass da so Läden einfach, dass Leute kommen und sagen so, jetzt arbeitest du für uns oder so. Also es ist ja dann schon, glaube ich, nicht mehr so aktuell gewesen, aber sowas, dass das dann aktuell geworden ist für mich, dass es das überhaupt gibt,
ja,
da habe ich dann so gedacht, oh, was habe ich mich denn hier eingelassen? Obwohl es jetzt keinen richtigen Anlass gab, so.
Es ist auch nie was passiert.
Nein, nein. Also es gab da mal so, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber es gab da schon schade mal so komische Sachen, weil der Laden von, der Laden war, der wurde von jemand anders vorher übernommen.
Mhm.
Genau. Und die wollten den dann wieder zurück. Irgendwann auch, also ich will jetzt nicht drüber lachen, so. Nee. Also da war so die Intention da, dass die auch wieder nach Kuba gekommen sind, den Laden wieder zurück wollen. Und dann war das so genau zu der Zeit, als Tim weggegangen ist. Und das war dann so für mich auch so ein bisschen, oh, jetzt bin ich der Typ, vielleicht wollen die den dann von mir wieder haben.
Mhm.
Und ich bin da eigentlich noch so klein. Was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt?
Ja. Aber es ist glimpflich ausgegangen.
Ja, ja, also überhaupt gar nichts passiert. Und es war auch eigentlich im Endeffekt eigentlich ganz freundlich, auch mit den Leuten dann so im weiteren Verlauf. Also
ja,
man hat dann einfach nicht miteinander geredet für Jahre, wenn man sich gesehen hat. Und dann zum Schluss war es aber auch ganz easy irgendwie so.
Ja,
okay. Also ich habe da auch keinen regen Kontakt mit denen gehabt, aber halt man hat sich dann trotzdem irgendwie gegrüßt und so. Und das war dann auch alles okay.
Und in der Zeit bist du dann ab und zu auch auf Guestspots
genau
gegangen.
Also es war auf jeden Fall einer meiner ersten Guestspots auch in Berlin.
Wie hast du Philipp wahrgenommen?
Na, auch so jung.
Ja,
also
ja,
ganz frisch.
Ja.
Zart. Und
wie Falk, als er angefangen hat?
Nee, vom Typ ganz anders. Also zurückhaltend, ruhig. Also dieses ganze Klischee, was ich vorher kannte, wie Tätowierer sein muss. Das, was ich mir so, auch so diesen Habitus, also dieses Tough-Sein, fand ich bei dir sehr inspirierend, dass du dann einfach so ruhig und nüchtern, auch so ordentlich und aber trotzdem nicht, also so entspannt.
Ja.
Also keiner, nicht dieses versucht, das eine Attitüde aufzubauen von irgendwas so. Und dieses ordentliche, dieser Tiefgang war es, genau.
Mm.
Was du meintest, wie kommst du darauf, zu merken, ah krass, da ist wirklich ein Tiefgang von jemand, der so jung ist und es geht hier gar nicht darum, irgendwie auf eine Hardcore-Show zu fetzen, sondern
ja,
wirklich
ja,
nur um das Bild
ja,
oder wirklich um den Beruf. Und ja, so habe ich das wahrgenommen.
Mm.
Also ich habe
das ist auch, das ist auch gut, das freut mich ja, dass das so wahrgenommen wurde.
Es ist ja im Laden noch immer so gewesen, manche Leute haben sich von Matthias angezogen gefühlt, manche haben sich von mir angezogen gefühlt. Das war aber auch ein schönes gegenseitig, weil ich beim traditionellen Tätowieren damals nicht so sehr drin war. Da habe ich dann gern diese Einflüsse mit reingenommen. Mm. Aber eigentlich war ich noch voll im New School, gerade mal so Neo-Tradition, habe das immer so beäugt von Weitem. Und Matthias war da auch schon viel weiter drin. Dadurch war das natürlich dann auch spannend zu sehen, was ihr da macht und was da die Werte sind. Und das war schon irgendwie, was ich vorhin meinte, schon neu, revolutionär. Ich dachte damals noch, dass es so ein bisschen nischig bleibt, aber ja, dass es so populär wird oder sich so zu so einer festen, breiten Szene entwickelt, hatte ich noch nicht gesehen. Da dachte ich, das ist so Nerd-Kram. Das werden nicht viele machen.
Ja, das.
Wer war denn noch so zu der? Du hast vorhin schon im Off gesagt, Felix Kienzle.
Ja, ja, genau. Also den kannte ich halt auch. Also den habe ich dann später kennengelernt.
So
aber
ein bisschen in der gleichen.
So richtig viele Leute, die wirklich so traditional in Deutschland gemacht haben. Also ich glaube, es haben so ein paar Leute so parallel angefangen. Also Leute, die ich damals wirklich als traditional wahrgenommen habe. Also jetzt war vielleicht, also es war schon immer irgendwie noch ein anderes Style so ein bisschen dabei. Vielleicht, also Fabian Nitz war schon ziemlich traditional irgendwie, aber das war ja natürlich auch immer inspiriert von so subkulturellen Sachen, glaube ich, so ein bisschen. Und natürlich auch immer noch eine eigene Handschrift dabei. Chris hat das auch gemacht, Chris Detmar, aber das war natürlich auch schon noch super stylisch und inspiriert von anderen Sachen, auch düster und so. Und so richtig viel gab es damals, glaube ich, nicht. Hey. Also ich muss echt auch überlegen sogar, wer dann noch so war. Und dann haben so, ich glaube, so ein paar Leute haben parallel so angefangen, sich dafür zu interessieren. Also so, ich glaube, so dieselbe Zeit, die wir tätowieren, war so Alex Knierer, Alex Wild, halt Tim. Also Tim war ein bisschen früher als ich. Und ja, genau, und dann halt vielleicht noch mit Felix noch dabei. Und wen, ach.
Ich erinnere mich auch nicht, da habe ich ja voll angefangen, so mich reinzuarbeiten zu der Zeit.
Denn noch?
Aber da gab es mehr neo-traditionelle Leute, ich hätte aufzählen können, als die jetzt reinen traditional Leute.
Und vor allen Dingen mit so einer Strenge. Also nicht, was gucken wir mal, sondern genau das ist es. Und der Rest von dem Tattoo interessiert uns eigentlich nicht wirklich so. Und das so konsequent umzusetzen, ohne dass man jetzt die übelste Kundschaft jetzt dadurch erwarten konnte. Das fand ich halt immer, es ist sehr nischig gewesen und es ging gar nicht darum, jetzt möglichst viel zu tätowieren oder ganze Rücken, sondern nur, bin froh, wenn ich jemanden finde, der das auch mag. So hatte ich das wahrgenommen, also jenseits von kommerzieller Tätowierung. Aber ist ja dann auch ein bisschen anders geworden.
Ja.
Aber viel mehr Leute fallen mir auch nicht ein, also in Deutschland nicht.
Also das waren auf jeden Fall schon so die Leute, gerade jetzt auch eine ältere Generation war wirklich dann nicht so super viele Leute, also Matthias hat das damals dann auch angefangen mehr zu machen, also das wirklich runterzuschrauben auf so einfachere und natürlich klassische Motive. Chris auf jeden Fall, also von dem war ich natürlich auch schon immer inspiriert.
Warst du selber dann schon wesentlich weiter mit deinen eigenen Tätowierungen oder liebst bei so drei Sachen erstmal, weil du keine Zeit hattest, dich überhaupt tätowieren zu
lassen? Nee, also ich hatte
das
auch, was auch schon super klassisch ist, habe ich von Chris damals schon auf dem Unterarm bekommen und das war auch, also da habe ich noch nicht tätowiert.
Ach, okay.
Und das war so kurz danach habe ich angefangen, glaube ich.
Also es ging dann rasant.
Ja, ich habe den eins von Chris gehabt und das war dann schon noch ein bisschen mehr so stilistisch schon, also von der Machart traditional, aber schon stilistisch schon noch mehr eher so an der düsteren Geschichte und dann so das Klassischere kam dann vielleicht noch mal ein paar Monate später und dann, ich glaube ein halbes Jahr später habe ich dann so offiziell dann die Lehre begonnen. Also offiziell sage ich, weil ich dann vorher schon immer dort war und ich habe das erst so gedacht, ich mache das vielleicht so erstmal an meinen Tagen, wo ich nicht arbeite, mit meinem in Anführungszeichen richtigen Job. Und und das hat sich dann aber schnell rausgestellt, dass das natürlich nicht geht.
Richtiger Job war dann das Altenpflege.
Genau. Das wollte ich gerne abschließen, irgendwie als, dass ich was Sicheres habe.
Naja. Wie war das?
Das abzugeben?
Nee, das erstmal zu machen?
Also das war gut, also ich habe das. Also jetzt so rückblickend würde ich das nicht nochmal machen, da würde ich mir wahrscheinlich schon lieber einen anderen Job suchen, aber zu der Zeit fand ich das gut.
Und das loszulassen war aber schwierig?
Das war schwierig, weil ich glaube ich auch zu der Zeit schon noch ein Verlangen nach zu Kontrolle hatte. Aber dann, ich glaube, das Tätowieren mich da schon auch viel lockerer gemacht hat. Und dann, ja, genau, das war schwierig, das loszulassen, weil ich halt nicht wusste, was ja. das Tätowieren mich
bringt. Also aber nur wegen der Unsicherheit des
ja,
anderen.
Ja, na klar. Also ich
nicht,
wollte,
weil es dir gefehlt hat, hätte.
Nee, das nicht mal unbedingt, aber es war ja so, ich habe das halt angefangen und ich habe ja damals schon gezeichnet und das war jetzt auch nicht kompletter Nonsens, aber ich wusste ja trotzdem nicht, ob ich jetzt gut werde. Also es war natürlich meine Intention, aber ob ich dann jetzt wirklich das Zeug dazu habe, dass sich das durchsetzt, so wusste ich ja nicht.
Haben viele Leute, als du nur diese Flashes gezeichnet hast, das irgendwie kommentiert, dass du ein Gefühl dafür hattest, ob das jetzt richtig doof war?
Naja, nee.
Der Tim hätte dir wahrscheinlich gesagt.
Ja, das schon. Und das waren noch so MySpace-Zeiten.
Ja.
Also dann halt schon eher so Leute, die auch so Apprentices waren zu der Zeit. So international.
Also hast du hochgeladen auch?
Ja, ja, ja.
Eingescannt und, nee, abfotografiert? Nee,
Foto. Und dann hochgeladen, ja. Genau. Ist auch witzig, damals hatte ich schon Kontakt zu einem aus Australien, dem Dan Octo, Daniel Octoriver, und der war damals, der hat zur selben Zeit angefangen, mit dem habe ich damals schon so Kontakt gehabt über MySpace und Instagram, und jetzt habe ich ein Studio mit dem.
Ah, witzig.
In Melbourne. Also so hat es irgendwie, also es ist manchmal komisch, wie sie Sachen so fügen, aber auf jeden Fall, ja. Das war eher so von denen, aber sonst jetzt nicht so, dass ich irgendwie da von vielen, sagen wir jetzt, Generationen über mir so viel Feedback bekommen hätte.
Wie sah deine MySpace-Seite aus? Wie hast du sie dir gestaltet? Kriegst du
noch
zusammen?
Ich habe auf jeden Fall einen coolen Song ausgesucht und den dann auch immer mal geändert.
Nach
Emotionslage.
Welcher war es auf jeden Fall? Was weißt du noch?
Oh, naja, wahrscheinlich auf jeden Fall irgendein Hardcore-Song. Ja. Also ich habe zu der Zeit war ich auf jeden Fall voll so im Hardcore-Ding drin.
Mhm.
Welche Richtung? Was war das für Hardcore?
Naja, also ich war schon immer so auch angelehnt an älterem Hardcore. immer Vintage.
Ja.
Nee, aber das war schon, also ich war damals schon eher so in so, also ich war auch Straight Edge. Mhm. Zu der Zeit bin ich jetzt nicht mehr, aber also ich will nicht drüber lachen. Entschuldigung. aber es war schon so Straight Edge Hardcore, so angelehnt an so Sachen wie Youth of Today und sowas. Also halt so Youth Crew Hardcore, wie man dazu sagt. Sowas war schon mein Ding irgendwie.
Hardliner, würde ich sagen.
Ja, nicht mehr so. Also jetzt nicht so krass so 90er Hardline wie ein Straight Edge Kram, sondern, also das mag ich jetzt ganz gerne, aber zu der Zeit war mir das irgendwie zu hart. Also ich mochte die Sachen, die schon so ein bisschen mehr so
melodischer.
Ein bisschen melodischer oder schon näher am Punk waren als am Metal.
Ja.
Weil vom Punk hat es mich dann so langsam dahin gezogen.
Was war dein Hintergrundbild? Und hattest du es in Kacheln, in wiederholenden?
Ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, wie der Aufbau war. Also ich kann mich, glaube ich, also mein inneres Auge sagt mir, es war einfach nur schwarz, glaube ich, der Hintergrund. Aber das weiß ich auch nicht, ob das stimmt.
Ich habe letztens so eine ganze Zusammenstellung von so MySpace-Seiten gesehen und dachte, wie geil ist das gewesen. Ja. Also diese falsch verzerrten Bilder, weil man sie entweder auf diesen ganzen Hintergrund bringen musste und das ja nie so skaliert war, wie man das braucht. Also so Hunde, die dann so völlig gequetscht sind. Ja. Oder wenn man sich für Pattern entschieden hat, dann hatte man ja, ich hatte dann diese 40 Pin-Up, immer das gleiche Pin-Up-Girl dann so in Reihe natürlich und Glitzerschriften, die geblinkt und geleuchtet und so weiter haben. Es gab so, diese Designs sind wirklich so verrückt.
Ja, da musste man sich doch so ein bisschen reinfetzen.
Ja, oder? man hatte das Gefühl, man konnte programmieren, weil man so
Code einbetten
slash slash pick Punkt slash slash Einbettung der URL und dann.
Ja, stimmt.
Und das fand man total, es hatte ja so HTML Programmiersprache war das ja und hat dann schon so ein bisschen, hatte man das Gefühl, man programmiert was.
Wie aufregend das Internet noch war.
Total. Und man konnte ja Buttons festlegen und was man auf seiner Seite im Grunde auf dem Feed haben möchte. Ne?
Top-Freunde.
Ob du eine Playlist haben willst, Top-Freunde Tom.
Das kam später.
Nee, war das Tom?
Der war auf jeden Fall drin und saß da vor seinem dreckigen Schreibtisch.
Der war doch so.
Den musstest du raus.
Den musste man
Oder konnte man drin behalten. Ja. So, als wenn man besonders
hieß der Tom
war.
Oder war das bei Facebook? Nee, das war bei
MySpace. Nee, MySpace Tom, MySpace. Auf jeden Fall.
MySpace Tom.
Das war, ist das der Gründer oder ist das eine Fantasie?
Ich glaube schon, oder?
Nee, das ist der erste wahrscheinlich, ja.
Und also den hatte so man jeder. Ganz nüchterner Typ in einem weißen Shirt.
Ja, der saß so.
So.
Ja.
Oh, geil, muss ich mir gleich nochmal
ansehen. Ey, aber vor allen Dingen, wie geil, ich meine, das hätte doch jeder gemacht, wenn du so eine Plattform aufsetzt, dass du dich erstmal als Freund für jeden einstellst, automatisch.
Hammer.
Finde ich auch.
Was zu machen?
Das ist auch ein krasser Trip, oder?
Aber witzig, ne?
Dass man sich selber aufzwingt.
Aber ja, für die Tattoo-Szene fand ich ja MySpace super. Aber das ist das erste Mal, dass man von seinen Homepages, die ja spärlich waren, endlich mal in die Verknüpfung kam. Und so nahm das auch ein bisschen Fahrt auf alles. Ja,
ja. Da könnte man kommentieren dann auch. Und
Ja, vor allen Dingen zeigen. Also relativ einfach deine Arbeiten zeigen in einem Netzwerk.
Nicht dem Tattoo-Magazin schicken.
Tattoo-Magazin war so, bist doch schwer reingekommen, musstest doch wieder Leute kennen. Also das war das erste Mal, dass man unabhängiges und mit Musik verbunden.
Ja, ja. Also man konnte das schon so persönlicher irgendwie darstellen. Ja. Da kriegte man schon so ein kleines Bild.
Warst du im Tattoo-Magazin?
Ja.
Groß gefeatured?
Ich weiß es nicht mehr. Also ich hatte einmal so ein Ding, kurz bevor ich weggegangen bin. Und dann hatte ich, glaube ich, schon mal was auch, also ich habe das jetzt auch so vorgegriffen mit Black Hole, als ich da gearbeitet habe, mal war da was drin. Da war ich mit drin, aber ob ich da alleine was hatte, glaube ich nicht.
Wir machen mal für die ordentliche Chronologie für Sebastians Kopf.
Ich muss nur mal ganz kurz fragen, wie hast du ihn damals, weil ich habe die dann nicht wahrgenommen, Köln und der ganze, was ist das, Ruhrpott? Ruhrpott, das hatte ich nämlich, die habe ich später erst entdeckt, die habe ich so gar nicht als traditionell wahrgenommen.
Stimmt, da gab's auf jeden Fall auch Leute, doch.
Hennes, Kulo.
Ja, ja, und auch der Kräuter war auf jeden Fall traditional gewesen, sorry, die habe ich vollkommen vergessen.
Oder?
Weil ich jetzt irgendwie nur, also das habe ich dann, aber weil ich das auch erst später wahrgenommen habe, also wirklich die Leute, die ich vorhin aufgezählt habe, das waren so die ersten, die ich auf der Uhr hatte irgendwie.
Aber warum hat man das später wahrgenommen? Haben die ihr eigenes Süppchen da gekocht?
Also ich habe, glaube ich, nicht mal. Also das hat bei mir angenommen, dass ich die Waage genommen habe, weil ich dann angefangen habe, mit Tim auf Conventions zu gehen und die zum Beispiel in Frankfurt waren oder in Dortmund, da waren immer alle da und dann hat man sich so langsam.
Und die sind ja auch älter gewesen dann als
du. Ja, genau.
Das könnte sein, der Altersunterschied.
Das, aber ich meine, die anderen waren ja auch älter und die hatte ich auf der Uhr. Ich glaube, ich weiß nicht warum. Also ich glaube, vielleicht habe ich die schon auch über MySpace so und sowas schon auch wahrgenommen.
Das war mir nämlich gerade auch so.
Ja, nee, stimmt. Also die habe ich auf jeden Fall auch relativ früh kennengelernt, alle so, jetzt nicht eng, aber halt also kennengelernt für meine Wahrnehmung. Imme, Andreas, Dirk. Genau, da gab es auf jeden Fall viele Leute, die auch so traditional-mäßig gemacht haben.
Die westdeutsche Fraktion. So, was wolltest du? Weil ich war auch im Kopf, dass wir noch nicht alle aufgezählt haben.
Nee,
aber
nee.
Warum vergesse irgendwie ich war das die so schwarz bei mir. Damit?
Wir waren in Coburg mit ab und zu Guestspots in Berlin. Gerade,
weil Sebastian das so mag.
Na, deswegen wollte ich die Biografie ordentlich noch weitermachen, weil ich erahne einen großen, hier, ich zeichne es dir auf, Sebastian, ich erahne einen großen Australien-Blog.
Oh, ja.
Und davor muss ja jetzt noch was passiert sein hier.
Genau.
Ja.
Genau, da sind noch ein paar Sachen passiert.
Erzähl mal.
Also ich habe den Laden dann geführt in Coburg für 2,5 oder 3 Jahre dann allein und bin dann auch immer schon also so Guestworten gegangen. Weil das natürlich auch einsam war für mich und ich auch mir versucht habe, trotzdem noch so ein bisschen Informationen rauszusaugen aus dem Kosmos. Und habe dann schon auch doch Guestspots gemacht. Und
aber die Guestspots waren ja keine Walk-Ins und der Shop blieb aber weiterhin ein Walk-In-Shop?
Genau, also ich habe auch in Walk-In-Shops Guestspots gemacht.
Ja.
Also der in Berlin war es natürlich bei den beiden. Und das war auch der erste Privatshop, in dem ich jemals gearbeitet habe.
Weil dann, da musstest du ja Kunden dir ziehen.
Genau, die genau.
Wegen deines Duktuses kommen.
Genau. Das war auch, glaube ich, jetzt nicht immer so krass busy für mich, aber auf jeden Fall so, dass ich da schon immer tätowiert habe auch. Und es war auch gar nicht so am Anfang, dass ich jetzt da hingegangen bin, weil ich da jetzt mir irgendwie in Berlin die Taschen voll machen wollte. Und dann, sondern es war schon so, dass ich dann auch natürlich euch kennenlernen wollte und auch sehen wollte, was da passiert und mich einfach auch, also ich kannte ja noch nicht viel. Ich war allein in dem Shop, den ich da erst irgendwie übernommen habe und ich wusste ja gar nicht so richtig, was passiert so in anderen Läden und das war ja schon doch irgendwie noch schon sehr interessant und auch irgendwie schon noch ganz magisch, diese ganze Tattoo-Sache irgendwie. Das hatte schon noch so ein, also auch immer noch, ne, aber da ganz, ganz anders zu der Zeit, wo ich echt das so mit glitzernden Augen noch alles angeschaut habe. Also auch, also natürlich auch andere Stile, jetzt nicht nur traditional, so ganz platt, flacher Style, sondern alles Mögliche. Genau. Alles, was da so angelehnt war auf jeden Fall. Und da Guestspots gemacht in Berlin und dann war ich denn noch? Ich habe auch schon, also dann auch relativ früh auch mal bei Andreas einen in Aachen gemacht. Und also auch echt in vielen, vielen Orten irgendwie.
Und dein Laden war aber zu dann in der Zeit.
Genau, der war dann zu, da habe ich einen Zettel an die Tür gehangen. Werte Kundschaft, der Laden bleibt vom
vorübergehend
geschlossen. Ja. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
So einfach.
Philipp. Nee. Ja, aber so also wirklich einfach rangehangen, ja. Dann war es halt so. Weil ich meine, also glücklicherweise war das ganz gut eigentlich dort so. Das hatte ich auch dann doch auch immer ganz gute Kundschaft in Coburg, weil der Laden ja von Tim, die Leute kamen dann zu mir. Und so konnte ich dann auch gut Traditional lernen, weil Tim das schon mal angefangen hat und ja. Ich konnte die dann weiter.
Ah, genau, darauf wollte ich mich hinaus, dass du ja irgendwie dazu gekommen sein musst, dann das zu tätowieren, was du wirklich machen wolltest.
Genau, das war ja dann eigentlich Glück im Unglück. Natürlich war das schade, dass Tim weg ist und ich da so da ein bisschen alleine war, aber natürlich, da war es gut, weil ich dann quasi geerbt habe, also
Kundenstamm geerbt, ja.
Mehr oder weniger.
Ja.
Und das war schon gut, weil da hatte ich auf jeden Fall gute Sachen zu tun und auch Sachen, die schon herausfordernd waren. Also eigentlich war alles herausfordernd, aber da ging es auch Sachen weiterzumachen, die Tim angefangen hätte, die ich jetzt mir nicht, also jetzt zum Beispiel so was Japanisches oder sowas, ja. Das war überhaupt nicht so richtig mein Interesse. Mhm. Ist es auch immer noch nicht, komischerweise, und wird es wahrscheinlich auch nie sein.
Aber fragt danach überhaupt noch jemand für dich?
Gar nicht. Nee, aber zu der Zeit musste ich dann schon immer mal so Sachen weitermachen und da musste ich mich dann damit auch beschäftigen. Ach so. Und das war dann auch gut, dass es schon so herausfordernde Sachen gab, die jetzt nicht unbedingt so schon von meinem, von meinem Interesse her kamen. So, oder genau, so Sachen einfach. Mhm. Das war cool eigentlich, dass es auch so eine gute Mischung war. Und nicht nur jetzt irgendwie ein Segelschiff. Auf jedem. Und dann weiß man ja irgendwann, wie das geht, sondern es war schon doch immer noch relativ anspruchsvoll.
Ist das der Blick aus der jetzigen Zeit rückblickend oder hast du es damals auch schon so als wow, geil, mal wieder eine schöne Hibiskusblüte,
ja.
Down to earth?
Nee, auf jeden Fall. Also es war schon doch überwiegend also so Walk-in-Kram. Mhm. Also jetzt nicht wirklich viel. Also das waren schon immer eher so die Freunde, die kamen oder so Freundesdunstkreis, die sowas bekommen haben, aber der Großteil war schon einfach so Sachen, die einfach reinkamen und sagen, hier, kannst du das machen.
Und wie hast du dich dabei, ist das, um dann die Kohle reinzuspielen oder war das auch wirklich interessant? Oder jetzt, weil du meintest, jetzt im Nachhinein, das ist ganz schön, dass ich alles gemacht habe.
Zu der Zeit habe ich das natürlich auch schon so, also das habe ich schon herausfordernd wahrgenommen und auch war das nicht meine Präferenz. Mhm. Aber das stand auch überhaupt nicht zur Debatte für mich. So. Also ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, dass ich das jetzt auswählen könnte, nur Traditional zu machen und mich da rauszunehmen. Also das war für mich so, der Laden ist ein Walk-in-Shop und das ist, was man macht. Sondern das, also dass ich jetzt da jetzt sage, ich mache nur auf Terminbasis meine Kundschaft, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn.
Aber du wusstest ja dann auch schon von denen, dass es so Läden gibt, die im Grunde genommen.
Aber das war auch ein ganz anderes Level für mich, weil das einfach ihr hattet Kundschaft, weil ihr das ja auch schon länger gemacht habt und so. Und das war was ganz anderes, wie was ich gemacht habe. Ich war da ein Junge, der in Coburg saß und eine Tattoo-Maschine in der Hand hatte. Aber ich war jetzt nicht, also ich habe mich jetzt nicht als Typ wahrgenommen, der da irgendwas...
Eine Marke ist.
Ja, genau. Sozusagen. Ich habe jetzt halt nichts zu bieten. So. Ja. Ich will das machen, aber ich bin jetzt nicht, dass ich da irgendwas raus in die Welt schiebe und das so, da guck mal, das bin ich, sondern ich war einfach der Typ, der das gemacht hat. So.
Aber hast du Flashes gezeichnet und die auch im Laden ausgelegt, dass sie die theoretisch doch trotzdem nehmen könnten?
Ja, schon. Aber das, also zu der Zeit hat niemand Flash genommen.
Ja.
Also es war immer noch alles custom und das war auch cool so. Also da hat man ja auch dadurch das Zeichnen gelernt. Und also selbst muss ich sagen, also ich glaube, das Flash-Tätowieren hat sich auch wirklich erst in Deutschland verändert, durch meine Wahrnehmung, seitdem ich weg bin aus Australien, also bevor ich nach Australien gezogen bin, habe ich schon auch eigentlich alles immer zeichnen müssen. Mhm. Also ich habe schon immer Flash gemalt und das auch immer hochgeladen und so, aber da hat wirklich mal, alle 3 Monate mal jemand was vom Flash genommen.
Ja.
Also jetzt muss ich sagen, tätowiere ich 95% meiner Flash-Designs irgendwie, aber damals nicht.
Jetzt ist ja sogar ein Bedarf.
Ja,
also das Wort voll. Wannadu gab es noch
nicht. Genau,
das war
Idee.
Davor, glaube ich noch. Das
lange davor, vom Wort Wannadu. Und Jetzt ist es ja ein Service.
Genau. Und das war so der Werdegang, dass ich das so da wirklich einfach schön gemacht habe, jeden Tag auf Arbeit gegangen und das gemacht. Ich habe das nicht so als Arbeit so wahrgenommen, aber halt, das war der Job. Das,
ja.
Das beinhaltet das.
Ja.
Ich bin jetzt nicht der, ich bin jetzt nicht der Philipp und ich bin Traditional, sondern das war ja. So. Ich bin der Tätowierer und ich habe brenne fürs Traditional und so, aber ja. Das war dann schon irgendwie so. Genau, und das war dann, das ging ja auch eigentlich immer so weiter, bis ich wirklich vielleicht vor 5 Jahren aufgehört habe, in einem Streetjob zu arbeiten.
Warum brennst du aber fürs Traditional?
Ich glaube.
Was ist es?
Ja, ich habe mich das auch schon mal gefragt, ganz ehrlich gesagt. Und auch, selbst wenn ich jetzt so noch mal so rückblickend jetzt auch angucke, was ich jetzt mache, was schon auch immer noch traditionell ist, aber dann doch ein bisschen eine andere vielleicht Bildsprache hat oder so. Also ich glaube, das geht wirklich zurück einfach auf, ich habe mein Interesse an, was mir so gefällt, an Sachen Tattoo schon irgendwie als Kind geformt. Also ich mag wirklich einfach, wie man damals so Bravo Aufklebetattoos einfach als Sticker drauf hat. Und das hat mir schon immer gut gefallen irgendwie, dass es so dieses eine Ding ist, so diese Silhouette auch, ne? Und das steht da allein und ist jetzt also so Sleeve, fand ich schon auch cool, als ich so reingekommen bin. Aber glaube ich, habe ich mir auch so angeeignet, dass ich das cool fand, weil das halt so das Ding noch war.
Mhm.
Aber im Herzen habe ich, glaube ich, schon immer so das, die Silhouette des Tattoos.
Der Patch.
Genau.
Freiform ja. sozusagen.
Genau, aber ich glaube, dass der wichtige Part ist wirklich irgendwie dabei, so dass die Silhouette des Tattoos,
ja.
die mir wirklich gefällt, so mhm. irgendwie. Das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Urinstinkt. Also ich meine, das ist ja das Grundgerüst des Tribals, das geht ja zurück auf die Anfänge des Tätowierens, so dass es irgendwie so eine Silhouette ist, die irgendwie gut Stimmt. wirkt. So. Das glaube ich. Bin ich vielleicht einfach gestrickt, dass ich einfach das gerne mag, was einfach zu lesen ist irgendwie so.
Jetzt, wo du das vor allen Dingen sagst, nochmal mit dem Bravo.
Ja, ja, genau.
Ist es
jetzt, ja. Ich glaube jetzt sogar noch mehr. Habe ich gleich
dein ganzes Portfolio erfasst, sozusagen.
Jetzt sogar noch mehr, glaube ich so. Aber auch unterbewusst. Aber ich habe das so rückblickend letztens irgendwie mal drüber nachgedacht so und dachte so, ich glaube, das ist es, weil ich das auch jetzt noch mehr mag, dass alles so super saturiert ist und dann das wirklich einfach draufklebt so.
Ja.
Und aber dann halt auch, also finde ich wirklich, dass das dann mag, dass es an so einer dominanten Stelle auch sitzt, sondern nicht so halb versteckt oder so, sondern das muss dann auch so patsch.
Wie ein Kind das raufmachen würde, wenn es dir so das wie, beim Geburtstag raufmacht.
Genau.
Ja.
Also ich hatte damals als kleinstes Kind schon so eine Passion für Guns N' Roses und sowas und die hatten halt alle schon so eine Tattoos und ich glaube, das hat sich irgendwie super schnell geformt für mich, bestimmt. Dieses unterbewusste Bild, was ich da mag irgendwie.
Es ist auch sowas, das nicht so verkünstelt, das naheliegendste. Ich hau das jetzt hier auf dem Unterarm, weil es ist praktisch und nicht am Ellbogen, das links unten,
dann kommt man rein. Wo es
raffiniert, sich reindreht, sondern
genau.
Oder ich finde, das ist auch Tiefgang, also zur Silhouette durchdringen, den ganzen Detailkram weg und wirklich runterbrechen und dann kommen wir auf eine Silhouette und die muss passen.
Genau.
Dann kannst du noch was addieren, aber.
Und was ich auch noch gut finde, gerade wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke, ist auch, also das geht mir auch bei ganz vielen Sachen immer so, Musik oder auch Kunst finde ich immer ansprechend für mich, wo ich denke, das könnte ich vielleicht auch, aber die haben das richtig gut gemacht, also das ist clever gemacht, das ist gut gemacht, das ist jetzt nicht so das, also ich habe nie so ein Interesse zu so realistischem Tattoo gehabt oder realistischem Gemälde oder sowas, sondern immer schon eher so Sachen, die so nahe liegen, wo man so denkt, das, also wo ich dachte so, das macht eine Person und nicht so ein Genie oder so ein super Wunderkind oder sowas, sondern das macht einfach jemand. Und dann finde ich immer so das, was so ein bisschen den Kick gibt, ist so eine kleine Genialität, die man da irgendwie rauslesen kann. Aber halt irgendwie so eine Approachability, also dass das so irgendwie, das ist machbar.
Ist ein bisschen aber wie die Illustrationen, mit denen wir dann auch im Osten aufgewachsen sind, ne? Von der Einfachheit und...
Ja, also so Illustrationen, genau, das finde ich auch alles.
Einfachen Sachen an Schulen.
Ja,
oder jegliche Volkskunst, ne? Das ist dann wirklich auch nicht der Kunststudent machen muss, sondern das kannst du, machst halt deinen Wandschrank. Dekorierst genau. du mit einfachen Blüten?
Ich glaube, das zieht sich durch den roten, mit dem roten ja. Faden durch alles durch. Bei mir so Graffiti ist so, das sind alles einfach irgendwelche Leute, die machen das einfach. Ah. Da steckt einfach eine gewisse Übung dahinter und dann geht es. Das ist, also bei mir hat das angefangen mit Punkmusik und sowas. Das ist alles Musik und Kunst, die ist so für den Menschen machbar für mich. Also da stecken jetzt nicht nur so krasse Genies dahinter.
Oder also sowas. Handwerklich vor allen Dingen. Gebrauchshandwerk und Gebrauchskunst.
Ja, irgendwie einfach so eine, ja, schon. Oder halt so eine, dass man sich so, ach, da fehlen mir jetzt die Worte irgendwie so ein bisschen.
Wegen dem Englischen.
Nee, ich glaube, manchmal ist mein Kopf einfach so ein bisschen, da dreht sich gerade zu viel rum.
Nee, ich glaube, wir erarbeiten das gerade. Ja. Zu dritt merke ich. Ich habe es auch noch nicht so ganz, aber wir sind kurz davor. Es ist so eine, und ich finde es ja auch, es gibt doch Leute, die einfache Volkskunst machen oder einfache Tätowierungen, aber du betonst, und da fiel es mir, das ist bei dir auch auffällig, dass immer eine Sache noch trotzdem besonders ist. Also da ist ja trotzdem eine Feinheit. Also man sieht erstmal eine grobe, einfache Tätowierung und dann auf den zweiten Blick, ganz versteckt, aber eine Feinheit, eine Raffinesse, die du aber nie aufbauschen so würdest und locken würdest.
Ja.
Also keine
Effekthascherei.
Genau. Was an der Basis. Aber dieses machbar finde ich gut. Ähnlich der Vergleich zum Punk.
Das fand ich immer irgendwie gut. Das ist Sachen so, die sind
schnell machbar.
Nicht verkünstelt.
Nee, genau. Also man braucht schon irgendwo eine Übung, so ein Training, dass man da hinkommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die Leute so anhimmelt und denkt so, oh wow, wie die das nur können, Cavaccio und sowas. Mhm. Also ich kann jetzt, da würde ich ja, dass das irgendwie so eine rohe Art und so ein Charakter einfach das, ich glaube, das Rohe ist das, was mir auch irgendwie einfach gefällt, dass es nicht so vollendet ist, dass es da auch immer auch, ich glaube, da ist so ein bisschen mehr so ein Geben und Nehmen zwischen Betrachter und Künstler da.
Ah.
So, dass man einfach so Sachen und so, ne, da gibt es immer Spielraum.
Zugänglich.
Genau, also auch. Ja, also ich komme da immer wieder zu so realistischen Gemälde, man guckt sich das so an und dann war es das.
Ja.
Aber bei so Sachen, wo so irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, wo es vielleicht ein bisschen einfach mehr so Charakter und eine Ruhigkeit gibt, so da hat man einfach irgendwie so ein bisschen mehr Spielraum. Der Kopf macht dann noch ein bisschen was mehr damit.
Der will mitmachen.
So hab ich's verstanden. Ja, genau.
Das erschlägt dich. Okay, das ist perfekt, das ist durchdacht. Ja. Konsumiere ich und da ist so, oh, der macht den Blatt so. Und man fast noch Fantasie, man erahnt noch Sachen, oder könnte sich noch vorstellen, wie man es besser macht. Man ist noch mittendrin im Prozess.
Ja, voll, genau.
Oder Spielraum mit dem Prozess, wie du sagst, weil es noch roh ist.
Ich glaube, das Rohe und dann halt einfach, ja. Es hat halt immer so eine ganz gute Energie, denn sowas. Weil halt so viel, also das steht nicht still irgendwie, so die Sachen. Gibt es irgendwie mehr eine Bewegung. Also ich finde, also vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung und mein Geschmack, aber ich finde es bei so Sachen, die halt so super schön sind und so verendet sind, die stehen so einfach da in meiner Wahrnehmung. Und so andere Sachen, da ist immer noch ein bisschen mehr, da hängt noch eine kleine Schwingung noch dran. Mhm. Also da gibt es irgendwie mehr für mich.
Toll. Also das ist doch wirklich gut erklärt, weil genauso am Anfang diese Unverständnis war, warum so simpel, warum so einfach so gut. Und jetzt, aber das ist nur, okay, das ist jetzt ein neues Ding.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein mit der Erklärung kurz auf den Punkt gebracht.
Mhm.
Genau, das ist die neue
Erkenntnis. Haben wir quasi, haben's.
Ob der Punkt da ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, man kann das erahnen, was ich
voll.
Meine.
Nee,
und deswegen lasse ich es auch so stehen, dass es da auch Spielraum gibt vom Zuhörer.
Genau, damit was jetzt nicht wieder rund.
Ja. Ich will das nicht
unphilosophieren glatt machen.
Aber dich hat trotzdem, weil ich finde, es klingt trotzdem noch nicht so ganz nach diesem ganz alten Traditional. Mhm. Du redest auch schon von so einem neueren, oder?
Also, ja, also das neue Traditional hat mich natürlich angezogen.
Nicht vom Hula Girl, vom Hamburg. Ja. Traditional sozusagen.
Jetzt.
Obwohl Sailor Jerry immer unantastbar war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon krass. Okay. Einfach krass perfektioniert. Ist natürlich auch ein Style.
Ja.
Aber ja, also schon damals, was mich angezogen hat, war schon das Traditional, was die Leute damals gemacht haben.
So Ed Hardy-mäßig auch.
Ja, schon. Aber schon noch mehr auf halt so Sachen wie Bert Grimm und sowas bezogen und solche Leute. aber halt, weil es einfach, glaube ich, so ein bisschen gefälliger war fürs moderne Auge auch einfach.
Ja, voll.
Und dann, es klingt vielleicht widersprüchlich, aber es war so ein bisschen beschönigter, weil, also wenn man auch damals hat man vielleicht noch nicht ganz die Rohigkeit der originalen Vorlagen verstanden.
Ja.
So. Oder wollte das dann vielleicht auch nicht haben. Also jetzt gefällt mir so eine Sache schon besser als ein cleanes Traditional auf jeden Fall.
Ja, die sind noch weniger gefällig und finde deswegen fast schwerer.
Ja, ja.
Die sind so ein Level schwerer eigentlich. Mhm. Was man vielleicht, wenn man älter ist, ein bisschen besser greifen kann.
Da muss man
kann.
Sich auch einfach einen Mut antrainieren, glaube ich, für solche Sachen so ein bisschen.
Das ist es, genau. Das kostet Mut.
Ja.
Mhm. Weil es noch so grob ist.
Ja.
Weißt du, was noch Mut kostet?
Sag an.
Die Quickies.
Wow.
Guck mal, so eine Überleitung wie nur in den Podcast. Ne?
Ja, du könntest dich auch so Viva-Moderatorin oder Moderatorin.
Aber wisst ihr, in die Kamera 2, was noch Mut kostet? Die Quickies. Weißt du, wie die gehen?
Schnell.
Nee, du fragst was und ich muss einfach ein Wort sagen oder sowas.
Ja. Und du hast nur 3 Joker?
Dich entscheiden für eine Sache. Aber es ist auch spannend, wenn du dich nicht entscheiden willst.
Ja.
Dann kannst du 3-mal sagen, weder noch oder
und manchmal
beide.
Legen wir weird Karten weg für uns.
Und du kannst gerne auch ausführen. Also es ist, oder wir können danach ausführen. Das können wir
es muss jetzt nicht eine Minute dauern.
Okay.
Es kann auch, du kannst, wenn es interessant ist, kannst du auch ausholen.
Wir können es auch einfach machen, dann.
Wir können aber auch 10 Minuten erklären, wie das Spiel funktioniert.
Lass uns doch mal alle Regeln richtig festmachen, alles definieren.
Könnte ich dich wegen des Mikrofonaufnahme dazu kurz nur anhalten, dass du deine Finger nicht so laut bewegst?
Ich habe schon 2-mal schon so einen strengen Blick gesehen.
Ja.
Ich habe es trotzdem wieder gemacht. Ich habe es wieder vergessen.
Aber ich wollte dich
aber
auch nicht maßregeln.
Nee, mach es nochmal verbal, damit es wirklich drin ist.
Also, die Quickies. Nachtragend oder versöhnlich?
Naja, also ich möchte persönlich sagen, aber also, ja, doch persönlich, doch. Also auf jeden Fall.
Man kann ja
auch
sagen,
glaube,
da bin ich noch nicht, aber da will ich nicht.
Nee, ich würde sagen persönlich, mittlerweile persönlich. Also mit einem kleinen brodelnden Untergeschmack, Nachgeschmack, aber auf jeden Fall persönlich.
Ernsthaft oder albern?
Albern.
Gesund oder kaputt?
Gesund.
Allein oder in der Gruppe?
In der Gruppe.
Tiefgang oder Oberfläche?
Tiefgang? Oberfläche, nee, Oberfläche,
ja.
Glaube ich.
Ich war ganz einfach.
Oberfläche, ja.
Jetzt mit Veto eingelegt.
Ja.
Oberfläche?
Nee, für Tiefgang.
Ja, Oberfläche.
Nee, er sagt Oberfläche.
Habe ich Oberfläche? Was? Naja, nee. Also, nee.
Ich finde, ich glaube, hier will jeder gerne Tiefgang sagen.
Ja, Tiefgang. Es kommt natürlich drauf an, auf was es jetzt geht, so, aber also so generell würde ich jetzt schon, glaube ich, sagen, Tiefgang ist Tiefgang, weil man gerade in der Welt jetzt viele Sachen ein bisschen tiefer ergründen muss, als die einfach nur oberflächlich zu betrachten.
Das finde ich eine sehr gute
Erklärung.
Ach so,
Erklärung. Du siehst es im Ganzen.
Dass
Bild.
Es nicht mehr so niederkomplex alles ist, dass man's
ja, also man es
oberflächlich
muss,
reicht.
Ja, also tiefer.
Ja.
Ja.
Wissen oder Glauben?
Glauben.
Selten.
Ja. Nee. Zu viel oder zu wenig?
Zu wenig.
Kind oder Haustier?
Kind.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Laut oder leise?
Leise.
Möchtest du es leise oder bist du leise?
Ich möchte es gern leise. Also ich möchte es gern mehr leise jetzt. Also früher nicht so, aber jetzt auf jeden Fall viel, viel leiser.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Sarg oder Urne?
Was?
Ja. Sarg oder Urne?
Sarg.
Verbrennen oder in Sarg?
Ah, Sarg. Oh, ich meinte, du sagst Sarg oder Urne. Also wie sprechen Sarg?
Ach so. Ach, Sarg.
Die Augen sind
Sarg oder Urne?
Oder Urne.
Ah, Urne. Ah, jetzt habe ich es erst kapiert. Ey. Urne.
Müssen wir anpassen.
Ich glaub,
ja, umdrehen.
Versteht sich nicht von selbst.
Nee, also ich... Urne?
Na, ich
aber
weiß
mit einem
es nicht.
Fragezeichen, weil ich habe mich da noch nicht so richtig mit beschäftigt. Hätte ich vielleicht, müsste ich jetzt langsam...
Ich habe jetzt gelernt, dass es scheiße ist
immer älter.
Mit den Einbuddeln. einbuddeln. Das ist auch ja. nachhaltig mäßig kacke. Ja. Das war, da die Böden verseuchen mit den Leichenteilen.
Ja, ja.
So.
Dann ist ja Urne eine gute Antwort.
Dann ist ja Urne eine
gute. Habe ich es ja doch richtig gemacht.
Nee, genau. Ja, hier gibt es auch ein richtig oder falsch, ja. deswegen teile ich die. Nee, Geist oder Körper?
Geist.
Gott oder Ego?
Reingeschummelt.
Oh, die ist neu.
Echt? Dann will ich Gott sagen.
Die richtige Antwort schon mal.
Gibt es da eine richtige Antwort?
Na klar. Hier ja. Angriff oder Flucht?
Angriff.
Streng oder nachsichtig?
Nachsichtig.
Liebe oder Angst?
Liebe.
Freiheit oder Bindung?
So pauschal ist das natürlich eine krasse Frage.
Ja, gerade im Moment könnte man noch ergänzen. Fände ich spannend.
Was, jetzt gerade?
Wie man sich jetzt...
Also natürlich bin ich gerne ein freier Mensch, aber ich... binde mich auch gern mit den Menschen, die ich liebe. Also von daher ist es ganz schwierig, mich da festzulegen.
Ja, das kann man so bleiben.
Ja.
So, den Rest mache ich nachher.
Boah. Wow. Oh, ich bin schockiert.
Ja,
ja man kann das auch immer ab, wieder hole ich dich raus aus dem
Trotz. Das ist gut, jetzt ist das Gehirn erstmal sowieso.
Ja. Stimmt.
Ja, ich bin Coach. Herzlich willkommen. Ich habe einen Methodenbaukasten mitgebracht. Ja,
Hammer.
Oder?
Ja. Jetzt habe ich ein richtiges Störgefühl. Ich bin richtig noch Taumle. Nach. Taumle sozusagen. Du hast meine komplette Aufmerksamkeit wieder.
Na, siehst du, so ist es. So, sind wir jetzt aus Coburg raus?
Genau, Coburg war dann zu Ende. Das hat sich dann einfach genauso, wie ich das erzählt habe, für ein Stück immer so hingezogen, wiederholt, Gasport, dort Coburg. Und dann habe ich eine Einladung bekommen nach Hamburg, zu Chris Detmar, zum Gasport zu kommen. Und das war natürlich auch ein großes Ding für mich, weil ich den natürlich auch schon immer sehr gut fand, habe ich auch schon von ihm tätowieren lassen und so weiter. Genau, und das war richtig cool. Da bin ich hingekommen und das war auch so direkt, ich kann bei ihm auch zu Hause wohnen, während ich dort bin und so. Und das war schon eine große Sache für mich. Und genau, als ich den Guestspot gemacht habe, in der Woche hat er mir auch schon viele Sachen beigebracht.
Erinnerst du dich noch an was?
Ja, einfach so, also natürlich habe ich, also was heißt natürlich, aber ich habe dann halt schon immer so bei Sachen, Motiven, die ich gezeichnet habe, damals so gemeint, wie findest du denn das oder so, und dann ist Chris da schon relativ gut, dass er einem da auch einen relativ konstruktiven Input gibt.
Mhm.
Und das hat mir natürlich dann auch immer vollkommen aus der Bahn geworfen. Also jetzt nicht so, dass ich, also aber so, das war schon so, ich wollte es dann auch perfekt machen, so wie er es mir gesagt hat. Also das kann ich mich noch erinnern, wie ich da saß und mir der Kopf geraucht hat. Und ich habe das versucht so zu zeichnen und dann, genau.
Also er hat auch Kritik geäußert quasi.
Ja, die wollte ich ja auch haben. Ja. So, also ich wusste ja, dass ich auch, wenn ich da zum Guestspot gehe, natürlich auch was mitnehmen kann. Das ist ja, glaube ich, so. Also ich weiß nicht, ob sich das immer so anhört. Ich will mal was mitnehmen, dass ich nur zum Blutsaugen komme. Also so war das, war das jetzt nicht so. Aber ich glaube, das ist ja schon so der Anspruch auch ans Guestspotten, dass man sich immer so ein bisschen austauscht.
Ja.
Und selbst wenn man da irgendwie so ein junger Tätowierer ist, bringt man ja wahrscheinlich trotzdem immer irgendwas mit. Jetzt, wenn es nicht so eine Expertise ist oder so. Aber irgendwie gibt es ja trotzdem immer einen Austausch. Und da habe ich auf jeden Fall viel schon mitnehmen können. Und dann hat Chris gemeint, dass er gerne hätte, dass ich bei ihm anfange zu arbeiten. Und er wollte dann das Black Hole gab es damals schon. Das war noch, ich weiß nicht mehr, wie die Straße hieß, aber das war so ein Kellergeschoss gewesen. Und da habe ich mich damals schon tätowieren lassen. Und da war ich auch zum Guestspot. Und genau, das sollte erst dort sein. Und dann sind wir aber, ist er mit dem Laden umgezogen und da habe ich dann angefangen. Das war dann quasi, war ich der Erste, der in diesem jetzigen Black Hole am Eisenplatz mit Chris angefangen hat.
Mhm. Also du bist umgezogen.
Genau, ich habe es gemacht. Ich hatte da auch einen riesen Respekt davor, muss ich sagen, so, weil ich auch also so das wirklich nur gemacht habe, weil ich wusste, ich muss das machen.
Ja.
Ein Ritterschlag, das könnte man gar nicht ablehnen.
Nee.
Ach so, weil es schon so eine Ehre ist, dass es jetzt
voll.
Also eine Möglichkeit.
Ja, so eine Möglichkeit, das kriegt man ja nicht wieder. Und ich wollte es natürlich auch machen. Und ich es war schon eine riesen Ehre für mich, das zu machen und auch das einfach so da mitnehmen zu können. Klingt jetzt auch ungerecht, mitnehmen zu können. Aber halt auf jeden Fall mit Christol arbeiten zu können und Teil des Ganzen da zu sein, so auch. Natürlich war das nicht einfach, weil ich da war ich so, glaube ich, Mitte 20. Ja. Mhm. Ich glaube, ich war so 24 oder sowas, 25. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie alt. Aber auf jeden Fall war es schwer, weil so vom Grundgerüst in Coburg gab es keinen Grund für mich, dort wegzugehen. Ja. Also es war jetzt nicht so, ich fand es dort blöd. Ich war da allein. Also ich habe mir da mittlerweile in den Jahren einen sehr guten Freundeskreis aufgebaut. So, ich habe auch Musik gemacht mit Leuten. Ich hatte eine Freundin von dort. Und das war eigentlich so das Gegenteil von dem, was man eigentlich macht, wenn man so eine Basis hat und sich so eine Community irgendwie schafft. Aber das war halt so, das Tätowieren hat es verlangt von mir.
Dieses Tätowieren, Leute. Aber ihr wart liiert auch noch?
Ja, wir waren schon noch wir waren auch die komplette Zeit, während ich in Hamburg war, auch noch in einer Beziehung.
Ach, okay.
Genau. Deswegen war die Hamburg-Zeit auch nicht so einfach für mich, weil ich auch da unten nicht so richtig loslassen konnte.
Ja.
Weil da doch so viel noch dort war und dann, ja, ich war auch einfach noch jünger. So. Also ich würde jetzt so Sachen ganz anders angehen und auch vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen und auch, ich war schon sehr intuitiv mit vielen Sachen einfach so. Was gut war, aber natürlich auch jetzt nicht das Schlauste für andere Sachen. So. Genau. Und bin aber nach Hamburg gezogen und habe da angefangen und bin dann aber eigentlich so gut wie jedes Wochenende nach Coburg gefahren, wenn der Laden zu war. Und das war dann schon natürlich krass irgendwie. Also es war halt schwierig mit dem, was ich, mit dem Konstrukt, was ich mir da geschaffen habe, sich in Hamburg was aufzubauen. Und das in Coburg loszulassen.
Ja.
Aber ich wollte es ja auch einfach nicht, das loslassen in Coburg, weil ich wusste, dass das dort doch meine richtigen Freunde sind. Also nicht, dass ich die nicht hätte richtige Freunde finden können, aber es war schon eine echt gute Community, die ich da einfach hatte.
Ja.
Genau. Aber das lief dann halt so parallel für 1-2 Jahre, war ich da auch nur dort gewesen, ich glaube 1,5-2 Jahre in Hamburg und dann bin ich wieder nach Coburg gezogen.
Ach okay,
ja.
Das habe ich nicht erwartet.
Ja, ja, also das war, weil es einfach echt schwierig war und der Anspruch auch in Hamburg relativ hoch war, gerechterweise.
Also von den Tätowierungen?
Naja, das Verhältnis zwischen Chris und mir, als er als Chef und ich als Tätowierer dort, aber auch, was auch richtig gut war, ich war dann doch fast so wieder in der Lehrlingsposition, die ich ja aber auch wollte.
Ja.
Also deswegen bin ich ja auch dorthin, weil ich wusste, dass ich da das
nochmal was
Tätowieren lernen kann. Das war gut, weil ich musste nicht lernen, wie man jetzt unbedingt eine Linie zieht in der Haut oder wie man jetzt eine Nadel in das Führungsstück einlegt, sondern ich konnte einfach mich wirklich auf das
Zeichnen.
Genau, und warum Sachen funktionieren. Und da ist Chris super drin, das auch zu vermitteln.
Ja.
Und ich brauche oft so Sachen, also ich kann Sachen verstehen, aber ich brauche so einen Anschubs in so eine Richtung und dann kann ich das ganz gut umsetzen, aber manchmal ist das schwierig oder war es zumindest mehr, als ich jünger war, die Sachen so vom Grund her auseinanderzunehmen. Mhm. Vielleicht ein bisschen naiver an Sachen rangegangen. Jetzt kann ich das ein bisschen besser, weil ich auch in der Zeit natürlich gelernt habe, wer ich bin und wer ich nicht bin. Und
genau. Wer wolltest du denn damals sein?
Naja, ich wollte einfach ein guter Tätowierer sein so und war aber, glaube ich, nicht mutig genug. Also ich war mutig, dass ich die Schritte gegangen habe, aber ich habe die Schritte gemacht, aber ich habe das, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber ich hatte trotzdem Angst dabei. Also ich glaube, man muss dann schon Mut haben, aber man muss sich auch im Kopf bewusst sein, warum man den Mut hat und nicht einfach nur zu sagen, so, naja, jetzt bin ich mutig, jetzt laufe ich in das brennende Haus rein. Ja. Dann funktioniert es ja trotzdem nicht. So. Ja. Also ich meine, da kann man mutig sein, aber ist dann vielleicht auch dumm.
Also auch so ein bisschen angehaltene Handbremse sozusagen?
Ja, so ein bisschen schon. Ne? Also das war ja das Ding, was ich, halt dieses Konstrukt, was ich da hatte, mit von wegen immer wieder zurückgehen und dann, ja,
ja,
Hamburg und viel tätowieren lernen und dann, genau, hat das dann einfach nicht so funktioniert, weil ich einfach nicht so richtig glücklich geworden bin, mhm, mit dem Ganzen. Mhm. Und konnte das Ding da nicht loslassen in Coburg. Und genau, das war schon eine riesen Learning Curve, wie man so sagt, für mich auch das Ganze. Vom Tätowieren her sowieso ein riesen Wendepunkt für mich. Aber vom Persönlichen her, mhm, habe ich da wirklich eigentlich erst so kurz danach, als ich wieder zurückgegangen bin, gecheckt, was passiert ist so und warum und wer ich sein will und wer ich nicht sein will. Mhm.
Und gab es da überraschende Erkenntnisse?
Naja, ja, auf jeden Fall. Das war auch so, das war auch halt das Ding, ich bin ja auch fast wieder zurückgezogen, weil ich da noch diese Freundin damals hatte, ja, und bin dann zurückgekommen und das ging dann eigentlich so direkt auseinander mit dem Wiederkommen.
Ah, okay.
Aber von meiner, mhm, Seite aus, weil dann so ich da auch viele Sachen dann erst klar gesehen habe. Mhm. Ich war da in so einer komischen Bubble von irgendwie nicht so richtig, ja, ich glaube, ich hatte da noch nicht so eine richtige erwachsene Wahrnehmung von Sachen auch und habe mich da, glaube ich, so gefühlstechnisch so ein bisschen mehr steuern lassen auch. Mhm. Und das war so der Wendepunkt, glaube ich, so zum auch wirklichen Erwachsenwerden. So. Mhm. Das klingt langweilig, aber das lernt man halt irgendwann.
Ne? Woran merkt man das denn?
Na, weil man einfach mehr, ich glaube, erwachsen werden ist das Kennenlernen des Selbst und das, wer man ist. Man kann das auch immer verändern irgendwie, aber man kann auch merken, welche Person in einem steckt so und welche man vielleicht versucht zu sein, aber irgendwie ist nicht jeder Mensch, glaube ich, dazu gemacht, entweder super tough zu sein, mhm, oder super extrovertiert oder so. Man kann das sich aneignen, so verschiedene Mechanismen, aber ich glaube, das ist nicht authentisch. Und mhm, so eine gewisse Wahrnehmung von einfach, wer man wirklich im Innersten ist, das ist so.
Also du kamst zurück und warst ein bisschen mehr du.
Naja, ich habe halt gemerkt so, naja krass, das ist eigentlich der, wer ich bin. Und ich habe mir dann aber auch eine gewisse Härte antrainiert irgendwie. Und ja, ich weiß nicht. Also es war auch nicht so ein linearer Prozess, aber so danach habe ich dann schon gemerkt, so das ist es nicht. Mhm. Also ich habe dann nicht bereut, dass ich wieder zurückgezogen bin. Ich war auf jeden Fall glücklich, mhm, dass ich den Schritt gegangen habe und so wieder da in meiner so Basis war, aber
den Laden hast du dann auch wieder bekommen?
Nee, ich habe dann einen neuen kleinen Laden gehabt.
Ah, okay.
Das war dann auch nur ich, aber das war auch Walk-in-Shop sozusagen, aber es war ein neuer Laden.
Und die Bandbreite, war das jetzt ein Beispiel oder war das bei dir so dieses Harte auf der einen Seite und dieses introvertierte, ruhige, dass das der wahre Kern ist?
Oder? Ja, mhm, also ich bin auch immer noch der introvertierte, mhm, und ruhige Typ so.
Aber in Hamburg wurde die andere Seite verlangt oder?
Nee, das ist vielleicht auch jetzt, dass die Leute nicht denken, dass das verlangt wurde. Es wurde auch nicht verlangt so, aber.
Oder hattest du das Gefühl, dass du das nicht, dass es verlangt wurde? Nee, aber.
Nee.
Es ist ja in Coburg und Hamburg ist ja schon sehr unterschiedliche Städtegröße, ja, ja, von allen.
So eine Großstadt hat mich damals auch irgendwie noch mehr überfordert. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum irgendwie mich das so. Das Ländliche hat mich damals schon irgendwie noch mehr angezogen. Ich bin, mhm, da schon irgendwie so ein.
Ja, weil
so
du halt daherkommst, wa?
Ja, voll. Und ich bin auch irgendwie, glaube ich, schon so ein Romantiker. Also, mhm, ich mag schon die Natur sehr gern und ich kann mich da auch irgendwie ganz gut verlieren in so schönen Sachen, so Coburg und so, diese ganze Landschaft, da gibt es viele Burgen und Schlösser und sowas und das hat halt alles so eine Romantik und das finde ich schon irgendwie gut, so das gibt mir, oder hat mir damals mehr gegeben, als irgendwie mit der U-Bahn schnell irgendwo hinzukommen, um sich was schnell zu kaufen. Jetzt mittlerweile lebe ich gerne in der Stadt auch, also ich liebe auch immer noch die Natur, aber jetzt ja, zu der Zeit war es irgendwie anders und jetzt bin ich irgendwie abgeschweift, oder?
Nö. Ich hatte es nur nicht verstanden.
Ja.
Hast du jetzt
die Härte.
Ich Und ich wollte nochmal genau wissen, ob du wirklich von dir geredet hast und ob es die Bandbreite. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt nicht meinen Kram reininterpretiere. Und
nee, genau, die Härte. Also die wurde in Hamburg nicht verlangt und so. Und das war auch nicht das. Aber ich glaube, ich habe mir das dann so ein bisschen, weil ich mich zu der Zeit dann doch auch noch zu emotional gesteuert gefühlt habe, so dadurch, dass ich jetzt irgendwie nicht glücklich geworden bin und so und dann wieder zurück wollte, habe ich dann so gedacht, naja, vielleicht muss man einfach so ein bisschen härter werden und so ein bisschen so
jetzt
nicht nur so irgendwie auf sowas hören, sondern so, und auch das Tätowierer-Image war immer so ein bisschen so, ne, das ist schon so ein bisschen so das Härtere und jetzt Sachen sind so, wie sie sind, ja. Und das gibt es jetzt nicht so viel Raum irgendwie.
Einfach machen.
Genau, umsetzen, einfach machen und nicht so ein Weichei.
Ja. Mhm.
Genau.
Ach, okay, jetzt habe ich auch.
Ja. So ein bisschen. Aber das war dann eher so meine Wahrnehmung von mir selbst, dass ich das so ein bisschen vielleicht zu weich gemacht habe und war dann natürlich auch so ein bisschen ängstlich, wie das wahrgenommen wird und so von außen und so, ach, keine Ahnung.
Ist ja auch eine Zeit, wo sensible Männlichkeit, was ja jetzt in aller Munde ist oder was zumindest formuliert wird oder Rollenbeispiel ist, so in dem, so habe ich es wahrgenommen, jetzt eigentlich nicht so wirklich gab. Mhm. Oder jetzt keine, sondern eher so, es sollte vielleicht nicht so, gar nicht öffentlich und schon gar nicht so eine Tattoo-Szene.
Genau.
Da bin ich jetzt drin.
Ja, ja, voll.
Ich weiß jetzt, was du meinst. Aber erst durch diese Ergänzung mit diesem Romantik und dieser Natur und sowas. Weil es gibt ja Leute, die wollen aus dem Dorf raus, weil es denen auf den Sarg, weil zu eng, weil scheiß auf Natur. Und denen ist das.
Genau.
Das hat ja auch eher was mit dem Charakter als mit der Herkunft zu tun.
Ja, ja.
Aber das ist romantisch.
Genau, das meinte ich auch mit dem, so zu verstehen, wer man wirklich selbst ist. Also, dass ich das damals schon auch so dachte, ich sollte schon auch in der Stadt leben, so, ne? Das war so das, so dass ich dachte, so, das ist auch mein Ding, weil ich bin auch Tätowierer und in so einer Großstadt zu leben, das passt dann auch irgendwie dazu und so. Und
auch mit der Subkultur.
Und genau, mit der Subkultur und dass es auch so Sachen gibt, die jetzt nicht nur alle schön sind, dass da auch natürlich Leute gibt, die auf der Straße leben und sowas, aber irgendwie hat mich das irgendwie trotzdem alles noch so ein bisschen nicht verängstigt, aber schon irgendwie hat mir das irgendwas mit was
trauriger gemacht.
Ja, schon irgendwie. Ich weiß nicht, warum irgendwie.
Ich glaube, das ist schon das Klassische, dieses, dass manche die Großstadt vertragen und manche sie nicht gut vertragen.
Also jetzt macht mir das überhaupt nichts mehr aus. Also ich lebe da voll gerne in einer Großstadt, aber damals irgendwie, ich weiß nicht warum. Also ich glaube,
oder man braucht in manchen Lebensphasen was anderes.
Ja, voll.
Einfach.
Da war ich auch noch jung. Einfach. Also das kann man auch einfach, glaube ich, so bezeichnen, dass ich einfach jung war und nicht so richtig. Das ist ja auch noch so ein komischer Raum zwischen Kind und Erwachsen und irgendwie.
Und ja, auch relativ reingeschmissen mit deinen recht mutigen.
Ja.
Auch eine Mischung.
Schnellen Switchen, Laden alleine, dann nach Hamburg, dann.
Ja, schon eine Mischung aus ambitioniert, ist schon strebsam, ich will schon voran, aber dann eben auch sehr schnell beschleunigt vom Außen. Also irgendwie, so habe ich das auch so. Alles ein Ticken zu schnell.
Ja, voll. Irgendwie.
Du hast es dir ja gar nicht gesucht, nicht in dem Maße.
Nicht in dem Sinne. Das hat sich immer alles irgendwie so ein bisschen so aufgetan und auch so ein bisschen so immer so das vielleicht auch zu merken, so das Tätowieren. Also ich sollte jetzt nach Hamburg ziehen, aber eigentlich ist vielleicht dann auch trotzdem das Persönliche dann doch noch auch das, was mir wirklich wichtig ist. Was ich auch natürlich in der Zeit seitdem gelernt habe, dass ich auch viel Raum privat brauche und nicht nur einfach der bin, der irgendwie bis früh um 3 ein Tattoo zeichnet und dann ins Bett geht irgendwie und dann um 12 aufsteht und direkt in den Laden fährt und dann repeat.
Auch so ein Bild, ne?
Ja.
Also dieses Biker-Ding, man muss sich jetzt kloppen und Drogen und alles nehmen, ist ein bisschen weg gewesen, aber zumindest bist du der hart arbeitende Typ, Hingabe, der alles gibt und auch alles wie so ein Amboss einsteckt.
Genau. Und das ist ja auch alles cool, wenn man das wirklich will und das funktioniert, aber dann habe ich dann auch festgestellt, dass das vielleicht für mich nicht so funktioniert und dass ich dann auch nicht den besten Output habe, wenn ich so funktioniere.
Ah ja.
Also man braucht schon irgendwie irgendwo Raum im Kopf, dass das Ganze auch irgendwo sackt und auch arbeitet.
Ja, vor allen Dingen deine persönliche Vorstellung von Raum und nicht diese Schablone.
Genau.
Das funktioniert vielleicht für gewisse Charaktere. Oder früher hat das vielleicht funktioniert.
Genau.
Ah, jetzt krieg ich ein Bild.
Und auch durch das Ganze irgendwo so Na, man hat immer so, so krasse, es ist ja so, es ist einfach so, man, also es ist nicht so mittlerweile mehr, aber so mit so Lehre und so, das war schon alles noch so ein bisschen strikter und auch mit so Leuten, die einem über einem standen in so einer Hierarchie, dass es so viele Sachen war, die ich auch einfach so angenommen habe, als das ist cool, das ist gut, so geht das. Aber dann jetzt auch weiß ich, dass so, das ist nicht das Einzige. Mhm. Also das ist nur, nicht nur das, ja, was geht.
Ein Weg.
Und das ist vielleicht auch, finde ich das wirklich cool?
Ja.
Also gefällt mir das wirklich?
Ja.
Oder finde ich es eigentlich, also habe ich wirklich die Erkenntnis gehabt, dass ich so viele Sachen eigentlich wirklich überhaupt gar nicht cool finde. Ich habe einfach nur gelernt, dass das so das ist. Wenn ich mich in dem Kosmos bewege und von den Leuten eine Anerkennung will, dann muss ich diese Namen droppen und muss so sagen, oh ja, das sieht ja aus wie der und der und dann, aber eigentlich juckt mich das nicht die Bohne irgendwie, das Zeug so.
So Kompetenz nach was?
Also ist das ja, ja, so, so ein Kompetenz und auch einfach so einen Anklang irgendwie zu finden mit so Leuten und so.
Aber auch stilistisch meinst du? So
ja.
Sachen schön zu finden oder gut zu
genau,
finden?
Genau, Sachen gut zu finden, aber dann eigentlich so, dass sich angeeignet hat, also gelernt hat, dass man die Sachen gut findet, weil das so
ja, ja,
die richtigen Leute gut finden. Und das war dann so ein Prozess auch zu merken, wer bin ich denn eigentlich als Tätowierer?
Ja.
Bin ich jetzt einfach nur einer in der Linie der Leute, der irgendwie die Rosen zeichnen und Schädel? Oder bin ich ich?
Ja.
Und was habe ich denn zu, was habe ich denn auch irgendwie zu bieten?
Ja.
Was kann ich denn so reingeben auch ins Tätowieren? Und ich glaube, das ist so ein krasses Ding auch, was mir immer mehr präsent wird, dass es so, es gibt so diese Leute, die so auf das Tätowieren pochen und Tätowieren hat so zu sein und so zu sein, weil sie angeblich so eine, da ist so eine starke Liebe für, so eine Passion fürs Tätowieren drin, aber irgendwie hält es das Tätowieren in so einem ganz engen Raum.
Also zumindest in dem Traditional Bereich ja, vor allen
Dingen,
ne?
Und das ist so, das hat so zu sein und so zu sein und irgendwie passiert ja aber nichts. Und das ist ja eigentlich, also ich finde eigentlich so das, was wo die Angst immer da ist, auch so von neuen Sachen oder Sachen anders zu machen oder andere Sachen anders ranzugehen, es wird so ein bisschen so entweder belächelt
total
oder ängstlich betrachtet. Aber eigentlich ist ja genau das, was ans Tätowieren zurückgibt. So, das ist ja das, was das, was den, das Ding am Rollen hält, was die Flamme irgendwie brennen lässt. Ne?
Ja.
Also nicht, also das... Nicht nur, dass man irgendwie dieselben Referenzen durchzeichnet.
Mhm.
Oder, ich weiß auch nicht, ich habe da echt so ein Ding, wo ich so ein bisschen so eine Erkenntnis hatte, so von wegen, irgendwie ist das so eng.
Ja.
Das ist so eng und ich verstehe nicht, warum das so sein muss.
Mhm.
Und genau, und habe dann so die Erkenntnis gehabt, so wer ich bin. Im Tätowieren und auch ich als Person im Tätowieren und nicht nur der Tätowierer Philipp.
Ja.
Genau, und das war, glaube ich, eine große Erkenntnis, aber auch ein längerer Prozess seit der Hamburg-Zeit,
ja,
glaube ich so.
Was ist die Basis, wo du sagst, das sollte sich auf keinen Fall verändern?
Beim
Tätowieren jetzt speziell?
Kannst du das definieren? Ja, also auf keinen Fall, finde ich, sollte sich der Respekt verändern an das, was kam vor einem,
okay,
weil das natürlich den Weg gemacht hat. Aber man kann respektvoll Sachen weitertragen und verändern. Das muss nicht so, das muss ja nicht immer alles so dann so anti sein oder so. Es muss ja nicht immer der Gegenstrom dazu sein oder so. Es kann ja, es können ja Sachen so parallel fahren und sich weiter verändern und verschiedene Abzweigungen nehmen, aber irgendwie am selben anknüpfen, was ja eh alles macht. So. Es knüpft ja eh alles an tribalem Tätowieren. So.
Ja.
Und das meiste ist ja irgendwie eh dummerweise festgelegt, von wie Sachen zu sein haben von irgendwelchen alten weißen Männern,
ja,
die das Tätowieren so für sich beanspruchen irgendwie. Was, also halt so zumindest, ich sage immer, das Tätowieren, das bewegt sich immer alles in dem Konstrukt des schon traditionell westlich, traditionell basierten Tätowieren.
Ja,
so.
Ja.
Genau, aber im Endeffekt kommt es ja alles irgendwo anders her. So, und dann glaube ich, ja, also man muss schon Respekt zollen den Sachen, die kamen und das mit Respekt behandeln und auch vielleicht auch schon wissen, was was richtig ist und was falsch ist. So, ne? Und das ist schon gut in so klassischen Ausbildungen, was man merkt oder lernt, was richtig oder falsch ist. Aber viele Sachen werden so ein bisschen zu eng.
Thematisch.
Ja, so ein bisschen zu, einfach, da gibt es so wenig so Raum, um einfach so Sachen zu probieren oder so.
Aber wenn so mal ganz doof, naiv gefragt, wer kommt denn dann, wenn man das macht?
Wenn man das macht, naja, also ich meine, im Endeffekt kommt niemand, aber man, es ist ja schon irgendwie so.
Aber es gehen ziemlich viele, das ist, glaube ich, eher.
Ja, aber ja, ich glaube, viele verabschieden sich dann von einem, wenn man Sachen anders macht.
Das ist die Gefahr.
Und auch, man weiß ja auch, das ist ja leider auch irgendwie doch so ein bisschen so eine kleine toxische Kultur ist, das Tätowieren, und viele Leute auch einfach labern so, und dann weiß man auch, wie Leute reden. Mhm. Also man kennt es ja schon so.
Ja.
Also ich nehme es schon als Gemeinschaft wahr,
und
wenn die so klar formuliert ist wie beim traditionell westlichen Tätowieren, jetzt wenn wir in den Kunstbereich gehen, öffnet sich es ja komplett wieder.
Ja,
es ist ja fast eine Haltlosigkeit, es gibt keine Regeln, aber es gibt doch keine.
Vielleicht dann da auch wieder.
Ja, aber im Vergleich zum traditionellen Tätowieren ist das eine sehr große Menschenmenge und mit wenig Definition. Mhm. Und da ist es schon, es beschützt einen ja am Anfang. Du hast Guidelines, also du weißt, was du machen darfst, nicht machen darfst. Das ist schon, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das zu eng wird. Mhm. Also ist es jetzt mal ganz praktisch umgesetzt, weil du meinst, Respekt ist so ein grobes Wort für mich. Verlangst du, dass man da so eine Ahnenreihe, also dass man weiß, wer davor gekommen ist, namentlich, inhaltlich, wo das herkommt? Wie könnte ich das praktisch umsetzen, diesen Respekt? Oder?
Ja, ist natürlich schwierig, das irgendwie festzulegen, weil ja viele Leute auch einfach von außen kommen und jetzt nicht aus dem Konstrukt der traditionellen Lehre kommen. Sondern es kommen ja viele Leute von außen und machen vielleicht nicht die traditionelle Lehre oder so, aber haben trotzdem ein Interesse für ein Tätowieren stilistisch, was sich irgendwie schon in dieser Anreihung befindet irgendwie. Da ist es natürlich schwierig, aber irgendwie ist es da, glaube ich, schon so ein, man sollte sich, glaube ich, schon einfach damit beschäftigen, was so weiß ich nicht, wie sagt man denn, so Sachen, die einfach Leute, die Sachen geprägt haben. So, ne?
Ja.
Also man muss jetzt nicht jeden kennen, so, ich meine, die meisten Leute, die jetzt irgendwie in den 50ern, 30ern und sowas tätowieren, haben ja auch alle dieselben Motive gemacht. Da gibt es verschiedene stilistische Sachen oder so. Aber es gibt natürlich so prägende Leute, wo man dann schon, glaube ich, wissen sollte, wo es herkommt und sowas. Also,
aber macht nicht, ist jetzt so eine philosophische Frage, macht nicht genau das die Enge?
Dass man das weiß?
Genau.
Nö, ich glaube, Wissenschaft keine Enge. Ich glaube, Wissenschaft eher eine Breite
Also weil wenn du es nicht gar nicht weißt,
ja, also es kommt drauf an.
Dann könntest du ja sozusagen vorne so breit sein.
Ja, ja, das auch, aber das ist ja.
So dachte ich jetzt gerade vielleicht.
Also ich finde, dass es schon wichtig ist, Sachen zu wissen, wie sie funktionieren und das dann zu brechen.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, schon auch immer, das ist ein großes Ding, was ich auch immer wieder sehe, genauso mit diesen Sachen von wegen, die sind so approachable, so wie Musik, Kunst oder sowas, wo man sehen kann, das ist machbar, aber da herrscht schon ein gewisses Verständnis von was, wie Sachen zu sein haben und man weiß aber, dass die Leute wissen, wie sie das. Man kann schnell sehen, würde ich sagen, wenn jemand Sachen macht, stilistisch, und das ist das Maximum des Könnens, oder es ist simpel, aber es ist mit einem guten Baukasten von Skill irgendwie so gemacht. Und das jetzt nicht, dass man jetzt nur, weil man jetzt sehr gut zeichnen kann, dass man jetzt irgendwie die krassesten ausgefallenen Zeichnungen macht, so, das ist ja, sondern dass man schon Sachen gut zeichnen kann vielleicht, aber die bewusst auf eine Sache also steuert oder vielleicht auch nicht schön macht.
Mhm.
Genau, und es ist immer noch schwierig, das zu beschreiben, genau das, warum das, wie das Respekt-Ding so auszusehen hat, aber es ist schon irgendwie das.
Also es sagen ja viele hier, deswegen wollte ich jetzt auch.
Ja, ja.
Und dann denke ich immer, na gut, sagen wir mal, ich fange jetzt an zu tätowieren, was soll denn passieren? Also was passiert jetzt, wenn ich
Ich wüsste jetzt nicht mal, welchen Fehler man begehen würde. Ja. Also ich nehme mir jetzt eine Rose, die nehme ich mir jetzt von Ed Hardy mal, daran übe ich ja, jetzt fange ich an, Rosen zu machen. So, welchen Kardinalsfehler soll ich denn jetzt machen, den irgendjemand juckt? Ich habe so das Gefühl, deswegen meine ich, wer soll denn dann, ruft Andreas mich jetzt an und sagt, die Rose, Polly, das war nix.
Es kommt dann schon, glaube ich, auch auf die Intention an. So. Also ich meine, im Endeffekt kannst du machen, was du willst. Das Tätowieren gehört ja niemandem. Das kann ja jeder machen, wie er will. Also das ist ja einfach so. Ich glaube, die Intention ist dann schon so, wo willst du damit hin und so? Und was ist so die Passion dahinter so ein bisschen auch, glaube ich. Also ich glaube, man das sonst, ja, ansonsten
halt enttarnt sich. Es gibt nur eine unbekannte Polizei.
Naja, die gibt es nicht. Aber ich glaube, das gibt ja trotzdem Betrachter. Und ich glaube, so Sachen enttarnen sich schon von alleine irgendwie schnell. Wenn die nicht so Hand und Fuß haben. Ist vielleicht
okay, es geht um das Hand und Fuß. Es geht um das, dass es auch zu sehen sein soll, dass man sich damit beschäftigt hat.
Und du hast, ist ja nicht Andreas, der weggeht, sondern du hast ja eine
lieber Andreas, das war auch nur einfach ein kleines Beispiel.
Aber es ist ja, du hast sowieso eine kleine Fangemeinde oder Kundschaft. Und wenn du, da ist, glaube ich, eher die Bestrafung. Du übertreibst es und die, sag ich mal, die Großmenge bleibt weg.
Aber jetzt muss ich euch daran festnageln. Was übertreibt, was? Genau, das was habe ich denn da falsch gemacht?
Ja, genau. Ach, ey, es ist echt schwierig für mich, das in Worte zu fassen, wie genau ich das meine, aber
deswegen es ist es eine gefühlte, diese Götter von damals hängen überall.
Das ist auch genau das, was ich nicht so meine, so, sondern man sollte schon wissen, so, wo die Sachen herkommen, aber das sind jetzt nicht die Götter. Das sind so einfach so, der Weg geht nach oben und die Leute sind natürlich in der Zeitlinie weiter unten so, aber der Weg, der geht ja weiter oben. Der geht ja nicht immer irgendwie auf der ersten Etage immer weiter, aber die Stockwerke, die werden immer weiter nach oben gebaut und das wächst ja in die Höhe, nicht irgendwie nach vorne so. Also nach vorne ist jetzt, klingt auch richtig irgendwie, ne? Also nach oben meine ich eigentlich nach vorne. Aber
aber weil du auch gleichzeitig diese Enge, die Enge kritisierst,
genau, da wollte
ich jetzt sozusagen den Spannungsbogen herstellen. Also
genau, das ist das.
Dann bleibe ich ja wieder nur in so einem, wo ich so darf. Nee,
genau das meine ich ja. Das ist ja das so, dass mit dem, dass es nur so sich auf derselben Ebene befindet, sondern das Aufbauen auf den Sachen, dass es eben wächst. Und nicht nur breiter wird, sondern dass es wächst nach oben, das Tätowieren. Jetzt. Das vertikal. Ist das, was ich meine. Das breiter werden, das ist einfach nur das, dass das Tätowieren immer weiter wächst mit so einer Masse von Leuten, die verstanden haben, dass es erlaubt ist, diese Referenzen zu tracen. Und genau. Aber das Wachsen ist, glaube ich, dass das Aufbauen, dass das immer höher werden kann und dass es ja auch unendlich sein kann. Das sieht vielleicht irgendwann nicht mehr aus wie Bert Grimm, aber solange das irgendwie so ein Grundverständnis hat, das ist ja in der Kunst auch so. Und ich glaube, dann trotzdem wird dann auch die Sachen, die auch vollkommen davon fern sind, aber irgendwie so darauf aufbauen, so stilistisch, aber das im Hinterkopf haben, haben trotzdem eine andere Energie als Sachen, die einfach so von irgendwo herkommen.
Ja. Das mit der Treppe finde ich nicht, da werden ja Stufen nicht weggebrochen, sondern die Leute wissen, wo sie herkommen. Können dir das auch erklären, dass sie bei Stufe 1 angefangen haben?
Ja, voll. Ja.
Und Quereinsteiger wissen nicht, wo es im Keller geht.
Genau.
Das ist nämlich in der Produktentwicklung heißt das horizontale oder vertikale Diversifikation. Nämlich, ich bin Gummihersteller für Reifen. Mache ich jetzt alles weiter mit Reifen oder probiere ich aus Gummi? Das ist die Vertikale, dann andere Dinge zu machen, sozusagen.
Also, genau.
Du hast es super aufgemacht mit dem Horizont, jetzt habe ich es. Mit dem Vertikalen, genau. Ja.
Genau, ich glaube, jetzt bin ich
Dann hat man ja auch eine Basis, und aus der soll man, und da wünschst du dir in den oberen Stockwerken weniger Enge.
Weniger Enge und auch einfach nicht, dass sie sich immer weiter aufbauen. Ja. Stockwerk obendrauf, der Kran steht immer noch da, also es wird immer noch gebaut.
Ja. Schön.
Genau, also sonst laufen die irgendwie alle auf der fünften Ebene im Kreis die ganze Zeit so. Auf der sechsten Ebene sind dann die irgendwie die Motive alle verstanden haben und machen dann Nadler, der aus einer Rose rauskommt und hinten dran hängt noch ein Drache. Und das ist dann schon so wieder das neue Level.
Da sind wir bei Marvin.
Nee, also es ist jetzt kein Diss an irgendwas. Aber weißt du, was ich meine? Also es gibt ja so, das sind so ungefähr so die Levels, die ich meine. Also es gibt halt so Bert Grimm und so eine Sachen und dann Sailor Jerry und dann kommt Ed Hardy, der hat eben das gemacht, dass der die Sachen so verwurstelt, aber dann auch schon wieder ganz andere Sachen reinbringt. Kunst und andere Stile. Und da es sich das immer weiter aufbaut, weil das meiste, was ich so noch wahrnehme im traditionellen Tätowieren, was jetzt so angesagt ist, sehe ich trotzdem nur als basierend irgendwie auf Ed Hardy, aber noch nicht so richtig auf nochmal einem neuen Level.
Ja,
aber das war ja schon vor 40 Jahren.
Ja. Stimmt, also das ist, dass er den Quantensprung mal jetzt erlaubt. Und dann ist aber nicht.
Aber viel es ist Neues ja immer, passiert. Es ist ja immer noch das von vor 40 Jahren so. Aber in der Zeit von 30, 40, 50, 60, 70, 80, da ist ja eigentlich sau viel passiert so. Also jetzt auch nicht so krass so, aber weißt du, was ich meine? Also wir haben alles. Alles ist da. Wir können einfach ins Internet gucken und die mussten sich Briefe schreiben und sowas. Aber der Brei wird immer noch genauso gerührt irgendwie. Und
aber ich glaube, die Weite macht halt Angst und dadurch wieder das Interesse zu diesem Dichter enger werden, weil Überforderung oder Angst und irgendwie wieder Halt finden. Aber das stimmt, was ich jetzt, ich konnte es auch nicht sagen, aber Ed Hardy war ja sicherlich, wurde ja auch krass gedisst oder hat ja Grenzen gebrochen.
Mhm. Und,
aber es fehlen jetzt noch drei Namen in der Zeit, die sagen, na, ich habe die Grenze von Ed Hardy gebrochen und der Nächste hat wieder die Grenze gebrochen.
Ja.
Und wir hängen, nicht wir, sondern es hängt immer noch ein bisschen.
Es wird immer so dem gehuldigt und so die Sachen, die auch noch so aus der Linie kommen von Tattoo City und sowas. Aber eigentlich hat sich da noch nicht so richtig viel getan.
Würden wir denn merken, wenn es passiert? Würden wir merken, also ihr im Speziellen, wenn eine Etage, wenn oben eine Dachterrasse raufkommt?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht wissen wir das noch gar nicht. Vielleicht gucken dann die Leute zurück und sagen dann, ah, guck mal, der war es damals, der den Anschluss gegeben hat. Diejenigen waren es.
Also, weil sind dann nicht so Leute wie du oder wie jetzt, weiß ich keine Ahnung, Dennis, oder so dann schon ein Stockwerk hochgegangen?
Man weiß es nicht, glaube ich. Also es ist dann schon...
Deswegen war ja so, wenn...
Ja,
sind schon die so auf einer Treppe hier zwischen gerade?
Nee, aber...
Im Rückblick kann man es vielleicht besser sagen.
Im Rückblick ist wahrscheinlich einfacher zu sagen. Stimmt. Ich glaube, die Leute, die es...
Dieser Podcast wird ja auch ein Archiv irgendwann...
Die Leute, die es auch anschieben, die wissen wahrscheinlich schon auch ein bisschen, dass sie Teil des Ganzen sind. Und die kennen auch die Leute, die auch mitschieben.
Ja.
Das klingt vielleicht auch so... Also ich will auch nicht, dass das irgendwie... arrogant klingt. Also
nicht.
Ich glaube,
die Projektion kann schon kommen von den einen oder anderen.
Ja,
aber
das ist auch okay. Aber das ist
nicht Philosophie.
Für mich nicht. Ne.
Für mich ist es eher eine Liebe ans Tätowieren, weil ich will, dass es wächst und sich nicht nur dreht so.
Ja.
Und ich glaube, das war das, wo ich angefangen habe, dass ich so Sachen gut finde, wo auch, weil ich das meine, dass es so eng ist und dass so Sachen immer so ein bisschen beäugt werden, die so ein bisschen anders sind und so. Aber irgendwie ist es ja eigentlich das, was es machen lässt. So.
Ja.
Das Tätowieren, weißt du, das vibriert. Und das ist nicht nur still und ist im Gefäß drin die ganze Zeit. So.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was ich gut finde. Es ist nicht, dass ich irgendwie hier gerade wie das Rad nochmal neu erfunden habe oder so. Das mache ich ja auch nicht. Aber irgendwie ist es so das trotzdem, was mich so ein bisschen beschäftigt, dass man das doch irgendwie machen lässt.
Aber ich glaube, das ist ja der Punkt. Du hast das Bedürfnis jetzt gerade. Du kommst ja da die ganzen Treppenstufen hoch und bei dir ist jetzt das Bedürfnis, dann kommt die Umsetzung. Und meistens ist es ja so, dass der Großteil erst mal nachrückt, wenn gewisse Leute was wie Ed Hardy freigeschaltet haben. Aber dazu muss man ja auch erst mal das Bedürfnis haben, nachdenken, aussprechen und umsetzen.
Wir wollen ja jetzt auch nicht über Namen sprechen, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass diese ganze, eure Riege eben, auch ein Marvin und ein Felix Ginzler und so weiter, eben ja auch schon, dachte ich, jetzt so eine Etage höher gegangen sind, so ein bisschen. Mit teilweise entweder weirderen Sachen, abstrakteren Sachen, gröber.
Ja,
in verschiedenen Ausprägungen jetzt.
Das streckt auf jeden Fall alles die Ellenbogen schon ein bisschen aus und versucht Platz zu machen.
Genau,
auf jeden Fall. Aber das ist ja, glaube ich, auch das, was wichtig ist, ist nicht nur auf das zu gucken, sondern auch auf die anderen Sachen, die von außen kommen.
Ja.
Und zu gucken, was passiert denn da? Und ist das auch cool? Und nicht nur zu sagen, so, Nee, das funktioniert nicht.
Gibt es eine andere Tattoo-Stilrichtung, wo du das beobachtest, wo das anders ist?
Also, naja, also ich muss sagen, dass in Melbourne auch viel, also in Berlin natürlich auch, so ganz viel so Outsider-Kram gibt. Ne? Es fangen alle möglichen Leute einfach an zu tätowieren und so. Das ist gut und schlecht, finde ich. Aber viele Leute finden es ja einfach irgendwie scheiße, dass die Leute einfach so scratchy Sachen machen und was und immer. Aber ich finde, es hat schon alles irgendwo, wenn es Hand und Fuß hat, blöd gesagt, hat es schon alles einen guten Input so.
Ich frage mich doch gerade, ob das in anderen Stilrichtungen eigentlich die anderen auch sagen würden, sozusagen.
Ich glaube, die anderen Stilrichtungen kacken sich einfach nicht so in die Hose. Ich glaube, da passiert einfach mehr so. Gibt's, weißt du, ich meine, es ist natürlich eine schwierige Zeit, auch im Tätowieren, wo es so viele Leute gibt und man könnte auch sagen, so, das ist alles so, weil es zu viele Leute gibt und zu viele neue Leute kommen und die Leute das so machen und das alles das ein bisschen verwässert oder so. Aber vielleicht verwässert es das dann so ein bisschen, aber unten kommt dann trotzdem so das Konzentrat nochmal raus. Mhm. Von dem, was wirklich passiert so, ne? Also ich meine, das gut, ich glaube, gut und schlecht muss auch einfach nebeneinander herlaufen. Es kann nicht alles nur gut und richtig sein immer. Und es kann auch alles nicht nur geradlinig sein, so. Man kann nicht immer nur alles richtig machen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man vorwärts gehen kann, man kann aber auch wieder zurückgehen. So. Das ist jetzt nicht mal auf das, mich wieder zurückzuziehen irgendwie. Also
man kann nach Hamburg gehen, man kann Sachen zurück machen, nach Kobo gehen.
Man kann Sachen stilistisch probieren und dann irgendwie merken, ja. So, ja, vielleicht.
Das war es nicht.
Muss es das auch nicht irgendwie für immer sein? So, ja. So, es kann sich auch irgendwie, also ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass es in Bewegung bleibt. So. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für mich.
Wenn wir jetzt schon Australien und alles hinter uns gehabt hätten, dann hätte ich jetzt die Folge geschlossen mit diesem Satz. Aber
so viel gelabert.
Wir graben tiefer.
Wir sind in Coburg noch. Freuen
sorry.
Uns. Ja, wir freuen uns darüber.
Wieder zurück in Coburg, genau. Und da ging es erstmal so ein bisschen geradliniger weiter, auch mit Traditional einfach. Und das hat mir auch super getaugt. Und da habe ich dann auch so gedacht, zu der Zeit so ein bisschen, habe ich eher so das deutsche Traditional versucht mal so ein bisschen anzufahren, weil ich mich immer so eher so an den Amerikanern orientiert habe, aber dann so gemerkt habe, auch mit Hamburg so, eigentlich ist ja so Christian Wahrlich schon mega geil. Also mega hart und so, und aber auch trotzdem romantisch und so. Und aber auch trotzdem künstlerisch, weil es irgendwie so ein bisschen graziler gezeichnet ist, aber auch trotzdem so eine Ruhigkeit. Ah, es ist so eine krasse Mischung eigentlich von Sachen, die richtig gut sind und auch super trotzdem basierend auf den Sachen, aber auch so eine Eigenständigkeit haben. Ne? Also man sieht schon, dass der auch die Sachen kennt, dass die Leute mitgebracht haben aus USA und so weiter oder die in England passiert sind, aber trotzdem, das war schon das, was hier passiert ist. So. Und das ist, fand ich da zu der Zeitpunkt auch, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Ne? Und das habe ich jetzt auch nicht gemacht, aber ich habe einfach versucht, vielleicht das so ein bisschen mehr zu pushen, das Deutsche, den deutschen Look, jetzt ohne so nationalistisch zu klingen, aber ich fand den schon irgendwie gut, einfach so diesen Look und das so ein bisschen so in meine Handschrift aufzunehmen. Und da geht es dann weiter nach Melbourne, da wurde ich dann da eingeladen.
Zum Guestspot.
Zum Guestspotten, genau, mit dem, was ich damals gemacht habe, so schon irgendwie eine Mischung aus dem deutschen und internationalen Traditional, würde ich jetzt mal sagen, aber es hatte dann vielleicht schon doch so einen Einfluss, der es auch dann wohl für die auch interessant gemacht hat, dass sie mich eingeladen haben in den Laden. Und dann bin ich da hingegangen und hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, ich glaube, ich muss aus Deutschland mal raus. Und ich muss mich, glaube ich, auch noch mal so reinwerfen in das kalte Wasser. So. Also jetzt klüger, aber doch noch mal. Also ich kann jetzt nicht nur dort sitzen und jetzt mich irgendwie von der Romantik der Landschaft irgendwie bezirzen
von den Burgen
lassen. Irgendwie.
Was waren da? Das war 2015, 16?
Ja, 2018 bin ich dann, 2017 bin ich das erste Mal nach Australien zum Guestspot. Da war ich einen Monat dort und bin dann erst nach Melbourne in den ersten Laden, in dem ich dann auch angefangen habe zum Guestspot, und nach Sydney und nach Brisbane zum Arbeiten. Und ich bin dort angekommen und das war irgendwie, also irgendwie war es krass, das war so direkt so, ey, Das ist es.
Oh.
So, also das war, hatte ich halt vorher mit Hamburg, also nicht, ich hätte es gern gewollt, so, ja. Und habe dann gedacht so, naja,
das war das Gefühl, auf was man gewartet
das,
hat.
Das sozusagen. Ist es so, ne? Mhm. Ich habe das so gedacht, weil ich das hätte denken sollen. Mhm. Aber habe dann für mich da gemerkt, so, das ist mein Ort. Ich mag die Menschen dort so. Es ist ein gutes Interesse da so für das Tätowieren. Da passiert auch irgendwie was so. Die Leute sind alle ganz gut miteinander, mhm. auch freundschaftlich so. Und die Leute haben irgendwie einfach Bock und sind so gut drauf und entspannt irgendwie. Mhm. Und das hat mich echt so einfach direkt so mitgenommen. Mhm. Und dann meinten die in dem Laden, ey, zieh doch hierher und fang hier an. Das war so am zweiten Tag. Und dann habe ich so gedacht, ey, ja, wieso nicht? Und dann habe ich, also halt, also die Intention war erstmal so, ich mache das jetzt für ein Jahr, weil da war ich noch keine 30 und habe quasi dieses Working Holiday ja. machen können. Und das ja. war so das Ding. So. Das war eigentlich genau das, wonach ich gesucht habe, glaube ich, so auf Zeit. Veränderung auf Zeit. So, die ist wieder diesen noch einen Fuß irgendwie.
Ein Fuß
Tour.
Ja, ja. Work and Travel, das ist ja dann begrenzt.
Genau.
Ja.
Aber es hat dann ja trotzdem so gut einfach für mich funktioniert, dass ich dann das. Ist auch ein bisschen vorsichtig, aber das ist auch okay, glaube ja. ich. So. Im Endeffekt hat sich das für mich alles gefügt.
Also du bist vom Guestspot dann wieder zurück in Deutschland gekommen und hast
und
die Zelte abgebrochen.
Halt nochmal so ein bisschen bedacht auf jeden Fall. Also habe das diesmal nicht so direkt gesagt, so, ja, ich habe natürlich schon irgendwie so gesagt, ja, das wäre schon cool so, aber ich muss mir das, glaube ich, schon mal überlegen. Wäre jetzt auch von dem vorher gelernt so und dann, genau.
Hatten die dir auch dort einen Job angeboten
ja,
direkt?
Ja, genau,
Achso,
in dem Laden.
Du wusstest, du kannst in
genau,
den Laden.
Genau, ich hätte da arbeiten können und genau, das war eigentlich also so relativ easy so. Also die Perspektive in das Dreien zu bleiben war nicht so easy. Es war jetzt wirklich für das Jahr einfach.
Mhm.
Und das habe ich dann gemacht. Aber das hat sich dann auch krass so schnell aufgebaut dort, von wegen Freundschaften und so eine Community und Tätowieren. Und das ist einfach weitergehen musste. Also ich konnte nicht wieder zurück, weil ich gemerkt habe, das ist auch genau das, was ich brauchte, um zu mir zu finden, um an den Punkt zu kommen, wer bin ich im Tätowieren.
Mhm.
Ich bin nicht nur der Philipp, der sich die Handschrift des deutschen Traditionellen irgendwie angeeignet hat, mit der Handschrift von Sailor Jerry. Und ich versuche nicht nur, die Sachen so aussehen zu lassen,
mhm.
sondern wie mache ich denn die Sachen?
Mhm.
Und das war so der perfekte Nährboden. Ich hatte keine Kundschaft dort. Niemand kennt mich. Es gibt keine Erwartungshaltung von der Kundschaft. Es gibt keine Erwartungshaltung von der Tattoo-Szene
ja.
dort irgendwie. Gibt es vielleicht auch nicht so reell, aber irgendwie gibt es dann trotzdem das, wenn man hier bleibt. Ne? Also man weiß halt, also ich kann jetzt nicht einfach meinen Style komplett ändern. Dann sagt jeder, hä?
Mhm. Ja, voll.
Was ist denn jetzt
anonymer
los?
Anzufangen,
ja,
wieder,
ja.
ist ja schon.
Das
dort.
War halt so, das war so perfekt. Ja. So genau das, was mir immer so im Kopf rumgegeistert ist, irgendwie auszuprobieren.
Ja.
Und das Geile war einfach, dass die Leute dort so offen sind, dass ich einfach den weirdesten Shit einfach auf Flash malen konnte mhm. und der hat sich dann jemand tätowieren lassen. Und das ging immer so weiter, es ging so Schritt für Schritt, bis es halt da ist, wo es jetzt irgendwie ist und immer noch weitergeht einfach, weil es immer irgendwie, das ist genau das, was ich will. Die Leute sind dort so supportive und brauchen, ich habe das Gefühl, das geht jetzt so ein bisschen weiter, also schon, als was wir jetzt gerade geredet haben, aber es geht so, die Leute haben dort einfach, die sind so sehr offen. In
ja.
Deutschland habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen, es braucht immer so eine gewisse Gruppe, die das schon hat, dass man so merkt, aha, das geht, das ist anerkannt cool.
Ja, ja, voll.
Mhm.
Das würde ich beschreiben.
Und das
ja.
ist dort nicht
so. Trusted Siegel.
Also da kann ich halt wirklich immer das machen und dann das und da weiß ich, also jetzt nicht so, dass ich jetzt mega busy bin, aber ich weiß, dass es da Leute gibt, die sich das machen
ja.
lassen. Das habe ich halt einfach gelernt in der Zeit, in dem ich das halt immer so weiter gepusht habe, um zu sehen, wie weit kann ich gehen?
Mhm.
Kann ich wieder zurückgehen? Kann ich das so machen? Und eigentlich kann ich mich da einfach frei bewegen im Tätowieren und das ist genau das, was ich will.
Ja.
Und deswegen bin ich immer noch dort.
Gilt das für dich, weil du nicht ursprünglich aus der australischen Traditional-Szene gehörst? Mhm. Ist das für dich, weil du Außenstehender bist? Sind die alle sogar offen?
Die sind, glaube ich, alle offen so. Ja. Auch den Freund, über den ich ganz am Anfang schon erzählt habe, der Dan Octoriver, der macht es auch. Der hat sich auch auf jeden Fall verändert. Der hat auch noch so eine Sache, die der so parallel fährt, die eher so super modern, tribal-mäßig, super, keine Ahnung, cybermäßig ist.
Genau,
so.
Sogar die Worte
fehlen. Und das macht er auch einfach. Und das finde ich halt cool, dass auch so Leute, die so auch aus meiner Generation kommen, auch versuchen, so ein bisschen nicht auszubrechen, um jetzt da rauszulaufen und es komplett anders zu machen, aber es ist so versuchen, so ein bisschen andere Sachen, also andere Stile so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen und zusammen einfach so vorwärts zu gehen.
Ohne dass er jetzt, sage ich mal, eine zweite Identität aufbaut?
Der hat tatsächlich eine zweite Identität aufgebaut, aber das ergänzt sich alles so ein bisschen. Also das Traditional Tätowieren ergänzt so das, was er macht mit dem mehr so modernen Sachen, und das Moderne ergänzt natürlich auch sehr sein Traditional. So. Also es geht ja auch nicht, glaube ich, das kann, also es geht vielleicht schon, aber es ist, der Kopf macht das dann schon auch irgendwie, wenn man das so beides zusammen macht, kann man das, glaube ich, auch nicht das Gehirn ausschalten und dann nur das zeichnen, sondern das hat dann schon immer irgendwie noch so ein bisschen so eine Linie drin. Das ist ja auch ein Lernen, glaube ich, dass man dann lernt, aha, man kann das auch so ein bisschen machen und dann sieht das cooler aus.
Aber mit diesen zwei Identitäten ist, glaube ich, oder da kann man es auf jeden Fall besser, klarer sehen. Aber so könnte ich es, so merke ich es bei mir auch, zu merken, okay, ich mache mal das Schwarz-Ding extra, ich muss es aber noch mal ein bisschen wegdrücken,
genau.
Dann habe ich da die Freiheit. Das war mal noch meine Sache, die ich ja gewohnt bin. Und das schmilzt zusammen. So bin ich auch rangegangen. Ich muss das trennen,
weil
sonst komme ich nicht raus.
Nee.
Aber ich will auch nicht wieder von null anfangen.
Voll.
Deswegen.
Ich glaube, das braucht es wirklich. Das braucht es aber auch für die Kundschaft.
Ja.
Weil sonst, das Ding ist immer so, weil ich auch so viel, ich habe mich wirklich viel verändert in der Zeit, stilistisch, in der ich in Australien war. So, man muss, weil sonst sieht es immer so aus, wenn man nur das eine Ding hat und dann immer das nächste on top macht, so das ist jetzt das, was ich mache. Aber eigentlich ist es das nicht. Eigentlich ist es nur das Repertoire, was ich irgendwie erweitern will, anstatt nur, jetzt habe ich nur dieses Blatt da liegen. Es ist eigentlich ein Hefter voll mit Sachen. Ne? Also ich habe verschiedene Sachen im Angebot, was ja eigentlich das ist, was so das Street-Shop-Tätowieren ist. So, ne? Dass die Sachen, die sind alle im Angebot. Das meinte ich auch am Anfang, wo ich meinte, dass ich da festgestellt habe, dass mir das eigentlich so die beste Grundlage gegeben hat, so für diese stetige nicht Weiterentwicklung, ich weiß nicht, ob es immer weitergeht und immer neu ist, aber dass man die Sachen immer so ein bisschen vielleicht dahin bringen kann, wo es weitergeht. So.
Dazu brauchst du ja erstmal die Vielfalt, bis das erschöpft ist, um dann zu sagen, okay, wir gehen in die nächste Etage. Aber dann immer bei diesem einen Flash-Sheet zu bleiben und das zu wiederholen, zu reproduzieren, dann wird es erst recht nicht.
Genau. Und das meine ich auch mit dem, man kann dann auch wieder zurückkommen. Das ist das, was ich meine. Man kann vorwärts gehen, man kann aber auch wieder rückwärts gehen. Es ist nicht jedes Flash-Sheet muss das nächstbeste sein.
Aber
nicht jedes Bild. Ja, das ist es ja irgendwie so. Aber das ist so das, was ich für mich akzeptiert habe. Dass nicht, ich will das machen, aber es muss es nicht sein. Das ist gut auf seine eigene Weise und das füttert das nächste Sheet wieder und das füttert vielleicht was ich dann im Jahr mache. Dann gucke ich nochmal zurück und denke so, vielleicht das Design nicht, aber die Farben oder so.
Ja.
Oder die Farbkombination und sowas. Und das ist das, was ich meine. Es kann immer vorwärts gehen, es kann wieder zurückkommen. Und das ist, glaube ich, das, was ich da jetzt gut finde, dass es da so einen Freiraum gibt und dass ich weiß, dass ich das machen kann.
Ohne, dass es wie so ein Scheitern aussieht. Weil ich
mein
Kopf ist so, okay, ich bin mutig, etabliere was Neues. Und das muss ich dann aber erstmal setzen. Das muss ich stabil machen.
Ja.
Dann muss ich den Leuten beweisen, ich kriege auch Kundschaft, bin erfolgreich. Und erst dann darf ich wieder den nächsten Schritt machen.
Ja, sagen ja hier auch alle, die Leute müssen es erstmal jetzt lernen und verstehen, die Kunden.
Ja.
Das passt, dauert jetzt 2 Jahre. Da darf es jetzt in der Zeit nichts verändern.
Ja. Genau, das dauert natürlich. Und dein Ansatz hört sich für mich jetzt richtig belebend an.
Switch
mal darüber, guck mal da. Aber da brauchst du natürlich die Leute, die Gemeinschaft dafür.
Und
das ist das, was halt geklappt hat. Das ist, warum ich noch dort bin. Und
also du bist in Melbourne.
Genau.
In dem Laden, in dem du auch diesen ersten Guest-Spot gemacht hast.
Genau, da bin ich hingezogen und habe dann da gearbeitet für 3 Jahre.
Mhm.
Genau.
Wie sieht da der Alltag aus?
Das war ein Traditional Shop. Jeder hat so wirklich Traditional gemacht.
Wie viele Leute?
Das hat sich auch verändert in der Zeit. So zur Hochzeit da, also das war so vor Covid, waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute.
Sechs Leute. Großer Raum.
Großer Raum, alle zusammen. Also 3 liegen da, 3 liegen da.
Alles voller Flash.
Alles voller Flash. Die Wand voller Flash. Die Leute kommen rein und gucken die Wand hoch und runter. Und dann so war das. Und das war auch cool. Aber auch immer noch Walk-In. Auch also so. Ja, genau.
Also nicht spezialisiert auf traditionelle Sachen?
Schon, doch. Aber es kamen auch einfach Leute rein und ich hatte immer noch Bock, so die anderen vielleicht so ein bisschen weniger, deswegen habe ich die meisten Walk-ins da immer noch so ein bisschen abgehascht, weil die meisten eher so ein bisschen waren so, ich weiß nicht. Mhm. Und ich immer so, ja, geil. Mhm. Also weil ich mag das schon auch gern, das Walk-in-Ding, weil beim Traditional mittlerweile kommen die ja Leute zu mir, weil die wissen, dass ich das bin. Mhm. Und dann genieße ich das beim Walk-in auch so ein bisschen, dass die Leute nicht zu mir kommen, sondern dass die einfach das wollen.
Die wollen halt einen Delfin.
Ja, genau. Und das ist da auch so ein bisschen diese, da gibt es nicht so unbedingt das Vertrauen. Und ich mag das auch gerne, das Vertrauen aufzubauen und dann die auch wirklich zu glücklich zu machen.
Ah, stimmt. Einmal ist der Druck, ich will das geilste Philipp Ohme-Ding haben.
Ja.
Und so ist, ist halt ein Tätowierer.
Die gehen halt rein und die sind dann meistens auch immer so ein bisschen so, kann der das auch?
Ach so
ein
geil.
Bisschen. Also, und dann so,
wie witzig.
Ja, und dann denen zu zeigen, so, guck. Und dann am Ende sind sie happy damit und gehen raus und kommen dann immer wieder zu dir. Das ist eigentlich das Geilste.
Das ist so dieses, wenn man die Erwartungshaltung, wenn die Erwartungshaltung klein ist, darin kann man sich ja auch manchmal gut fühlen.
Ja.
Zu überraschen.
Ja.
Anstatt, wenn Leute kommen mit einer schon großen Erwartungshaltung.
Ja, ich glaube, die haben schon eine große Erwartungshaltung. Also niemand kommt rein und denkt so, vielleicht macht der mir jetzt ein richtig beschissenes Tattoo. Die wollen ja schon das Beste, was sie wollen, haben können.
Stimmt.
Aber das ist dann immer so, dass man die, also die.
Aber sie wissen ja manchmal nicht, wie gut es werden kann.
Genau.
Wenn sie
genau, oder dass du das auch wirklich so machen kannst, wie die das wollen.
Ja.
Oder vielleicht auch anders machst, aber auch die überraschst auf eine Art. Dass es dann vielleicht besser ist oder auch richtig gut einfach auf eine Art und die das dann super finden.
Machst du auch jetzt ab und zu noch Walk-in?
Nee, weil wir jetzt einen Privatladen haben.
Okay. Also du bist da nach den 3 Jahren raus?
Da raus und da seitdem bin ich dann jetzt in dem Privatladen. Aber das war auch ehrlich gesagt nicht so, weil ich keinen Bock mehr auf Walk-ins hatte, sondern aus Necessity. Also weil ich meine
du
Freundin,
sprichst mit 2 Leuten, die kein Englisch können.
Meine Freundin und ich haben damals geplant, dass wir ein Kind haben wollen.
Ja.
Und da bin ich dann aus dem Traditionladen raus, weil ich dachte, ich guck mal, wie es ist, nur auf Terminbasis zu arbeiten.
Ja.
Und das hat dann ganz gut funktioniert und dann haben wir auch, ist sie schnell schwanger geworden und seitdem ist es immer so geblieben, weil einfach viel, also ich habe trotzdem meine strikten Arbeitstage und Zeiten von bis, aber wenn mal was ist, könnte ich das einfach machen, dann muss ich nicht immer Rücksprache halten und dann ist der Laden zu oder so, sondern genau.
Waren die sauer, als du gegangen bist?
Ich glaube schon ein bisschen. Aber vielleicht war das eher so eine Enttäuschung auf einer persönlichen Ebene. Weil es gab jetzt keinen Grund, dass ich gesagt habe, so ich gehe jetzt weg, weil ich hier keinen Bock mehr habe oder so, oder wir verstehen uns nicht mehr oder so. Es war eher so, ich möchte gerne dort arbeiten, ich möchte mich so weiterentwickeln irgendwie und ich möchte das auch ausprobieren, einfach weil wir jetzt ein Kind haben. Und ich glaube, es ist dann auch manchmal schwierig so. Ich glaube, ich war der Erste, seit ihr den Laden gegründet habt, der weggegangen ist, einfach aus so freien Stücken. Nicht, weil er irgendwie das Land verlassen musste, das war der Fall bei einem, oder dass der andere aufgehört hat, komplett mit dem Tätowieren, sondern der einfach,
dass
ich weggegangen bin. Ja, ich so, der Erste so war, wir sind immer noch Freunde, aber das
Ich habe
jemand
anderes
kennengelernt.
Ja, genau.
Also ich habe, glaube ich, mit denen auch nicht mehr so richtig erzählt seitdem. Das liegt aber auch nicht an meiner Seite. Ich habe auch da also versucht, alles richtig zu machen.
Ja.
Habe denen so Notice gegeben, also so lange wissen lassen, dass ich halt das machen möchte.
Musstest du 200 Kilometer weg?
Nö.
Vom Laden entfernt?
Nö, das war ja das war nicht das Ding so.
Aber ist das Ding, dass du sagst, ich will meinen Horizont erweitern, was ja impliziert, dass der in dem Laden besprengt?
So habe ich es auch nicht.
Ja, nee, aber das, ich glaube, das ist das, was
genau,
da steht.
Genau, das wäre das. Das war aber auch nicht so, dass ich das so gesagt habe, sondern es war so, dass ich mich schon stilistisch auch auf einer anderen Ebene so, also so weiterentwickelt habe zu einem Punkt, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr so super viel Interesse an der gegenseitigen Arbeit hatten irgendwie. Mhm. Und das war dann so, dass ich auch schon einen Freund, den Chris, mit dem ich jetzt zusammenarbeite auch noch und den Laden auch habe, mit
Chris,
dem,
wer?
Der heißt Chris Simpson, der ist also auf Instagram nicht zu finden, der ist einer der raren Leuten, die das machen und genau, der hatte damals schon einen Laden und bei dem habe ich dann angefangen, der hatte schon einen Privatshop so gehabt und genau so war das dann. Da ging's so hin. Und das war dann gut, das hat mir dann gut gefallen mit dem Privatshop auch. Einfach die, das wusste ich ja auch vorher, ich habe mich da immer nicht getraut. Ich habe gedacht, das muss auch immer in so einem Streetshop-Kontext passieren. So, das ist auch ja, so, okay, dass das, so das Traditional muss es immer so sein und so.
Das andere ist arty.
Ja, genau, das andere ist arty und so. Aber das ist auch immer so das Ding, die meisten Leute so. Ich höre jetzt auch nicht, das klingt auch wieder so hatend, aber dann ist auch immer das meiste, das sind traditional Leute, die dann in so Streetjobs arbeiten, dann auch immer alles so halb traditional verpacken müssen. Eigentlich in Theorie sind sie immer so, die wollen alles anbieten und sind Dienstleister, aber eigentlich sind sie es nicht. Eigentlich sind sie es so innere Künstler und müssen immer ihre eigene Handschrift reinpacken. So. Und das, wenn ich mal so ein Walk-in mache, dann möchte ich das wirklich nicht machen. Dann möchte ich wirklich einfach der Person geben, was sie will.
Genau, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Dann gehst du auch mit der Nadelstärke runter.
Genau, da sagen die gern, oh, ich finde diesen hier, ich hätte gern den Fußballer tätowiert auf mir. Und dann tätowieren die nicht den Fußballer, sondern die packen den in so einen Rosenkranz ein oder so. Und das wird dann immer fast schon so komisch kitschig dann manchmal und dann so.
Der Kunde kriegt nicht, was er will.
Warum macht man es denn nicht einfach? Macht man denn nicht einfach happy so? Ne? Also das ist dann immer so das Ding, dass ich dann, wenn man das nicht machen will, ist doch dann eigentlich der Privatladen genau das Richtige.
Ja, stimmt. Ja.
Weil dann gibt man denen genau, die Leute kommen nur für das, was sie wollen. Dann kommt niemand und guckt auf Instagram, aha, der macht eine Schädel, da kommt eine Rose oben raus. Den frage ich mal, ob der mir meinen Schäferhund tätowieren kann, auf ohne Linien und in bunt.
Ja.
Das macht ja dann keiner. Also das ist ja irgendwie immer so das Komische, finde ich auch, dass dann irgendwie so dann immer.
Und
also
du machst aber alles dann? Du
hast also ich habe das immer alles immer so gemacht. Also ich bin jetzt kein
Porträtkunde. Ohne Linien?
Nee, ja, nicht in Farbe. Nee. Also ich habe schon das immer versucht, auch so zu verpacken. So, ich kann dann sagen, also jetzt nicht unbedingt so, ja, ich mache das, aber es würde jetzt so schön aussehen, wenn ich den jetzt in Rose einpacke. Sondern ich habe dann schon so gesagt, ja, ich kann das schon machen, aber ich würde das schon eher mit einem Liniengerüst so ein bisschen aufbauen. Das muss dann jetzt keine aufgebrannte Neuner sein, dass das irgendwie das Gesicht aussieht, als hätte es mein Sohn gezeichnet, der drei ist, sondern dass es halt dann schon irgendwie doch so ein bisschen eingefasster ist. Und das geht dann auch um mich dabei, weil ich das dann verstehe. Und das ist halt dann doch das Beste, was ich machen kann. Und ich glaube, was in so ein traditional Gerüst einzubauen, ist nicht das Beste, was man machen kann. Das ist das, was man machen will.
Mhm.
Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Ja, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Voll.
Und da kann man es auch nicht mehr recht. Viele versuchen zu rechtfertigen mit der Haltbarkeit. Und
ja, das, aber
eigentlich geht es um Stil.
Eigentlich geht es um einen selber.
Aufgebrannter Neuner, und weil das die Entscheidung ist.
Und eigentlich ist das Künstlertum, wo die Leute sagen, so,
genau.
Das, was sie abhalten. Eigentlich ist es genau das, weil sie genau ihr Ding machen wollen.
Exakt. So. Und das ist auch mal diese Unstimmigkeiten, die auch
haben wir.
Ja, ja. Nee, also es klingt fast wie so ein Hater-Podcast jetzt so, aber das ist einfach alles das gewesen in dem Prozess für mich festzustellen, was ist denn eigentlich das Tätowieren und was ist denn das traditionelle Tätowieren und wer bin ich?
Ja, es klingt wirklich nicht so, finde ich.
Doch, man kann es voll so auffassen, wenn man am wunden Punkt getroffen wird, wenn man sich wiedererkennt, wird man die Projektion auf ihn sagen, weil normalerweise, das sind unausgesprochene Sachen.
Ach so, na dann überlegt euch mal was.
Die ich aber auch, aber es geht jetzt nicht gegen einzelne Leute, sondern es wird, so nehme ich es wahr, die traditionelle Tätowierung, das ist wichtig, überprüft. Wo ist deine Authentizität? Also wo sind wir hergekommen? Warum ist das so verkünstelt gewesen? Warum muss das gemischt werden? Warum kann das nicht ehrlich getrennt werden?
Erklär mal, wir sind ja auch der intelligente Wissenspodcast. Erklär mal, warum, was da jetzt eine Projektion, was jetzt passieren kann.
Na, wenn ich jetzt
damit jemand jetzt, der zuhört, jetzt merkt,
Handy sitze und denke, jetzt wäre ich ganz schön wütend und finde Philipp Ohme richtig doof, könnte ich mir überlegen, ob das was mit mir zu tun hat, ob ich mich da erkannt fühle, und könnte vielleicht die Projektion auf Philipp Ohmer wieder zurücknehmen und überlegen, ja, genau, wo bin ich mir da nicht treu oder wo möchte ich mich verändern oder was spricht er aus?
Und ja, vielleicht ist es ja auch genau das, was ich will, dass die Leute drüber nachdenken. Deswegen sage ich das ja, weil ich das Tätowieren ja liebe, ja, und nicht, weil ich jetzt denke, so, ich will das jetzt kaputt machen, sondern weil ich will, dass es,
das meine ich,
dass es weiter lebt, ja, und weiter wächst. Und nicht jetzt nur in wächst in Sinne von Kapazität, Leute, die das handwerklich durchführen können, sondern die Sache an, ja, sich.
Voll.
Das ist der.
Oft braucht man ja auch jemanden, der dann mal das Land verlässt und die Gruppe verlässt energetisch, um dann
das rein
aus so einer, ja, anderen, ja, also erstmal eine andere Position zu haben, nicht eine erhöhte, weil er jetzt
eine andere Perspektive ist,
sondern so eine, nee,
einfach andere Perspektive.
Gar nicht.
Und ich bin, der weg von der Gruppe steht.
Man kann es einfach noch mal von einem anderen Winkel betrachten. Ich glaube, das ist das so. Und das ist auch nicht, dass ich das besser mache schon. Aber ich glaube, ich bin in so einem Ding, wo ich da so ein bisschen ausgebrochen bin in meiner Denke, mhm, wie es zu sein hat.
Ja.
Oder wie ich gelernt habe, wie es zu sein hat.
Mhm. Also in meinem Methodenkoffer sind, ja, auch immer verschiedene Brillen drin. Und da lernt man genau dann das, nämlich sich eine andere Brille einfach nur, mhm, aufzusetzen. Dann gibt es auch kein oben und kein unten, sondern es gibt nur eine andere Brille, die man aufsetzt, durch die man guckt. Jetzt.
Mhm. So. Mhm. Schönes Bild.
Es ist jetzt virtuell, ne? Ich habe keinen Methodenkoffer, Leute. Aber apropos Koffer.
Oh Gott.
Heute ist der Podcast der Überleitungen.
Ja.
Kommen wir zum Setup, weil es ist jetzt genau der richtige Moment, finde ich. Boah, weil es haben wir nämlich nicht am Anfang gemacht.
Ja.
Und eigentlich haben wir versprochen in den letzten 8 Folgen,
ja,
dass,
ja,
wir das als erstes immer machen.
Aufgebrannte Neune hat er doch schon
gesagt. Habe ich auch schon gedacht. Warum, ich sage jetzt, ich bin ja nicht Tätowiererin, ja, deswegen kann ich allen qualifizierte Fragen stellen. Warum, also was macht das Setup an der Roughness von diesen Tätowierungen?
Seinen Tätowierung.
Seine. Ja, ja, ich zeige auf das iPad.
Meinen Tätowierungen.
Deine Tätowierung erlebe ich ein bisschen manchmal körnig.
Ja, rougher. Also verschieden. Also es gibt, das ist, glaube ich, das auch, das ist, was ich will, ist, dass es auch verschieden ist, dass es nicht nur eins ist, sondern, mhm, es gibt es. Also ich habe jetzt nicht ganz so lange mache ich auch so Sachen, die eher so aussehen. Aber alles, was ich mache, ist auch immer eine Hommage an mhm, Tätowieren. So. Mhm. Das ist nicht irgendwie das Neueste, sondern es ist immer irgendwie eine Hommage an das, aber vielleicht nochmal in einem anderen Kontext irgendwie. Und das ist sich doch, das klingt jetzt auch, als wäre es dasselbe, aber das ist doch das irgendwie so ein bisschen nochmal anstößt irgendwie. Ist jetzt nicht nur dasselbe Motiv vielleicht, manchmal schon. Ich liebe ja trotzdem die Klassiker auch.
Mhm.
Aber manchmal sieht es aus wie ein fotokopiertes Spalding and Rogers Flash. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was du meinst mit dem Körnigen, mhm, und dem. Das ist so das.
Ja, oder das hier.
Das ist ein schönes Beispiel, schön fotokopiert. Also
genau. Das ist die Reproduktion von Flash, aber nicht, ja, mit der Hand, sondern, mhm, von einem alten Kopierer.
Ja.
Was aber auch für das Interesse an so einem Look kommt von vielen Seiten. Das kommt auch von Zines, von Punk-Zines, mhm, und Hardcore-Zines. Genau,
Zines kenne ich auch, ja.
Und da hat das auch irgendwie seinen Ursprung, das alles so ein bisschen zu verknüpfen und zusammenzubringen. Und, mhm, das auch, glaube ich, dann verschiedene Leute anspricht. Und ich mag das ganz gern, wenn man so kleine Augenzwinkern einbringt an so Sachen, wo Leute sich angesprochen fühlen, die von irgendwo herkommen und das von irgendwo her kennen. So. Genau, da gibt's das. Das ist relativ neu, dass ich das mache, aber das ist auch nichts Neues im Endeffekt.
Du meinst das Körniger.
Ja, genau. Mhm. Also es gibt zum Beispiel schon Daniel Abrego, der das schon vor langem macht, seit langer Zeit so tätowiert und dann auch einfach wirklich die Spalding and Rogers Designs genauso tätowiert,
mhm,
wie sie im Katalog sind, einfach nur groß kopiert. Und dann gibt es aber auch einfach Sachen, die schon so linienbasiert einfach wie in Traditional Design sind,
ja,
aber vielleicht von der Motivauswahl Inspiration von anderen Sachen ziehen und da.
Zum Beispiel, das wollte ich vorhin schon mal fragen.
Echt, was ist, wirklich.
Was ist da für eine Referenz oder neue Referenzen?
Ja. Das steht auch nicht still. Also das bewegt sich auch immer wieder. Das war mal von.
Oder hast du so eine History, wo du, sagen wir mal, von Ben Corday oder diese ganzen alten.
Ja, das. Wo bist du dann wieder, also das ist halt von der Machart schon noch von da kommt. So, also mit die Linie mache ich noch so, mhm, und die Schattierungen sind schwarzes Hart und, mhm, Farben sind auch Farben, die man schon mal gesehen hat. Mhm. Aber das halt irgendwie das Motiv dann jetzt irgendwie irgendwas Blödes auch ist, wie ein blöder, blöder Zwerg oder sowas. Also es gibt es auch schon von Spoiling Rogers, aber was ist denn ein gutes Beispiel? Ah, ich weiß jetzt auch nicht. Also es kann wirklich alles Mögliche sein, so dass man auch einfach mal Sachen hernimmt so und
aber ich weiß, wo du mit Spoiling Rogers ist ja eigentlich voll Service. Wir knallen ja, voll. Einfach wir alles. Knallen,
das ist genau. So, das ist auch so meine Bibel. Also jetzt nicht das einfach herzulegen und das so durchzuzeichnen, sondern das anzugucken und zu sehen, da ist ja alles. Und das war ist ja auch schon ewig her. So. Und das versuche ich halt auch jetzt mit Sachen noch zu machen, aber auch die so, diese jetzt passieren, mir anzugucken und das damit zu machen. Und nicht nur so Sachen, so, weil es gibt ja so Leute, die auch so viel Spoiling Rogers, aber das basiert ja dann auch immer so auf einem harten Look, der in den 80ern cool war oder so.
Genau, und es ist ja wieder dieses Enge.
Ja, ja, wir genau. Also das ist auch, okay, immer so Sachen noch mitzunehmen. Ne? Also es muss nicht alles nur was Neues sein. Also es ist so, aber das halt, dass es die Möglichkeit einfach gibt. Ne? Also das so, das ist, meine ich auch immer mit diesem noch, mit dem einen vor und zurück zu gehen. So. Also es gibt schon immer noch die Historie und das, was vor mir kam und das weiß ich wertzuschätzen und will das auch den Leuten näher bringen, die meine Sachen mögen, die jetzt nicht unbedingt sich traditional Tattoos machen lassen, im klassischen Sinne, die ich auch jetzt anspreche mit dem, was ich jetzt mache. Also ich habe viele Leute, die auch einfach von wo ganz anders herkommen. So. Und das ist das, was ich will mit meinem so Kosmos. Die einfach Leute, die sich so einfach so grafische Tattoos machen lassen oder halt wirklich einfach so junge Leute, die einfach so einfach, weißt du, die wollen dann was, das soll dann auch da drüber gehen, über das, was sie schon haben und so. Das ist ja auch so ein No-Go eigentlich im Traditional und so, ne? Und diese Leute einfach auch anzusprechen, dass ich die auch tätowiere, nicht nur jetzt aus einem wirtschaftlichen Sinne, sondern aus dem,
ja, ich weiß,
das zusammenzubringen, dass ich denen auch zeige, das ist auch cool, das Alte ist auch cool.
Also,
und dass es einfach da so eine Kommunikation auch gibt von dem, so vor und zurück irgendwie. Weißt du, was ich meine? Und in der Mitte ist das, was ich mache irgendwie.
Ja, ich habe jetzt die Ahnung, ich frage nochmal nach, du willst es gar nicht so pushen, neue Sachen, du suchst nicht zwanghaft, sondern du lädst die ein, aber es ist jetzt nicht krampfhafte neue Referenzen suchen, um Spoiling Rogers zu erweitern oder was auch immer.
Naja, oder nee, das ist so mittlerweile so, dass ich diese Referenzen, dass ich die schon immer suche und dass ich die aber auch von alleine einfach einspielen. Es ist einfach, dass ich nicht nur irgendwie meinen Stapel Bücher zu Hause habe, wo ich weiß, da sind meine Motive drin, die ich wieder jetzt nehme und daraus was anderes bastel, sondern dass ich einfach überall irgendwie gucke. Also ich habe jetzt,
so habe ich es verstanden.
Ich gucke überall, ich gucke bei anderen neuen Tätowierern und jetzt nicht, dass ich jetzt das mache, was die machen wollen, aber ich sehe dann einfach nur eine Form da drin oder sowas und finde es dann cool und meine dann, ich kann mir das dann vorstellen, wie das aussehen kann im Kontext, wie ich ein Tattoo konstruiere. Ja, ja. Ich sehe was in einem Film oder so. Weißt du, einfach nur eine Sequenz, ist kein Bild, ist kein gemaltes Bild, es ist nicht schon runtergebrochen als simple Linienzeichnung und ich muss das jetzt nur noch mal durchzeichnen und dadurch kriegt das jetzt mein traditional Ding, sondern einfach als Idee so, einfach irgendwas, ne, also auch oft mal einfach irgendwie ein kleines Element in einem, jetzt lese ich viele Kinderbücher mit meinem Sohn, dann sehe ich ein kleines Element so da drin und das muss dann jetzt nicht die ganze Seite sein oder das Motiv, sondern einfach nur auch, wie die Farben da zusammengebastelt sind, es kann alles Mögliche sein.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was ich spannend finde, dass es alles sein kann und nicht nur die Motive, die sich so sehr bewährt haben. Die haben sich auch für den Grund bewährt, aber das muss ja trotzdem immer wieder so ein bisschen gedrückt werden, um zu gucken, was noch reinpasst in diesen Kosmos von Motiven, finde ich.
Aber eigentlich bist du ja dann beim Ursprung angelangt, weil so wie ich es jetzt verstanden habe, sind die ersten Tätowierer so rein, Kinderbücher,
alles,
Dinge,
alles Mögliche,
total frei,
das
reingenommen, was dich irgendwie anspricht. Ja. Und erst dann hat sich's bewährt.
Ja, zwischenzeitlich war es auch mal so wirkliche Kunst und sowas und so Gemälde.
Hast du da eine Vorbildung oder?
Nee, aber das war dann auch schon wieder so alter Kram irgendwie.
Alter, da habe ich dann,
weiß ich nicht so. Also es war dann schon eher so. Das machen auch immer noch viele Leute, dass sie so grafische Sachen machen und so, dass dann auch schon so angelehnt ist an so Sachen wie so George Grosch und sowas.
Ach so,
solche Sachen, so eine Sachen. Das fand ich dann auch immer cool. Aber das ist dann immer ein bisschen weiter nach unten. Scrolls sieht man auch mehr so Szenen und sowas. Das fand ich auch interessant im Tattoo, dass es sowas nicht so viel gibt, dass Leute zusammen an einem Tisch sitzen und da steht da was und in der Ecke steht noch das. Das fand ich irgendwie mal spannend, dass es das, dass es auch so, dass es da so einen kleinen Kosmos aufbaut, aber als Tattoo, dass es nicht nur so abgeschlossen ist, jetzt ein Schädel, ich sag mal wieder Schädel, aber sagen wir mal was anderes, ein Schiff, das da im Meer schwimmt, das war es ja dann schon so. Also man kann man sich auch so noch so eine Emotion vorstellen dazu, aber dass man so kleine Welten kreiert auch, das fand ich spannend, dass es so, da wo das Gehirn auch so ein bisschen was macht damit, ne? Also es kann auch ganz individuell sein, man sieht es und man riecht was. So Kindheitserinnerung oder sowas, das fand ich cool. Aber das habe ich dann auch mal eine Zeit lang gemacht, aber das ist dann auch irgendwie, das kann man dann auch als Ding haben und dann auch für immer weitermachen, weil da gibt es auch endlose Möglichkeiten. Aber da habe ich dann auch wieder irgendwie, das mache ich auch immer noch. Aber das ist dann jetzt auch nicht nur das, was ich dann auf jedem Flash haben wollte, deswegen ging es dann auch wieder weiter von da. So.
Also immer nicht weiter... Den Fokus immer auch weiter, auch immer offen halten.
Ja, ja.
Und selbst wenn du was gefunden hast, ins Sortiment reinnehmen und sich nicht in den Tiefgang nicht drauf versteifen.
Ja, schon Tiefgang irgendwie, aber halt Tiefgang ist das Ganze und nicht das nur, Ganze, das, ja. Nicht nur ja. das eine.
Ja, das ist es.
Und dann, genau, das finde ich halt. Sich
eigentlich auch so, ne? Und dann Tiefgang so, wenn du die Bandbreite haben willst, bist du oberflächlicher Typ, nimmst von allen was, aber das ist ja dann der richtige Tief, bloß halt ein bisschen komplexer. Ja.
Wow, nee. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Also ich fühle mich jetzt im Moment so am freiesten im Tätowieren. Mhm. So. Obwohl ich immer noch auf das, also man könnte das jetzt angucken und denken, der macht ja immer noch sowas, was Leute auch machen. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein Mindset, so weil ich Sachen für mich zulasse und nicht nur
bewusste Entscheidung.
Ja. So, das ist, glaube ich, das. Und ich glaube, viele Leute machen das nicht, die lassen sich das nicht. Die erlauben sich das nicht so richtig, weil sie auch vielleicht Angst haben vor der Kundschaft und der, und das ist auch vollkommen verständlich. Aber jetzt fühle ich mich frei, weil ich da so ein bisschen mehr Sachen zulasse und so. Und ich habe da auch eine gute Resonanz. So, also das merke ich ganz sehr an den Leuten, die sich von mir tätowieren lassen mittlerweile. Und ja, auch so ganz international an der Resonanz irgendwie so. Es ist mal negativ und mal positiv. Im Moment ist es sau viel, dass ich einfach Leute sehe, überall immer wieder, die einfach Designs von mir tracen, einfach von meinem Flash und auf ihr Flash nehmen oder tätowieren. Das ist natürlich ärgerlich, aber im Grunde genommen auch das größte Kompliment, was man kriegen kann.
Das ist auch ein Kompliment.
Ja, ist irgendwie scheiße für mich, weil ich jetzt auch nicht so super viel da zu tun habe, dass ich mir das jetzt, dass ich das gerne einfach für umsonst rausstellen möchte, so, dass die Leute das einfach haben können. Das ist auch nicht richtig, ne? Das macht man ja auch so nicht einfach. Das ist aber jetzt auch nicht mal so ein Tattoo-gelerntes Ding. Ich glaube, das ist einfach ein Grundverständnis, dass man von seinen Peers so, also von den Leuten, mit denen man so auf einer Ebene oder so parallel arbeitet, dass man von denen nicht klaut.
Da gibt es ja dann diese Piratenmentalität auf der anderen Seite nach dem Motto, wir sind hier Freibeuter und.
Naja, ist vielleicht eher Ellenbogen.
Oder so,
stimmt. Aber im Endeffekt, bringt es ja auch irgendwo hin. Also ich meine, das ist ja dann auch. Irgendwann abgefrühstückt, so eine Mentalität.
Was machst du dann,
anyway. Wenn
du sowas siehst?
Ich habe letztes Mal so einen Post gemacht und habe mal gesagt, so, dass ich die Leute irgendwie, ich wollte da auch nicht spezifisch werden, so, und ich glaube, die Leute haben es nicht verstanden, dass ich wirklich viele Motive sehe, die wirklich einfach durchgezeichnet werden. Oder halt durchgezeichnet werden und dann ein kleines bisschen verändert werden. Also das ist das, was mich nervt. Inspiration, dass Leute das gut finden und das so ähnlich machen, das ist genau das, was ich will und was ich, glaube ich, auch so intuitiv immer wollte. Weil genau das war das, was mich am Tätowieren gereizt hat. Dass ich Sachen gesehen habe und habe so gedacht, oh cool, so will ich das auch machen. Mhm. Aber ich will nicht das machen, ich nehme nicht das Motiv. Und nehme es einfach und mach das auch. Das ist nicht das, der Gedanke gewesen dahinter, sondern irgendwie das, so einen Funken zu entfachen irgendwie, so das fand ich halt so cool, dass es das bei mir gemacht hat und das möchte ich auch, dass ich Leute irgendwie inspiriere, so das ist, glaube ich, das größte Kompliment, wenn ich das sehe, so. Es muss nicht immer so, jeder macht so seins und alles ist das, das muss es nicht sein, aber es ist eher so das Beschissene, wenn es dann wirklich einfach geklaut wird.
Ja, wenn es dann einfach eine Arbeitserleichterung ist. Weil
ja, ja, voll. Das ist schon
einfach,
da.
Einfach, durch. Einfach jemand übersprungen
ja.
hat.
Und auch ja. nicht mal meine Begeisterung, nee. Sondern vielleicht nur, ja, eins von vielen, sieht gut aus. Also das ja, Kompliment ja. ist
oder
noch
auch,
da.
Oder auch, folgt dir nicht, aber praised.
Genau.
Also, so ja, weißt ja, du, wo man ja, denkt, ja. ah, sorry.
Ja, ja. Also, trotzdem gesehen.
Ja.
Ja, das ist echt, also irgendwie ist random, aber irgendwie sehe ich das relativ häufig und aber nicht so, ich sitze nicht da und habe mir eine Stunde am Tag irgendwie freigeschaufelt, um mal Instagram durchzuforsten. Also es wird mir wirklich irgendwie so random eingespielt immer wieder.
Achso, also, man könnte ja auf Jagd gehen ja, ja, und dann nee. Würde man also denken, wow, machen ja viele.
Ich sehe das immer wieder und das ist so krass.
Rückwärts Sonne und dann
ja, ja.
los geht's.
Nee, ich rede mit irgendwie über jemanden und sage so, das hier, guck mal, das fand ich auch cool und dann sagt mir mein Kumpel, ah, hier, der scrollt auch durch das Profil und sagt, ah, guck mal, es ist nicht ein Motiv von dir. Oder ich bin einfach oh, so random auf der Explore-Page und sehe ein Tattoo, was ein Design von mir ist.
Ach, krass.
Oder ich sehe, dass jemand in einem
hast du es geschafft?
Ein Guestspot macht in einem Laden, dem ich folge und sehe dann das Foto, was die von denen teilen und denk so, hä? Oder ich sehe jemanden in einer Story, der von jemandem tätowiert wird und ich sehe das Tattoo von dem tätowierenden von der tätowierenden Person auf dem Unterarm also, und wirklich? Denke so, hä, wann habe ich denn das gemacht?
So weit schon.
Ja, ja, und genau, das ist echt so krass. Also ich habe irgendwie mal so eine Zeit lang gehabt, hä, wäre ich denn größenwahnsinnig und denke, dass die alle von mir klauen. Ja, ich habe irgendwie so eine
vielleicht auch gar nicht von dir gewesen.
Habe irgendwie eine Erkrankung,
ja.
aber dann habe ich wirklich festgestellt, nee, warte mal, es ist wirklich irgendwie echt komisch.
Kein Narzissmus.
Es muss ja auch, also ich will auch immer dann gerne das Gute sehen und denke, vielleicht haben die das auch wirklich jetzt nicht direkt von mir geklaut und denen wird das irgendwie auf Pinterest eingespielt
oder
sowas.
Auch wieder gesehen oder
das
so,
kann ja, ja sein, dass er auch von Pinterest kommt oder so, aber es ist auch trotzdem irgendwie ein bisschen faul, sich das einfach von Pinterest rauszusuchen.
Na gut, oder? Wenn wir da anfangen, dann ist natürlich...
Ja, na klar, aber das sind ja dann schon immer so Leute, also wenn es jetzt einfach so Scratcher wären oder irgendwelche Leute, die irgendwo... weiß ich nicht, in Timbuktu im kleinen Laden da tätowieren, aber das sind dann wirklich immer so Leute, die auch wirklich... Kundschaft haben soll. Ne?
Aber das ist ja das Problem, ist, man kann sich mal auseinanderhalten. Also
ja.
das ist ja dann wirklich auch dein Kunde, deine Kundin, die weg wäre, weil das alles in derselben Blase abläuft.
Ja, aber es ist ja auch nicht alles in derselben Stadt oder so. Aber ja, das ist das, was nervt, aber Inspiration ist gut. Ich weiß nicht, wie wir jetzt da hingekommen
sind. Ja, ich warte noch auf das Setup.
Ich mag das ja, ne? Ja, das stimmt, da müssen wir nochmal abbiegen. Vielleicht. Aber es sind so feine Sachen, so, ne? Wenn du sagst, du änderst manchmal nur eine Farbe ab oder sowas, ne? Und jemand, der nicht drin ist, wird denken, naja, das hat er doch geklaut, aber wo ist dann die Inspiration und wo ist das Trace? Und es ist, da muss schon ein bisschen feinfühlig drin sein, damit man versteht, wo da die Grenze ist. Das habe ich vorhin gefragt, was meinst du mit Respekt?
Genau.
Weil ich glaube, jetzt bei uns oder bei dir oder die Leute, die das schon so eine Weile machen, hat man ein Gefühl für, was geht, was nicht.
Ja, ja.
Aber neue Leute, oder ich frage jetzt, glaube ich,
oder ihr alle früher.
Oder wie, genau, das ist der Punkt. Wir früher oder die neuen Leute reinkommen, ohne jetzt dogmatische Regeln aufzustellen, aber zumindest ein gewisses Wertesystem, was nicht bindend ist, aber ein Vorschlag.
Mhm.
Oder eine Richtlinie.
Glaub, das ist auch so ein bisschen das, was ich mit Respekt meinte, so dass man schon so eine gewisse gewisses Verständnis hat. So. Aber das ist auch nicht nur ein Verständnis, für mich ist das auch einfach ein Anspruch. Oder an einen selber. Also ich finde, das ist schon, das ist ja kein Anspruch, das ist einfach nur faul. Das hat ja gar keinen Anspruch. Wenn man das macht.
Aber hat dann vielleicht auch jemand nicht.
Und nö, ist okay. Das ist ja dann auch wieder okay. Also, und du fragst, was ich dann mache. Da habe ich halt mal jetzt mal einen Post gemacht und habe gesagt, so, das ist irgendwie vielleicht müsste man das nicht unbedingt machen.
Und fragst du dich das vorher oder bist du impulsiv und sagst, jetzt reicht's?
Oh, na, ich habe mal so eine Instagram-Story einfach gepostet und habe gesagt.
Aber hinterfragst du dich vorher, bevor du die machst?
Ja,
oder bist du da?
Das waren wirklich einfach gehäuft Sachen, die einfach so dreist geworden sind, wo ich dann gesagt habe, ich habe mich da einfach immer so gedacht, ich sage nichts, weil das auch irgendwie schlecht aussieht.
Mhm.
Aber dann habe ich dann, das war so ein Punkt, wo es so dreist geworden ist, wo ich dachte so, naja, irgendwie vielleicht auch wissen die Leute es auch nicht. Man muss einfach mal sagen, dass es vielleicht auch einfach nicht geht. So. Und dann die Leute merken, oh shit, das geht ja gar nicht. Irgendwie so auch ein bisschen. Und ansonsten, ganz blöd, blocke ich einfach immer die Leute, wo ich das sehe.
Wie wäre es, wenn du verlinkt worden wärst?
Ja, das habe ich auch schon mal gehabt, dass mich jemand verliebt hat.
Weil in anderen Branchen gibt es zum Beispiel Inspired By und dann machen die ein gleiches Nail-Design oder ja. sowas, was wirklich sehr für den einen Menschen ja. steht.
Die Hommage sozusagen.
Und dann ist es so, danke an Ed, bla bla bla.
Genau, das habe ich auch schon mal gehabt. Da hat jemand auch von einem, es war auch so ein Flash-Sheet, was das, glaube ich, das letzte war, was ich gezeichnet habe. Und da habe ich irgendwie so, bin ich früh so aufgewacht und dann so, also halt jetzt nicht direkt. Und dann auf Instagram und da hat mich irgendjemand verlinkt und gemeint, got to do, also ich konnte hier, danke, cool, dass ich dieses Philipp Ohme Design tätowieren konnte. Und ich habe dann nur so halt drauf geantwortet und gemeint, hä? Warum denn? Also das war halt so.
Und was hat er geantwortet?
Das war so, naja, aber ich habe dich doch verlinkt.
Genau.
Aber ich habe gemeint, naja, aber hä, wieso meinst du denn, dass es das okay ist, dass du einfach das Design nimmst und tätowierst? Und dann meinte er, ja, aber du verkaufst doch auch deine Flash-Sheets. Da habe ich gemeint, ja genau, ich verkaufe meine Flash-Sheets.
Ach, du verkaufst Flash-Sheets?
Also ich habe so mal so ein Flash-Set gemacht auch und verkauft. Und wenn das dann jemand tätowiert,
ja, okay, ist das für ist mich ja dann vollkommen klar.
Okay. Deswegen verkaufe ich das ja auch so. Aber wenn, also das, was ist denn das für ein Argument? Ich habe ja, dich ja verlinkt. Also das ist ja... Ich habe da gemeint, ja, das ist ja Respekt zollen. Ich habe gemeint, hä, was, wenn du einfach mein Tattoo nimmst und machst einfach Geld damit und was hat denn das mit Respekt zu tun? Das ist eigentlich das Gegenteil von Respekt, habe ich das Gefühl so ein bisschen.
Aber ist ein Flash nicht ja auch einfach dafür da, vervielfältigt zu werden?
Naja, also es kommt halt drauf an. Also das ist, glaube ich, auch das Problem, was sich da erkennbar macht mit so Sachen, dass es da so keine... Da gibt es keinen Gesetzeskatalog, der das irgendwie darlegt, wie Flash zu funktionieren hat. Aber
wenn jetzt Ed Hardy käme und der sagen würde, in 800.000 ja, Stores dieser Welt hängen genau. meine Sachen und die werden von 800 Millionen Menschen einfach gemacht.
Ja, voll. Aber das ist so das Ding auch nicht mal, seine Tattoos, also Designs tätowiert ja auch jeder so. Und der ist ja auch noch am Leben. Das ist,
deswegen.
Das ist auch so eine Sache, ne? Also das finde ich auch so. Also ich persönlich finde, es muss nicht sein. Mhm. Wenn jemand noch aktiv tätowiert, selbst wenn der alt ist, muss man nicht unbedingt den seine Designs tätowieren. Und vielleicht nicht, erst recht nicht so Leute, die so parallel mit einem tätowieren, ja. sondern so vielleicht ja. so Leute, ne? Also ich meine, bei Ed Hardy ist es jetzt auch so ein Ding, da hat sich das auch, glaube ich, ganz klar etabliert, dass es wohl irgendwie okay ist, dass man seine Sachen tätowiert. Aber im Zweifelsfalle würde ich dann sagen, nein.
Ja.
Also wenn man sich nicht genau sicher ist, dann vielleicht lieber nicht machen und vielleicht lieber angucken und nochmal zeichnen.
Ja, ja, stimmt.
Und bei verstorbenen Leuten.
Ich meine nur von der Grundlogik eines Flashs. Ich glaube, das ist ja. Von der Grundlogik eines Flashs wäre es ja. Mit der Erweiterung unserer digitalen Möglichkeiten im Grunde genommen die moderne Art und Weise in einen Shop zu gehen und zu sagen, das.
Ja. Ja, das ist ja immer so das Ding. Also man kann das schon vervielfältigen von so alten Sachen, aber dann, wenn man jetzt in den Shop geht und sagt, dann das, müsste das ja wirklich schon entweder abgekauft sein, das Flash-Sheet, oder für den Shop gemalt sein, oder es ist dann mein Shop, ja. wo mein Flash hängt. Ja. So. Also andernfalls finde ich, ist das irgendwie...
Das ist auch relativ simpel eigentlich.
Ja, ist eigentlich sehr simpel und für mich ist es eigentlich auch ganz einfach eine, wie sagt man denn, so ein moralisches
ja,
Ding.
Ja, voll. Also ich bin auch auf deiner Seite, ja. Ich wollte euch nur piesacken.
Ja, also ich glaube, wenn man das so sagt, naja, aber wenn man, das ist ja auch so und die machen das ja auch so, das sind einfach so Leute, die sich dann auch einfach machen. Und
ja.
die einfach, also ich meine, im Zweifelsfalle kann man es einfach nochmal malen.
Ja.
Es ist ja im Endeffekt nicht so schwer. Es ist alles nur eine Aneinanderreihung von Linien irgendwie. Also im Endeffekt ist es.
Aber wie wäre das jetzt ganz stumpf, weil du meinst, das ist faul. Er nimmt jetzt dein Design und malt es wirklich nochmal neu, aber es sieht genauso aus. Würde dir das eine Genugtuung? Also er macht den Arbeitsaufwand nochmal.
Ja, aber wenn sie es jetzt ganz genauso machen, ist es, glaube ich, also selbst wenn er es jetzt nicht getraced hat, aber der macht es genauso und es sieht genauso aus, ist es ja trotzdem dasselbe.
Ja, also du meinst,
also
das ist eine geistige Faulheit.
Ja, ja, das ist dann trotzdem eine Faulheit für mich und auch eine moralische Sache, wo ich so denke, so, naja, irgendwie ist das vielleicht jetzt auch nicht so das Coolste, die Person, die das macht, so.
Mhm.
Sondern also mein Anspruch, also ich kann das verstehen, so im traditionellen Tätowieren ist es so, dass alte Flashes oder Flash-Designs reproduziert werden und anders verwurstelt werden und das wurde auch schon so immer so gemacht. Aber da gibt es schon, glaube ich, einen ganz einfachen, so Grad, den man auch so selber erfühlen kann, wo es vielleicht sich nicht richtig anfühlt.
Aber das war genau das, ist, wenn man es erfüllen will, der kriegt man
kann man schon machen, aber man muss auch einfach ehrlich sein.
Ja.
Aber ich glaube, manche Leute sind auch ganz ehrlich gesagt dumm und haben da das Verständnis nicht dafür. Da ist es dann vielleicht auch okay und denen kann man auch auf die Sprünge helfen, wenn man es dann sieht oder sowas. Und ich bin da auch nicht immer, wenn ich das sehe und den Leuten auch manchmal schreibe, bin ich da auch nicht super so Arschloch oder so. Ne? Ich meine, ich versuche dann auch zu sagen, ja, guck mal, aber das ist doch nicht fair.
Auf so eine nüchterne.
Ja, also denen das schon auch irgendwie klar darzulegen. Und dann habe ich ja noch mal jemanden gehabt, auch da habe ich das gesehen und dann bin ich auf das Profil und dann habe ich gesehen, dass eigentlich fast auf jedem Flash-Sheet irgendwie ein Design von mir drauf war. Und dann kam das auch so ganz entschuldigend zurück und so. Und das, ja, das...
Hat sich danach was geändert oder wird sich entschuldigt und einfach dreist weitergemacht?
Na, ich habe halt darum gebeten, dass es runtergenommen wird.
So. Ah ja.
Also ich habe halt einfach gesagt so, naja, kannst du es, also ich war jetzt nicht so Arschloch und habe gemeint so, ey, das ist doch hier voll beschissen, das geht ja überhaupt nicht oder so. Ich habe gemeint, naja, guck mal, das ist doch unfair. Angeboten. Also ich meine, du machst ja auch Sachen, die irgendwie, also das war jetzt nicht so technisch irgendwie vollkommen beschissen, dass die jetzt nicht zeichnen könnten oder sowas, sondern so, dass an dem Punkt, wo man sagt, naja, warum, das ist doch unfair. Also, oder? Das ist doch unfair, dass du einfach meine Sachen nimmst und machst damit Geld.
Mhm.
Und das ist einfach umsonst. Also das kann sich doch nicht richtig anfühlen. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Tattoo Amazon wäre oder sowas und ich wäre jetzt, dann wäre das vielleicht okay, aber wir sind ja alle irgendwie schon auf einer Ebene und sitzen im selben im Boot irgendwie drin und haben alle irgendwie zu tun, dass wir alle irgendwie Kunden bekommen. Also weißt du, das finde ich dann so, das ist so das Ding. Also da finde ich es halt, merkt man glaube ich ganz einfach, dass man nicht von seinem Nachbarn unbedingt klauen muss, aber man kann vielleicht von der großen Firma vielleicht klauen, wenn man wirklich das so Sachen hinterfragt. Ne? Also wenn man jetzt von Edeka klaut, ist mir das relativ scheißegal. Aber wenn man jetzt irgendwie so in einen kleinen Oma-Laden reingeht oder so und sich da den Käse klaut, ist vielleicht schon irgendwie so, ach, naja, guck mal, also die verlieren da jetzt wirklich Geld so.
Mhm. Ja, der Vergleich passt.
Also jetzt, ich möchte damit sagen, ich bin der kleine Oma-Laden.
Das kam durch.
Aber wir waren ja beim Setup.
Genau.
Welchen Pen hast du dir denn geholt?
Ich habe tatsächlich einen Pen.
Das war jetzt die Frage, ob das da auch noch sehr streng weitergeht.
Ja, oder wie also du war, offen bist. War auch streng. Lange Zeit. Ich habe seit November einen Pen auch.
Ah ja, und vorher war schon...
War eigentlich immer Spule, aber auch mal Rotary, ganz so am Anfang auch.
Also so Stahlhammer direkt.
Eine Stahlhammer habe ich mal gehabt, aber das war auch schon lange her, das war sogar noch vor Hamburg, da hat mich das mal interessiert. Aber das war irgendwie nicht so gut für mich. Also es ist immer so nicht so gut für mich. Nicht insgesamt, das ist super Maschinen, aber es ist immer so auch eine Frage des Looks, den ich kreieren will. Und dann hat sich die Spule immer durchgesetzt, einfach für den Look, den ich kreieren wollte. So, selbst wenn ich andere Sachen probiert habe, sah es immer anders aus und das war nicht so das, was ich wollte. Und habe eigentlich immer Spule benutzt und eigentlich auch ganz simpel immer das Setup benutzt, was ich so hatte. Immer eigentlich eine 9er. Mal zu, mal offen, aber eigentlich meistens eine 9er. Auch andere Sachen, manchmal mache ich auch Designs oder habe Flash, wo eigentlich eine 3er oder eine Single Needle vonnöten wäre. Aber das kann man da auch immer anpassen oder so. Aber meistens eigentlich immer dasselbe, 7 Magnum und 9er so von Anfang an. War mal eine 7 und eine 7 Magnum, war mal eine 8 und eine 7 Magnum, aber so bei einer 9er ist es bei mir eigentlich stehen geblieben. Und das fand ich dann auch immer gut, um das zu machen, was ich wollte, um so Sachen halt, andere Sachen zuzulassen, aber das dann immer wieder so runterzubrechen auf dieses traditionelle, das hat es immer so trotzdem in das Ding reingepackt, in diese Kiste, die ich doch so ästhetisch gut fand. Genau, und das war es eigentlich immer. Und dann habe ich mich schon auch, ehrlich gesagt, immer für so ein Pen interessiert, gerade auch, weil es ein bisschen aneckt, glaube ich. Und aber auch, weil ich halt einfach offen sein will. Und erst habe ich gedacht, dass taugt mir nicht so, weil es mir auch vom Look her nicht so gut gefällt. Mhm. Und habe dann aber mal einen ausprobiert und habe so gemeint, naja, eigentlich ist gerade das, was ich jetzt auch, wie ich jetzt im Moment tätowiere, nicht mehr so, dass ich so den Whip-Shading so raus takte irgendwie, sondern dass es eher so härtere Kanten hat oder sowas. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt so die Maschine dafür. Mhm. Beziehungsweise habe ich dann davor auch schon mal so mit einer Direct Drive oft auch so Farbe und Schatten gemacht und sowas, weil ich das ganz effizient fand. Und jetzt benutze ich den Pen auch.
Welchen?
Ach, so ein Dragonhawk heißt es. Mhm. Das ist ein Billigding.
Wieder haben das.
Dragonhawk war ich letztens mit dem Dragonhawk. Das haben wir öfter.
Ja, ist eigentlich so ein Billig-China-Ding. Ist wahrscheinlich jetzt auch. Das kann man jetzt wahrscheinlich kritisch sehen, weil es jetzt auch nicht so unbedingt von einem Tätowierer gefertigt ist oder so, aber.
Ah, okay, mit dem Tante Emma da und so, ja, ja. Vergleich, also da dann.
Aber im Endeffekt ist es doch trotzdem auch für mich ein Werkzeug, wo ich da so ein bisschen ausbrechen kann und auch versuchen kann, Sachen anders zu machen. Und es sieht ja eh so aus, also ich bin ja jetzt nicht der Erste, der das macht, dass das sich auch in den Leuten so durchgesetzt hat, dass das eine gängige Methode ist, Tattoos anzubringen oder einzubringen. Das ist ja jetzt so, dass es sich ja eh schon relativ etabliert hat. So
ja, der Pen.
Also außerhalb von so einer Realismus-Schiene, das ist ja eh schon vollkommen etabliert. Und dann habe ich auch gedacht, so das will ich auch mal probieren, einfach für die Convenience so von wegen, dass es einfach ist, damit zu reisen und sowas und so Zeug. Und dafür ist es halt echt unschlagbar. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr genieße, dass es leise ist. Mhm. Irgendwie habe ich da echt gemerkt, dass das einen riesen Unterschied für mich macht. So. Mhm. Dass ich das richtig gut finde und da mich besser unterhalten kann, einfach mit den Gästen und auch einfach Musik hören kann. Mhm. Das finde ich echt ein Riesending. Und auch einfach die Resonanz der Kunden ist gut. Die sagen, das ist vielleicht ein bisschen weniger wehtut und dass sie es auch genießen.
Und irgendwie. Vor allem, weil es leise ist.
Ja, ja, genau.
Bildet man sich weniger Schmerz ein zumindest.
Das auch und es ist auch so ein bisschen, auch so ein Ding von mir, was ich auch versuche, so ein bisschen so einen Raum zu schaffen, der ein bisschen offener wirkt vielleicht, wo es auch nicht so, also schon irgendwie ein bisschen inklusiver wirkt so und sowas, so Sachen wie das, glaube ich, macht es schon so ein bisschen einfacher für Leute, die jetzt nicht unbedingt da drauf trainiert sind, in so einen Traditional Shop reinzulaufen zu sagen, so ein bisschen schlecht behandelt zu werden und dann sich hinzusetzen und dann einfach abgefrühstückt zu werden, sondern ich versuche schon einen Raum aufzubauen, der sich gut anfühlt für jeden und irgendwie war die Resonanz ganz gut damit, dass es nicht so laut ist und nicht so intimidating ist, das schon mit dem ganzen Krach, wenn man so reinläuft und sowas.
Es hat eine andere Atmosphäre, finde ich auch. Ja.
Es schafft mehr Trennung halt, ne? Also, oder nee, sagen wir mal so, mit diesen leisen Geräten, ich habe es beim Handpoke dann das erste Mal gemerkt, dass es da wirklich eine spürbare Intimität auf einmal wird. Also, man muss fast reden oder Musik haben, weil...
Weiß nicht, so hinter der Mauer des...
Genau.
Der Maschine
und wollte ich sagen, ist es aber nicht, aber so könnte man sagen, dass man kann sich schon hinter diesen, ist ja auch dieses ganze Gebaren, dieses Abfrühstücken und so, das läuft ja alles auf Trennung, bleibt mir möglichst weit weg.
Genau.
Wir sind beide hart.
Ja, ja.
Wir wollen uns nur angrunzen,
böse
Witze machen und dann
Raus.
Und das ist ja jetzt auch so ein Paket fast geworden und es ist auch gar nicht mehr authentisch, weil sich das, die ganze Welt hat sich geändert oder sage ich mal die nächste Generation. Aber manche wollen noch an diesen Paketen festhalten. Dann wird es ja fast eine Parodie.
Genau. Das
und
auch.
Das ist, glaube ich, das, wo
das
ich
sage. Das ist so ein bisschen auf jeden Fall auch nicht mehr authentisch wirkt, die Härte, weil viele einfach kapiert haben, dass es auch überhaupt nicht notwendig ist, diese Härte an den Tag zu legen, weil eigentlich jeder am Ende des Tages irgendwie gut behandelt werden will.
Und das meine ich ja auch, diese Härte. Die Leute sind ja auch nicht mehr so hart, weil dann scheißt du auch drauf, ob du ein Foto machst, dann hast du auch kein Instagram, weil dir das passt dann alles nicht mehr zusammen. Dann darfst du auch nicht mal eine halbe Stunde ein Foto machen. So, ne?
Ja, genau.
Da musst du wirklich rausgehen in die Kneipe und dein Geld versaufen.
Ja.
wenn du es wirklich so leben willst.
Genau.
Sonst ist es Parodie.
Am Ende hat es auch alles seinen Raum für die Leute, die das machen wollen, aber es bin nicht ich irgendwie und dann will ich das lieber so, weil ich auch am Ende des Tages mich gerne sicher fühle und auch gerne irgendwo zum ersten Mal hingehen will und ja, dabei ein gutes Gefühl haben und nicht vielleicht so ein bisschen überfordert zu sein. Ne? Und das ist, klingt jetzt komisch, dass ich das will, weil für mich ist es ja eh einfach so. Ich bin ja eh jetzt ein weißer Typ so. Für mich ist das ja alles eh easy. Aber es gibt ja Leute, die auch einfach gerne ein Tattoo hätten, aber vielleicht nicht daherkommen, wo das auch so, weißt du? Also, also wie sagt man denn? Vielleicht auch einfach weiblich gelesene Person, für die ist das dann auch immer schon, glaube ich, ein größerer Schritt gewesen, in den Traditional-Laden reinzugehen, wo die ganzen Typen da sitzen und dann so mal sich über die Schulter gucken, so mit so einem runtergezogenen Augenbraue, wer kommt denn jetzt rein?
Und dann, stört denn jetzt?
Genau, was ist denn? So, wie wenn man gerade ins Wohnzimmer reingeht.
Ja, ja. So. Wo man sich schon schämt, wenn man reinkommt.
Aber man eigentlich auch alle in dem Raum das nur gelernt haben. Eigentlich ist auch keiner der die Person nennen, die das so machen wollen, sondern es ist so eine komische Dynamik, die sich so durch Erfahrenes behandelt werden und wieder so
historisch gewachsen.
Ja, und dann genau, und irgendwann muss es ja mal aufhören. Ja, und deswegen möchte ich es gerne auch ein bisschen netter machen.
Konserviert, wieso konserviert? Also wie noch irgendwie so, ich habe es so gelernt, genau, von dem, der noch wirklich hart war.
Ja, genau.
Den imitiere ich noch und ich habe schon wieder vergessen, wie ich es imitiere. Also es wird verwässert,
ja, immer genau, eigenartiger. Und da deswegen auch der Pen. Einfach, ja, weil es so einen guten Anklang gefunden hat und sich das so ein bisschen durchgesetzt hat. Aber das ist genau dasselbe Ding für mich. Vielleicht gehe ich den Schritt auch wieder mal zurück und sage irgendwie, jetzt nehme ich wieder Keulmaschinen, weil ich das vermisse, die Energie und vielleicht auch die Rohheit, die die mir für den ganzen, für das Ritual irgendwie so ermöglichen oder auch das, ja.
Wie, und bei, ich komme mit Pen und Linien immer noch nicht klar, da machst du keinen Unterschied?
Nee, ich habe gedacht, dass es das vielleicht bräuchte, aber irgendwie bei dem, den ich habe, eigentlich nicht. Also
was ist das, was hat der denn für einen Stroke?
Das Ding ist bei dem irgendwie, dass man das verstellen kann.
Ach, auch
der so. Hat 4,2 irgendwie maximal, aber irgendwie habe ich dann auch immer gedacht, so man braucht einen Pen mit super viel Stroke, wenn man das so denkt von der Keulmaschine, ja, aber es muss auch gar nicht so viel sein, weil es ja nicht so richtig nachgibt, weil der Stroke ist ja nicht so flexibel wie bei der Keulmaschine.
Stimmt.
Und das dann doch ja so steif ist, dass es die Nadel schon ganz gut reinpresst, auch mit ein bisschen weniger. Und dann, also von meiner Erfahrung bisher, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Tattoos jetzt aussehen in 10 Jahren, aber von meiner Erfahrung bisher stehen die so ganz gut, wie ich das bis jetzt so mache in der Haut drin. Und es für mich eigentlich nur so positiv, weil es viel, also die Leute finden es gut, das Tattoo sieht weniger gerötet aus hinterher, ist oft nicht ganz so einen roten Rand und das spricht für mich irgendwie alles dafür und im Endeffekt mache ich es ja für einen Kunden, ne? Also ich mache es ja jetzt nicht, weil ich irgendwie sage, loyal to the coil, für wen denn irgendwie? Also für ich, wen also denn? Der alte Tätowierer gibt mir keine Medaille am Ende meines Lebens, lebenslang Keul.
Herzlichen Glückwunsch.
Hier ist der Blumenstrauß.
Deine
und wir
Handgelenke
haben
sind kaputt.
Belegte Brötchenplatte mitgebracht. Es ist ja vollkommen wurscht am Ende des Tages, glaube ich so. Also ich kann es immer noch verstehen von der Seite her, dass das Handwerk auch im Tätowieren bleiben sollte, dass Maschinen auch von Leuten gebaut werden sollten, die natürlich kann das auch verstehen. Aber ja, das Aber ist jetzt auch schwierig zu erklären. Also es sind auch manchmal einfach Sachen, die vielleicht besser funktionieren für einen.
Bei Cartridges hast du dich dadurch kämpfen müssen durch oder?
Bin ich noch nicht so festgelegt, ehrlich gesagt. Ich mache das ja jetzt auch noch nicht so lang und finde dann schon eher auch die Cartridges besser, die von Tätowierern. Also das vielleicht habe ich da noch einen kleinen Punkt irgendwie, die doch von Tätowierern, die auch TätowiererInnen, die auch Tätowiernadeln machen, die auch von denen sind, weil ich da auch das Gefühl habe, dass die Übersetzung ein bisschen genauer ist. Weil wenn man so Cartridge-Brands kauft, habe ich das Gefühl, dass die manchmal einfach ein bisschen dünner ausfallen oder ein bisschen feiner sind, die Nadeln, weil die ja dann doch eher für vielleicht feinere Tattoos als gröbere ausgelegt sind. Mhm. Genau, deswegen weiß ich es noch nicht so richtig. Ich finde die Black Claw Cartridge ist, glaube ich, ganz cool. Und dann, ja, weiß ich, will jetzt auch nicht so viele Names droppen, aber das gibt halt so ein paar Brands, die so Sachen machen und das probiere ich immer mal aus.
Mhm. Ja. Gibt es diese Reach-Sache in Australien auch?
Nee, gibt es nicht.
Dann kannst du ja sagen, was du für Farben benutzt.
Ja, da will ich auch nicht so ein Gatekeeper sein. Nee. Ich das schon alles so versuche hier nett zu machen. Eigentlich auch wirklich alles Mögliche. Also da gibt es auch immer mal einen Schritt zurück, mal einen Schritt vorwärts. Eigentlich auch so ganz etablierte Farben. Einfach so Dermaglow, Solid, My Eternal, Chroma. Mhm. Ja, die eigentlich so, die am meisten. Mhm. Andere Farben auch.
Welches Schwarz?
Wie heißt das? Intense. Mhm. Heißt das Intense? Nee. Doch. Wie heißt denn das?
Es gibt die Firma Intense.
Nee, das sind die anderen. Die haben aber ja so einen komischen
Dynamic?
Dynamics. Dynamics, ja, genau, Dynamic.
Intense ist ja eigentlich von meiner Bar.
Genau. Nee, Dynamic
ja.
Schwarz.
Stimmt, du musst dich auf gar nichts kümmern.
Das nee, gar nichts.
Deswegen meine ich, dann können wir ihn ja fragen. Nee.
Oh, super, ich kann alles
alle benutzen, können jetzt Gott. Hinterher weinen. Ach ja, schön wär's gewesen. Nee.
Genau, und dann habe ich auch mal so auch eher so kleiner gemischte Pigmente benutzt und sowas. Die benutze ich jetzt nicht mehr so. Da hätte ich wahrscheinlich auch eher Probleme, glaube ich, jetzt mit dem Pen, die einzubringen. Weil die wahrscheinlich doch so ein bisschen den Schwung der Keulmaschine mehr brauchen. Genau. Ich habe das dann auch sogar noch gelernt.
Pigmentmischen?
Also auch in einem Schnellkurs von Andreas. Das war auch super nett, dass er mir das angeboten hat, bevor ich weg bin. Das finde ich auch super. Und zum Beispiel Andreas ist nicht so jemand. Der ist auch natürlich auch ein traditioneller Typ, aber der ist auch bereit, Leuten das weiterzugeben, weil er halt auch das Tätowieren mag und auch will, dass sich das irgendwie weiterträgt.
Grüße, Andreas.
Genau, Grüß. Vielen Dank nochmal.
Stimmt, das ist so, wenn man so eigentlich, ja, könnte man mal machen, aber muss man ja eigentlich nicht. Aber aus dem Blick, dass das ja vielleicht auch verschwindende Geschichte ist, dass du irgendein Kind mehr findest, wo du es lernen kannst oder. Ja.
Nee.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viele auf YouTube.
Naja,
das ist auch nicht so.
Also auf YouTube gibt es ja auch viel Kram, ne? Dann weiß man auch trotzdem nicht.
Ach so, ja.
Also ich meine, zum Beispiel bei Andreas weiß ich ja zum Beispiel, der hat es mir gezeigt und ich weiß, wie das bei ihm aussieht. Ne? Genau. 20 Jahre drin, deswegen weiß ich, dass die Farbe gut ist.
Mhm. Ja. Erzählen kannst du jetzt mal viel zurechtmischen da vor der Kamera, aber.
Ja, genau, das weiß ja dann auch keiner.
Die Erfahrung.
Das sagt ja keiner, also vielleicht in den Kommentaren sagt dann jemand, dass das Bullshit ist oder so. Aber.
Ah, stimmt, das ist eine Chance. Gut.
Ja.
Und ist aber immer noch nicht, wie es geht. Mehr Setup?
Nee.
So viel gibt es da nicht. Rasierer. Ach, Mundspatel.
Und was ist denn der Mundspatel? Das wollte ich mich
ja, nicht. Genau.
Welche Splitter nenne ich? Nee, wir machen jetzt die Quickies.
Aha.
Die letzten. Dann hast du noch eine Frage.
Boah, es ging auch lang, ne?
Deswegen. Und dann ist vorbei.
Ach so, du kündigst doch an.
Na, jetzt kündigst du mal an. Heute machen wir doch alles anders als sonst.
Wie geht's dir eigentlich? Bist schon
nicht mal, das mal die Quickies. Und dann kannst du nochmal, wie geht's dir, fragen. Okay? Ja. Weil wir wissen, wie weit das brauche ich jetzt wiederum für meinen, dass ich jetzt nur die Hälfte gefragt habe und die nicht.
Da, ich habe mich schon abgefunden gehabt, dass du das hier einfach wegschmeißt.
Nein, modern oder nostalgisch. Das passt nämlich jetzt.
Modern.
Naja, modern.
Also ich meine, eine Modernität hat ja auch trotzdem immer eine Nostalgie inne. Auch. Was? Also
das kann man so sagen, das stimmt.
Wirklich?
Naja, schon. Also das Moderne basiert ja auch immer alles nur auf Sachen, die schon
davor haben
und so.
Hier das Haus, ich habe dir das nochmal eindrucksvoll hier.
Aber dann doch eher das Moderne, ne? Also Nostalgie ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen, dass sich im sicheren Wagen irgendwie.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Vertrauen. Vertrauensselig klingt so ein bisschen negativ, oder? Also bei Vertrauen ist schon besser als misstrauisch.
Ja, aber das Verb ist, glaube ich, vertrauensselig sein.
Ja.
Aber das Adjektiv.
Ja.
Wie, das Wie-Wort. Wie ist man? Vertrauensselig.
Ist das...
Aber es hat so ein bisschen negativen Teil, ist ein bisschen dumm.
Das klingt so ein bisschen, man glaubt dem schon irgendwie. Ja.
Das sagt viel mehr über euch aus als über das Wort.
Ja, okay.
Das stimmt.
Ich würde sagen, vertrauen Sie sich, weil misstrauisch finde ich nicht gut, glaube ich, das Wort.
Geizig oder verschwenderisch?
Geizig, aber auch eher aufs Ganze bezogen, also jetzt nicht geldtechnisch. Mhm. Weil, ja, zu viel von einem verschwenderisch ist auf jeden Fall das, was passiert und was nicht gut für unsere Welt ist.
Mhm. Emotional oder rational?
Ich glaube immer noch emotional.
Ordnung oder Chaos?
Früher eher Chaos, jetzt mehr Ordnung, aber...
Das ist okay, du hast noch nicht einen Joker benutzt, insofern du kannst auch noch...
Lass uns so.
Langsam oder schnell?
Schnell.
Vater oder Mutter?
Mutter.
Träge oder ambitioniert?
Ambitioniert.
Annahme oder Reue?
Ja, Annahme, glaube ich, also weiß ich nicht, also
Du hast nicht so eine Schwere aus vergangenen Entscheidungen, wo du Reue. Immer wieder Reue empfindest.
Naja, eine Reue habe ich, ich glaube eigentlich nicht. Also wenn man es so betrachtet, also habe ich, glaube ich, keine Reue eher lernen, aber nicht so, dass es so eine Reue ist, wo man so denkt, ach verdammt.
Mhm.
Ja.
Vorsichtig oder mutig?
Mutig.
Mutig mit Vorsicht, eigentlich, nach deinen vorhinenden Beschreibungen.
Ja, das kann man ja auch mal beides mit einer Prise von dem anderen.
Introvertiert oder extravertiert?
Intro.
Und Anfang oder Ende?
Anfang.
Und was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis?
Oh, ja, stimmt. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht drüber vorher, aber ich wusste, dass ihr das ja fragt.
Das ist doch umso schöner.
Augen zu und durch. Ja, eigentlich wenig mit Augen zu. Wahrscheinlich die letzte Nacht. Durchgeschlafen, Augen zu, durchgeschlafen. Aber im Grunde genommen, also so von Erlebnissen, eigentlich schon immer mit offenen Augen.
Rein.
Auch wenn es hart ist. Also wahrscheinlich, wenn man das jetzt so sagt, so Augen zu und durch, das ist auch eine Auslegungssache. Das klingt jetzt so mutig durchzugehen, aber man kann jetzt auch sagen, so ein bisschen ängstlich, so naja, Augen zu, jetzt gehst du, am Ende komme ich wieder raus. Und dann,
so ist es auch ein bisschen gemeint,
also
du kannst gern dagegen sagen, dass du eigentlich immer die Augen aufmachst.
Genau. Nee, also viele Erlebnisse, wo ich das jetzt vielleicht intuitiv gesagt hätte, habe ich dann schon doch die Augen immer offen gehalten.
Ja.
Und das bewusst wahrzunehmen, also ist auch wichtig, glaube ich, beide Sachen, schlechte Sachen direkt wahrzunehmen und nicht versuchen, die Augen zuzumachen, sondern dann eher davon zu lernen. Oder harte Sachen, aber Augen zu und durch, dann wahrscheinlich dann doch das Australien-Ding dahin zu gehen.
Mhm.
Aber es war ja auch nicht so Augen zu, weil es war ja auch so, naja, ich guck mal, ich mach das ja. Aber wenn ich jetzt eins sagen müsste, das Letzte wahrscheinlich dann das.
Mhm.
Oder ich glaube, die Corona-Zeit in Australien war so ein bisschen so Augen
Wollte ich vorhin fragen, wie war das da?
Weil das doch recht hart war, so von wegen den Lockdowns und sowas.
War das nicht auch geteilt, die einen strenger behandelt
als
die anderen?
Ja, jeder Staat für sich. Und Melbourne war ja schon am längsten zu, auf jeden Fall, also richtig lang. Und da war so das Augen zu und durch für mich so, weil die Leute dort alle so super Unterstützung vom Staat gekriegt haben. Ich habe das aber nicht gekriegt von meinem Visa-Status damals noch und habe aber auch keine Unterstützung von Deutschland gekriegt. Ja, also ich saß halt Monate rum, ohne Geld einzunehmen, weil ich nicht arbeiten konnte.
Ja.
Und ist das dann rechtens, dass du bist dann nicht da, bist deutscher Staatsbürger, aber bist nicht da?
Ja, das war ja glaube ich, für so Künstler hier irgendwie schwierig schon. Und dann, weil ich hier keinen Wohnsitz hatte, keinen offiziellen Wohnsitz hatte, dann konnten sie sagen, naja, sie wohnen ja hier nicht, sie sind zwar deutscher Staatsbürger, aber sie können ja jetzt nicht deutsches Geld kassieren, weil sie jetzt da sitzen.
Was aber implizieren würde, dass du ja dann von denen Geld kriegst, was
dann
auch nicht so ist.
Genau, aber dann hätte ich ja vielleicht die Möglichkeit gehabt, wieder herkommen zu sein. Ich muss ja nicht dort sein, sondern so. Also, das war so das Ding, weil ich das dann wirklich einfach so durchgesessen habe, so ein bisschen mit Augen zu und durch und einfach so zu gucken, naja, hoffentlich hört es bald auf. So. weil ich habe kein Geld gekriegt, ich habe einfach monatelang meine Ersparten ausgegeben für Miete und Essen und habe irgendwie Dahl mit Reis gegessen jeden Tag.
Die Altersvorsorge langsam schwinden lassen. Wann war, du hast gesagt, du bist Vater, wann war das?
Vater 2022, also mein Sohn ist jetzt 3,5. Ja, das war auf jeden Fall kein Augen zu und...
War das da schon durch?
Also das war so am Ende, das war auf jeden Fall kein Lockdown mehr, aber das war in Melbourne noch mit auf jeden Fall Maske im Krankenhaus, alle aufhaben und sowas. Aber da war kein Lockdown mehr bei uns. Genau, aber das war kein Augen zu und durch. Das war also auf jeden Fall Augen auf.
Geplant?
Ja. Mhm.
Wie ist der Privat? Das habe ich vorhin vergessen. So, wie kann ich mir den vorstellen? Wie, der Privatshop, zu dem du dann gewechselt bist? Also wie ist da die Atmosphäre? Wie?
Relativ offen, ist eigentlich groß und hat auch ein paar mehr Stationen als die drei, sind die Eigentümer, die wir uns teilen, den Laden. Mhm. Aber wir haben immer Platz für Gäste und wir haben auch regelmäßig Gäste da. Und ist relativ ruhig. Vielleicht auch ein bisschen experimentell von der, also jetzt nicht, was es nicht gab, aber vielleicht so, vielleicht jetzt nicht unbedingt auch das, was man erwartet, so, wenn man sich ein Tattoo in dem Style machen lässt. So.
Also nicht die flashbehängende Wände.
Genau, also wir haben Flash an der Wand. Aber so der Gedanke war so, meiner war irgendwie, ich will nicht unser Flash an der Wand haben, weil manchmal finde ich das so, ich finde es gut, aber es wird so ein bisschen schwer, der Raum, der wirkt so, der hängt so auch über einem und auch so ein bisschen zu viel Input. Also ich habe gerne jetzt irgendwie so ein bisschen weniger Input am Ende des Tages. So, ich habe gerne mehr die leise Maschine und weniger Sachen, die so auf mich einwirken.
Das stimmt, das ist echt eine Reizüberflutung, die Wände voll, dann voll. Krimskrams in den Vitrinen.
Und das Flash habe ich immer noch dort einfach in einem Ordner. Ist ja auch fast so klassisch, wie man da reinkommt und guckt die durch. Habe ich einfach in einem Ordner, weil das eh gebündelter und einfacher für die Leute, anstatt dass sie irgendwie von vorne auf dem Laden so bis nach hinten gucken müssen und dann das Sheet, was man vielleicht gerne tätowieren würde, eh nicht sehen, weil es irgendwie in der letzten Ecke hängt, weil noch frei war. Genau, und der Laden eigentlich relativ clean und nur so ein paar Spalding & Rogers Sheets. Aber die sind... richtig groß. Also das ist ein Flash-Sheet quasi auf, was ist das, A0 oder sowas, groß kopiert und halt auch so ganz verschwommen. Dass man das nur so erahnt, was so da drauf ist. Weil das so ein bisschen, glaube ich, also das fand ich gut, das sieht eher so aus, also ist es ein übergroßes Flash-Sheet oder ist es ein ganz kleiner Laden? Und das fand ich so ein bisschen witzig, dass es ein bisschen strange aussieht. Und auch, dass es so ein bisschen, auch ein bisschen kitzelt. Wenn man sich das anguckt, dass man jetzt so denkt, ist das jetzt ein Teddybär da drauf oder was ist denn das eigentlich so richtig? Man sieht es nicht so ganz.
Also wie ein MySpace-Hintergrund.
Genau, genau. Wow. Genau.
Schließt ja Kreise.
Aber
also
genau.
Auf jeden Fall entfremdet. Also nicht mehr so wie früher praktikabel die Größe zum Aussuchen mit einer Nummer und Preis.
Genau, eher. Also die Flash-Sachen an der Wand sind eher so zum Schmücken, als zum Aussuchen und eher so ein bisschen, weil ich es gut finde, wenn ich mir die angucke, dass mein Kopf da auch so ein bisschen rattert. Also man kann sich eher andere Sachen überlegen, die man vielleicht tätowieren lassen will, anstatt nur drauf zu gucken und sagt, aha, das, sondern eher so, guck mal, ich finde die Form gut so. Als dann wieder dahin zu kommen zu dieser Silhouette, die wir ganz am Anfang hatten auch. So ein bisschen das war so die Intention. Und dann die Musik vielleicht auch ein bisschen, nicht die klassische Playlist, die man im Tattoo-Shop hört.
Skatepunk.
Genau.
Metal, Hardcore, einmal gemischt.
Auch manchmal zwischendrin, aber vielleicht auch mal Sachen, die man nicht unbedingt erwartet.
Wir müssen ja lange, dieser ganz kurz nochmal Yoga-Lehrer, welche Art von Yoga-Lehrer und...
Das war nur ein ganz kurzer Einwurf vorhin, dass ich auch
und,
mal...
Und warum und wann?
Als ich nach Australien gezogen bin, habe ich mich schon immer so, auch glaube ich durchs Tätowieren schon für Spiritualität interessiert. Weil, weiß ich nicht, vielleicht ich doch auch nach irgendwas gesucht habe, so ein bisschen immer. Und ich weiß es nicht, also ich kann es nicht ganz genau wiedergeben. Ich habe das auch so gefunden, durch Zufall irgendwie, ich bin durch einen Tätowierer auch da so ein bisschen angeleitet worden, der hat mir so was mal gezeigt, in Amerika auch der Adam Shrewsbury. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht auch jetzt fast weniger Tattoo, der macht fast nur noch Keramiken und sowas und der hat auch immer viele Sachen sind so in der Spiritualität und den, seine Sachen fand ich immer cool und ich habe mich von dem tätowieren lassen und da mal so eine Keramiken auch gekauft bei dem in Ann Arbor.
Der heißt bei Insta auch so?
Ja, mhm. AP Shrewsbury. Mhm. Und der war ich mit Tim da, ich habe immer auch mal Tim noch besucht, auch in Kanada, mhm. Wir haben zusammen so Roadtrips gemacht in USA und haben da gegästet und uns tätowieren lassen. Und bei dem, der hat mir damals das Buch Be Here Now von Ramdas mhm. ans Herz gelegt, also auch schon vor etlichen Jahren und das hat mich angesprochen, weil ich auch halt oft so ein bisschen zu verkopft war und so auch dieses emotional geleitete, vielleicht so ein bisschen auch dem geschuldet war, dass ich so ein bisschen im Kopf war und dann so, ich glaube, also Emotionen sind auch schon im Hier und Jetzt so, aber das habe ich schon so ein bisschen gesucht, so diese Anleitung, um so ein bisschen mehr präsent zu sein und im Moment und das fand ich gut und dann dadurch hin halt zum im Anführungsstrichen richtigen Yoga, weil das ist ja eigentlich auch nur irgendwie so eine westliche Lehre, mhm. mehr oder weniger. Also ich wurde, habe das dann in Melbourne auch relativ ernst genommen und habe dann angefangen, bin dann auch zufälligerweise in ein Yoga-Studio geraten, dass ich wollte das einfach mal ausprobieren, das dann auch schon in relativ ernsthafte Linie von Yoga praktiziert, also Ashtanga-Yoga.
Ashtanga.
Und habe das dann da angefangen und aber auch mich für alles interessiert. Also jetzt nicht nur mal der Otto Normalverbraucher denkt ja oft einfach, Ashtanga ist jetzt nur die Position, die man da auf der Matte macht. Also es ging schon für mich um das Ganze. Ashtanga bedeutet eight limbs. Also das Ding ist für mich, ich habe das alles in Australien gelernt, für mich passiert das nur im Kopf, in Englisch. Also es gibt diese acht Zweige quasi von dem vom Ashtanga-Yoga und da gehört halt Meditation dazu, Pranayama, also die so Atemgeschichten und halt auch die Postures, wie sagt man, die Figuren, die man halt macht, ja. Im Yoga, so wie man sich das jetzt vorstellt, so klassisch. Aber ich habe das halt alles gelernt und auch relativ ernsthaft mich da viel belesen und viele so Workshops auch mit Lehrern gemacht, so Leute, die so durchkamen und da so Workshops gegeben haben und bin da auch rigoros so jeden Tag hingegangen, also so 5-6 Mal die Woche, jeden Früh um 6 und habe da mein gemacht und habe dann früh meinen Chant gemacht und so und dann habe ich das wirklich gut gemacht und da geht es auch, muss ich sagen, auch das Allerbeste einfach fürs Leben. Das ist auch so eine Lehre, die einen nicht wieder loslässt, selbst wenn ich jetzt das gerade in meinem aktuellen Lebensalltag so nicht so richtig viel einbeziehe, auch durch Faulheit wahrscheinlich, weiß ich, dass das für mich das Grundgerüst ist, was richtig für mich ist. Mhm. Die Werte, die da vermittelt werden und sowas. Und das ist ja auch als Spiritualität bezeichnet, aber es ist im Endeffekt auch einfach ein ganz logisches Gerüst für wie man sein Leben leben kann oder sollte vielleicht, wenn alle miteinander gut klarkommen sollten und es weniger Geiz und Gier und solche Sachen gibt und sowas. Genau, und das habe ich da gemacht und dann habe ich auch, also das war dann so ein bisschen, ich habe dann auch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, mhm. aber auch weil, also das war jetzt nicht in diesem von Ashtanga, das war eine andere Yoga-Schule, aber das war auch in meinem Ashtanga-Yoga-Zentrum, die als Studentenvisum. Also ich konnte ein Studentenvisum bekommen.
Ja.
Und deswegen war ich ein Jahr in Australien als Yoga-Student auch. Durfte auch tätowieren, also man hatte mhm. auch eine Arbeitsgenehmigung für so und so viele Stunden und habe dann auch tätowiert, aber musste ja dann auch verschiedene Tage voll im Studio sein und da das lernen. Mhm. Genau. Mhm. Und so war es dann. Und das habe ich deswegen auch Yoga-Lehrer. Genau, und das kann ich jedem ans Herzen legen, also das mal auszuprobieren.
Wenn man jetzt von dir tätowiert werden möchte, ja. Dann kann man ja nur nach Melbourne.
Genau, oder ich bin mal wieder auf dem Guestspot hier, wie ich eben gerade hier war.
Jetzt hat man es ja schon verpasst.
Wenn die Folge rauskommt in fünf Wochen oder sechs Wochen oder so, dann bist du dort.
Ja.
Und wann kommst du wieder her?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich würde ich gerne in der Theorie immer jedes Jahr einmal so kommen, weil der Winter in Melbourne auch relativ nervig und lang ist und man sich vielleicht das auch nicht so vorstellt, aber da wird es auch relativ kalt im Winter und auch komischerweise da im Winter auch so eine Flaute herrscht.
Mhm.
Und da ist es eine gute Zeit herzukommen, im Juni oder Juli eigentlich, weil da ist immer wenig los. Und vielleicht nächstes Jahr im Juni oder Juli.
Ansonsten steht hier DM for all inquiries, also genau. Ansonsten schreibt man eine DM.
Genau, schreibt man eine DM.
Und dann muss man halt auch mal nach Australien. Ist ja nicht schlimm.
Wenn man mal Working Holiday Jahr macht, kann man gern vorbeikommen.
So, Freunde, das sind 3:03.
Echt? Wow.
Sebastian kippt um, wenn er die Uhrzeit sieht. Vorhin hat er große Töne nämlich gespuckt, deswegen lächle ich jetzt schon seit einer Stunde ein bisschen in mein Herzchen rein. Es ist 23:26 Uhr.
Ach, krass.
Du wolltest Zeit sparen und du wolltest...
Gar nicht Zeit sparen.
Nee, hier, nee, nachher mit deiner... Dass du nicht. Sebastian wollte heute im Studio schlafen und nicht nach Hause fahren, weil er dachte, das ist doch ein bisschen besser, kann ein bisschen runterkommen. Dann können wir auch noch ein bisschen länger quatschen und noch draußen sitzen, alle zusammen. Und das ist jetzt die Zeit, die wir hätten quatschen und draußen sitzen können. Ach so,
wir haben ja 2 Stunden später angefangen.
Genau.
Aber ist nicht schlimm. Sorry, ich konnte auch erst so spät. Macht ihr sonst auch so spät oder macht ihr eigentlich sonst früher am Tag?
18 Uhr machen wir sonst. Weil wir das schon, wir sind, glaube ich, auch mal früher mit 19 Uhr, haben wir gemerkt. Nee, aber
das ist nicht deine Schuld. Du bist gut, wie du bist. Wir verabschieden uns. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und ihr schreibt Philipp einfach, wenn ihr Fragen habt oder was zu dieser Folge sagen wolltet. Und jetzt mache ich mal sowas ganz Ordentliches. Abonniert hier die Glocke. Folgt dem Podcast.
Glocke?
Irgendwelche Glocken. Bei Instagram gibt es Glocken. Kann man auch gleich mal Philipp eine Glocke. und dann auch beim Podcast. Und Kommentare auch bei den Podcasts gerne machen.
Also
auf Spotify kann man kommentieren. So.
Und bei Insta kommentieren und überall sollen sie kommentieren oder was?
Nee, nur bei Spotify.
Nur bei Spotify, okay.
Nein, man hat Spaß, macht einfach, was ihr wollt. You know the drill. Tschüss.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.